Tag Rob.
Tag Max. Hier mal wieder live aus San Francisco, aus der sonnigen Herzen des aus dem
live
aus dem Silicon Valley. Menschenskinder, so müsst ihr mal anfangen.
Ja, live aus dem Silicon Valley. Nerds FM am Pulsschlag der Zeit quasi.
Am Pulsschlag des der digitalen Uhren.
Genau, quasi der, wie heißt es, Taptic Feedback? Ist der digitalen Welt geht quasi direkt in unsere...
Beim nächsten Tab ist es genau.
Sehr schön. Ja, das könnt ihr leider nicht sehen, aber Max hat doch tatsächlich eine Apple-Uhr.
Wir sind Podcast. Wir reden nicht nur über die Uhr, wir haben sie sogar.
Ja, wir haben sie sogar schon. Andere Leute reden nur.
Genau.
Und Max hat.
Ich habe mir die gekauft. Wollen wir direkt mit der Uhr anfangen? Also ich habe mit der, vielleicht ein bisschen zur Vorgeschichte. Also, dass Apple eine Uhr rausgebracht hat, ich glaube, das hat jetzt wirklich jeder mitbekommen, das brauchen wir jetzt nicht nochmal separat zu erzählen. Der Grund, also die Legitimation für mich selber war nicht so, hey, ich brauche das Ding, weil es so geil ist, sondern...
Ich habe einfach zu viel Geld.
Ja, so kann man sagen. Nee, sondern so ein bisschen der Gedanke, naja, also so alles, jeder Bereich, mit dem Computer jemals in Berührung gekommen sind, ist danach explodiert und einfach sehr, sehr groß geworden oder fast jeder Bereich und sehr umgekippt worden.
Außer Kühlschränke,
stimmt. Warum sollte das bei Uhren anders sein? Und wobei der Apple-Kühlschrank, das, wenn der kommt, dann fliegt das alte Ding hier raus, was ja da steht. Warum sollte das bei Uhren anders sein? Hab darum mir irgendwann mal eine Pebble zugelegt. So
der Apple-Kühlschrank würde richtig geile Eiswürfel machen. So perfekte, quadratische. Mickey Mouse Shape. Ja, genau.
Oh ja, dann würde es, Johnny Ive würde 2-Stunden-Vortrag über eine neue, geile Eis, wahrscheinlich wären es Eiskugeln. Die dann poliert werden in einer internen Eiskugelpoliermaschine.
Nee, ein Würfel ist schon besser, weil ein Würfel hat mehr Oberfläche. Ja, wenn für ein gewiss, also für ein...
Stimmt, das macht man natürlich.
Von den konkaven Körpern?
Dann hätten die so eine Form, die so perfekt so...
Von den konvexen Körpern hat der Würfel, glaube ich, die größte Oberfläche.
Vielleicht würden sie dann bewusst keine glatte Oberfläche machen, sondern eine geriffelte Oberfläche, ja, die besonders... Ich freue mich auf das Video mit Johnny Ive.
Ja, ja. Dann gibt's dann Wasser.
We reinvented.
Ja, aber der wäre natürlich ansonsten total scheiße.
Der Apple-Kühlschrank.
Ich glaube schon.
Ich weiß nicht. Ich glaube, er würde nur 3-mal so viel kosten wie ein normaler Kühlschrank.
Was kostet die Welt?
Und du kannst halt nur Sachen reinpacken, die vorher vom Apple-Review-Team erlaubt worden sind, aber ansonsten ist es total geil.
Nee, aber das ist ja auch so ein Ding, was, wenn man so auf der CeBIT oder so sich das anguckt, das ist ja so seit 20 Jahren das nächste große Ding. Ja. Endlich mal ein Kühlschrank, der selber, weißt du, mir schmeckt der Joghurt nicht, ich esse den nicht, der wird schlecht und der Kühlschrank bestellt automatisch neuen nach.
Das macht Sinn, ja, das stimmt. Ich glaube, das mit den Kühlschränken ist einfach, es ist auf so eine Art so naheliegend. Also du hast dieses Gerät und du Leute sitzen vor dieser großen Fläche, die sagen, eigentlich ist das ja schon ein technisches Gerät, das würde doch gar nicht großartig auffallen, wenn wir da noch einen Monitor einbauen würden.
Ja, aber ich meine, also ein magnetisches iPad-Case ist alles, was ein Smart-Kühlschrank braucht. Also.
Aber das Gleiche gilt auch für Autonavigationssysteme und trotzdem kaufen die Leute sie.
Ja, beim Auto ist es halt schwieriger, sowas unterzubringen, oder? Also da ist die Integration, ohne Scheiß, du brauchst nicht wissen, wie kalt es in deinem Kühlschrank ist, kalt reicht als Angabe. Und was können denn diese Kühlschränke? Naja, da kannst du halt irgendwelche dummen Kochsendungen gucken, kannst vielleicht ein paar Rezepte lesen, aber im Prinzip ist es halt einfach nur eine weiter Internet-Oberfläche so.
Ja.
Wohingegen beim Auto kannst du sagen, naja, es gibt schon autospezifische Informationen und Daten, an die du auch erstmal rankommen musst, das ist ja nicht trivial. Und die Autohersteller schlurfen ja so ein bisschen rum.
Ja klar, die wollen natürlich das Zeug verkaufen weiterhin.
Aber
also ehrlich gesagt, ich habe jetzt so einen Adapter, den an diesen Lüfter hängst, für $20 gekauft. Am Anfang hatte ich einen für $10, der ist ziemlich schnell kaputt gegangen.
Fürs Auto jetzt?
Ja. Da hänge ich mein iPhone rein. Mhm. So, und prompt habe ich ein Navigationssystem, das deutlich besser ist als das, was dir die Autohersteller für $2000 zusätzlich verkaufen.
Wenn man von der Aussprache absieht.
Ich könnte mein Telefon, selbst wenn ich ein zweites Telefon kaufen würde, das nur exklusiv dafür da ist und auf Englisch stelle und ein iPhone 6 nehme, kostet es immer noch einen Bruchteil dessen, was ein professionelles Navi kostet. Mm. Und trotzdem kaufen die Leute Navigationssysteme. Das ist sowas, was mich mir nicht mehr so. Das Einzige, was ich vermisse, sind AUX-In in meinem Auto. Das ist wirklich so, dass.
Oder was auch komisch ist, warum, also ein Auto hat ja Antennen, sollte man meinen.
Ja.
Und ein Auto ist ja auch, also du könntest ja sicherlich. wenn du jetzt in dein Auto eine Antenne einbauen würdest, die du dem Telefon zur Verfügung stellen könntest. Ich kenne mich mit Antennen nicht genug aus, aber ich weiß nicht, ob das
quasi, gab's eine Zeit lang.
Ob das agnostisch sein könnte, also ob ich eine Antenne machen kann, die auch, sagen wir mal, mit 5G und 6G noch funktionieren könnte.
Ach so.
Weißt du,
ich glaube nicht. Ich glaube, die müssen immer speziell auf die Frequenzen relativ gut abgestimmt sein.
Okay.
Und Antennenkabel sind auch relativ, also die sind, ich glaube, die kannst du nicht einfach so ein Lightning-Kabel, so ein Antennenkabel mit reinpappen.
Weil ja, okay, aber es könnte ja auf alle Fälle so eine Art, also dann ist meinetwegen, habe ich ein 3G-Modem in meinem Auto drin und über Lightning sage ich irgendwie, naja, hier ist die, sind die Daten von der SIM-Karte, connecte mal, aber du hättest halt eine wesentlich bessere Verbindung.
Das stimmt.
Und weiß der Geier, was das ist.
Wobei, da habe ich jetzt neulich, da ist ja hier Amerika immer ein bisschen weiter als in Deutschland, da habe ich Autowerbung hier gesehen, also diese amerikanischen Karren, die sind durchgebankt, ich glaube, die sind ziemlich scheiße, also wir hatten sowas als Mietwagen, aber was halt so diese Gadget-Dichte angeht, sind auch eher billige Karren deutlich besser ausgestattet als deutsche Autos. Also wir hatten als Mietwagen, hatten wir zuerst einen Chevy und dann hatten wir einen VW Jetta und der Chevy, der hat ein Farbdisplay mit Touch drinne und...
War das kacke?
Es war natürlich nicht gut, aber ich konnte problemlos das Auto mit dem Radio verbinden per Bluetooth und konnte dann meine Musik darüber hören und konnte telefonieren und konnte so. Und dann haben wir halt einen Jetta bekommen, der, glaube ich, dieselbe Ausstattungsklasse war und halt ein VW und der hatte ein Schwarz-Weiß-Display und nicht mal Bluetooth. Und ich habe Werbung hier gesehen von Autos, die halt damit geworben haben, dass sie eine Internetverbindung drin haben und dass die auch irgendwie die ersten 2 Jahre dann kostenlos ist, wenn du das Auto gekauft hast oder irgendwie sowas. Also,
aber trotzdem, beim Kühlschrank muss man halt nicht mit dem kalten Gefäß integrieren. So.
Im Prinzip
brauchst, der Kühlschrank hat schon eine flache Seite vorne und da musst du eigentlich nur ein iPad dran kleben und dann bist du fertig. Wohingegen beim Auto, hast du nicht, gibt's keinen perfekten Slot, wo man sagen kann, da passt auch noch das iPad von in 3 Jahren rein. Du könntest jetzt nicht einfach so ein Slot haben in deinem Dashboard, wo einfach ein iPad reinhängt.
Das stimmt.
Formfaktormäßig würde es nicht funktionieren. Und dann brauchst du halt immer noch, also um was Geiles zu machen, brauchst du halt die Daten aus dem Auto. Aber beim Kühlschrank brauche ich, dass du höchstens wissen, was drin ist. Das ist am Ende des Tages aber auch nicht wirklich sinnvoll, weil wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eine geile Koch-App, oder so, die dann halt total, wenn die genau weiß, was in deinem Kühlschrank ist, kann die dir halt super Rezepte anbieten. Du hast halt auch trotzdem nicht alle Sachen im Kühlschrank so. Und dann zu sagen, ja, ich habe Nudeln und ich habe Knoblauch, ist halt auch nicht so die Welt. Und vielmehr sehe ich da auch nicht, was man rausholen kann. Aber trotzdem, jeder scheiß Cebit seit 2000 Jahren, ja, Smart Kühlschrank, das ist das nächste große Ding.
Ich glaube, das ist einfach so wunderbar. Also das kannst du auch so einer Forschungsabteilung, wenn den gerade mal so scheiße, wir brauchen noch irgendwas zur Cebit, ja, dann pack doch noch mal die neueste.
Kleb doch mal ein iPad auf
den Tisch. Kleb doch mal den iPad in die Tür. Bohren wir noch so ein Loch rein, legen wir ein Lightning-Kabel rein, fertig ist die Lau. Also es ist so unfassbar naheliegend und so unfassbar billig. Und wenn das dann halt so langweilig wird, dann machst du das gleich nochmal mit dem Herd. So. Und irgendwie stimmt ja auch beim Kühlschrank, stimmt ja auch die Höhe. Also du hättest es ja auch in Gesichtshöhe und so, aber irgendwie so richtig geil Sinn machen tut's trotzdem nicht.
Nee, nicht so richtig.
Wir sind nicht nur der erste deutsche Podcast, der die Watch hat, sondern wir sind auch der erste deutsche Podcast, der direkt vom Thema abkommt und über was komplett anderes redet.
Ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, also ich höre ja gar nicht so viele Podcasts, aber ich höre genug, um gefühlt zu wissen, was jede Silicon Valley Größe für eine Uhr hat, wie die schmeckt. Welche Farben die
versuchen. Also kennst du ja so die Uhr schon.
Wann die aufgestanden sind. Also ich, von der Uhr weiß ich gar nichts, aber jede, so die Lebensgeschichte von 500 Leuten muss ich, und wie die Uhr, die da nicht drauf eingewirkt hat auf besagtes Leben, das muss ich mir schon zur Genüge antun. Von daher, und von dir hast du es ja sowieso schon erzählt.
Stimmt, du hast gestern das quasi, war ich live dabei, als du das erste Mal mit der Uhr interagiert hast.
Ja.
Was war denn so dein Eindruck dann
erst? Also es ist schon, was ich erwartet hätte. Ich bin ja aufgewacht am besagten Montag. Ich glaube so um 9.30 Uhr oder so habe ich
gesagt, Montag,
wo man vorbestellen konnte. Ich glaube, es ging in Deutschland zumindest, konnte man ab 9 Uhr an einem Morgen.
Stimmt, es war 9 Uhr morgens, weil hier war es ab Mitternacht.
Sonntag, Mitternacht? Ich dachte, es wäre Freitag. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Tag war. Nichtsdestotrotz bin ich aufgewacht und ich habe jetzt ja auch nicht, muss ja jetzt nicht um 8 auf Arbeit sein.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie, Uhr, mal geguckt. Und dann hätte ich irgendwie, also ich war schon dem sehr ambivalent gegenüber. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Entwicklerlotterie gewonnen hätte, wenn sie mir gesagt haben, hier kannst du bestellen und wirst expedited, dann hätte ich es gemacht. aber ich hatte weder Bock, mich irgendwo anzustellen, noch irgendwie früh aufzustehen. Mhm. Und dann war ich halt, habe ich auf der App geguckt und dann hätte ich irgendwie noch eine 32 mm mit dem rosanen oder roten Band.
Ja.
Nee, also die große auf alle Fälle.
Ah, okay, 42.
Genau, 42 so. Die große mit dem roten oder so Band in Alu, die ich auch überhaupt nicht wollte.
Okay.
Hätte ich dann halt noch in diesem kleineren Window haben können. Und das war mir dann zu viel auf, dann hatte ich schon keinen Bock mehr.
Ich habe Punkt Mitternacht saß ich hier vom Rechner, habe die ganze Zeit Reload im App Store, im Apple Store gedrückt. Mhm. Und hab dann so auf Twitter gesehen, wie so, hey, meine Bestellung ist durch, hey, Bestellung ist durch. Bei mir immer noch, we will be back soon. Was geht denn da ab? Bis ich dann mitgekriegt habe, okay, ich muss über die App bestellen.
Ja.
Was ich nicht wusste. So, dann habe ich die App auf dem iPad gestartet. Dann stand da so, alle Preise in Euro, alles auf Deutsch. Scheiße, was ist jetzt los? Wo kann ich hier das Land wechseln? Konnte ich das Land nicht wechseln. Mhm. Kriegte ich raus, dass, okay, das hängt offensichtlich mit meiner Apple-ID zusammen. Die Apple-ID war noch auf Deutschland. Habe ich mittlerweile geändert, aber so, dann musste ich erstmal umwechseln auf meine US-Apple-ID. Und musste neue Adresse eingeben, weil sich die Adresse seitdem, weil ich noch nie was bestellt hatte mit der, und eine neue Kreditkartennummer, weil meine Kreditkarte kaputt gegangen ist und ich eine neue Kredit oder beziehungsweise geklaut worden ist und ich eine neue bekommen habe. So, und dieser Prozess hat ungefähr 10 Minuten gedauert und das hat gereicht, um das Datum, das Lieferdatum von 24. April auf Mitte Mai vorzuverschieben. Und was mich ein wenig traurig gemacht hat. Aber dann habe ich am Tag, als es losging, kriegte ich dann plötzlich die Mail, hey, your watch is shipping. Und dann hatte ich sie doch am 24. Also
immerhin.
So diese Tradition von Apple, so dieses erstmal lieber sehr konservative Zahlen nennen und dann die Leute überraschen, hat auch in dem Fall funktioniert.
Ist ja auch ein guter Ansatz, finde ich. Ich hatte neulich zum ersten Mal...
Welche hättest du denn genommen, wenn du eine bestellt hättest?
Das war also... Ich hätte wahrscheinlich die 38 mm, also die kleine, schwarze genommen.
Ah, okay. Aber in Alu.
In Alu, ja. Also für die Edelstahl-Variante bin ich einfach zu geizig.
Mhm.
Also ich sehe mich, das ist mir das Geld nicht wert. Und ich mache mir auch, also ich würde mir auch Sorgen machen, dass ich die einfach nicht benutze. Also mein Apple-Gerät, was ich nicht benutze, was ich mir trotzdem kaufe, ist schon das iPad. Da bräuchte ich nicht noch ein zweites. Aber... Ja, jetzt wo ich keine habe, kann ich auch mitleben. Vielleicht, wenn dann demnächst ein paar Bestellungen eintreffen von Leuten, die sich zwischendurch schon noch eine gekauft haben.
Dann dringend ihre zweite Apple Watch loswerden
müssen. Genau, die dann eine loswerden wollen, dann würde ich mal gucken. Oder vielleicht, wenn sich das alles ein bisschen entspannt hat. Aber ich habe ja auch fast das Gefühl, dass wir nicht ein Jahr warten müssen auf die nächste Iteration.
Meinst du?
Naja, man hatte ja schon so das Gefühl, dass alles ein bisschen länger gedauert hat.
Ja. Yeah.
Was so die Software angeht zumindest. Und also ich habe irgendwo mal gehört, wahrscheinlich auch in irgendeinem von diesen 10.000 Uhr thematisierenden Podcast, dass irgendwie die Hardware eigentlich schon letztes Jahr hätte rauskommen können.
Okay.
Und dass sie halt dementsprechend vermutet hätten, dass dementsprechend die neue Iteration dann früher fertig wäre. Man muss halt irgendwie gucken, wo sie das, also die Apple-Events sind ja immer schon, die Zeiträume sind ja immer schon relativ klar definiert. iPad ist dann und dann, iPhone ist dann und dann. Zur WWDC ist halt meistens ein Laptop. Mac Pro kriegt keine eigene Veranstaltung. iMac kann man auch irgendwo dazwischen schieben. Ja, und es ist, also das krasse Killer-Feature fehlt ja auch so ein bisschen. Also das ist halt einfach Notifications. Was sonst?
Ja, naja, Activity Tracking kann ich mir noch gut vorstellen, dass das was wird.
Ja, aber also das ist auch was, das würde ich auch gerne ausprobieren so, was die ganzen Pedometer Sachen angeht, aber das ist jetzt nichts, wofür ich sage, das muss ich jetzt sofort mir das kaufen. Und so ansonsten, ästhetisch gefällt sie mir nicht ganz so gut.
Nee, okay.
Also die zumindest die Alu-Variante, die ich mir kaufen würde, gefällt mir, die helle gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht. Die erinnert mich so ein bisschen an das erste iPhone, das ich ästhetisch auch überhaupt nicht mochte.
Da liegt auch eins, zufälligerweise, zu Demonstrationszwecken liegt da.
Genau, mit dem Alu-Rand oder mit dem halt Metallrand.
Genau, das war hier oben Stahl und unten war es
Alu. Und der schwarzen Mitte.
Stimmt, hat eine erstaunliche Ähnlichkeit damit.
Und diese Ästhetik fand ich halt nie. Also in meinen Augen, das bestaussehendste iPhone ist immer noch das 4S.
4S im Vergleich zu 4 oder was?
Ja, also 4S macht ja jetzt nicht so einen großen Unterschied.
Ja, eben. Darum,
aber weil du so explizit das 4S genannt
hast. Das 4S ist das ich hatte.
Ah, okay.
Und wenn es da jetzt subtile Änderungen gab, außer irgendwie die Verteilung der Schlitze, dann weiß ich es nicht. Aber das fand ich, ist immer noch ästhetisch der Höhepunkt des iPhones.
Ah,
ja. Einfach so von der Konstruktion. Mhm. Das ist natürlich ein größeres Display, irgendwie geiler wäre, aber man könnte sich ja ein 4S vorstellen, das ein bisschen dünner und ein bisschen größer ist.
Mhm.
Aber einfach so die Art mit dem Stahlrahmen, zwei Glasflächen, diese Antenna-Gate-Sache, dass halt das Außending
das
die Antenne ist. Das fand ich eigentlich schon die beste Lösung vor diesen ganzen Constraints, die sie halt haben.
Mhm.
Also gefällt mir besser, als wenn ich jetzt hier bei meinem 6 Plus diese komischen abgetrennten Alustreifen da habe.
Ja, das ist ein 6er.
Ja, das ist ein 6
Plus.
Aber das ist ja genauso.
Ja.
Und das ist halt immer irgendwie so ein Kompromiss, der mir halt nicht gefällt und den es halt beim 4S nicht gab. Und das, die Apple-Uhr macht da halt so ein bisschen, bringt sie halt diese unangenehme iPhone-Ästhetik wieder zum Vorschein, die jetzt nicht hässlich ist, aber das sieht halt einfach irgendwie alt aus, habe ich das Gefühl.
Das stimmt, aber ich muss sagen, also vielleicht ist es einfach nur, weil es quasi das erste iPhone war, in meinem Herzen hat das erste iPhone schon noch ein durchaus, also ja, das Vierer ist definitiv schöner und ich würde wahrscheinlich seitdem auch viele, die seitdem gekommen sind, aber ich finde so dieses erste ist schon noch so ein Design-Meilenstein damals. Also vielleicht, weil es so anders war als alle anderen Telefone zu dem Zeitpunkt, aber
ich mag halt auch das Kantige mehr als das Runde, also.
Ja.
Das 5 und 5S fand ich halt auch ganz gut.
Also ich finde, ich mag die Uhr vom Design her sehr gerne. Ich finde die, also ich bereue es ein bisschen, dass ich mir nicht eine Stahluhr gekauft habe.
Also
was hättest du gemacht?
Also ist schon viel schöner, finde ich. Also
das Material, ich habe sie noch nicht in echt gesehen.
Ja.
Aber zumindest auf Fotos, gerade auch auf so relativ kritischen Fotos, wo, also es geht ja auch immer darum, sieht man den Übergang von Display zu dem Rand. Und da gibt's ja Leute, die dann so Fotos zeigen, die das speziell highlighten. Ja. Und selbst da finde ich, kommt Edelstahl noch ganz gut weg.
Ja, ja, die sieht wirklich schon schick aus. Das ist.
Aber 1.000 Euro gebe ich nicht für so einen Scheiß aus. Also.
Naja, 1.000 Euro muss man auch nicht gleich ausgeben, oder?
Ich glaub für ein Link-Bracelet?
Ach so, dann auch noch gleich ein anderes.
Nee,
wenn Stahl schon, dann Stahl.
Ach so, okay, ja, okay. Nee, das, also einfach um die Möglichkeit, das war so ein bisschen so die nächstteure, also die kleinste Stahluhr zu haben, einfach um, wenn man sich dann überlegt und sagt, okay, ich hätte dann gern noch ein schöneres Armband, dass man sich das dann zukaufen. Wenn man sich hier zu der Alu-Uhr so irgendwie so ein Stahlarmband dazu kauft, das sieht leicht total bescheuert aus.
Ja, was ich wahrscheinlich gemacht hätte, ist, ich hätte mir die, wie gesagt, die kleine schwarze geholt und dann so NATO-Adapter, die müssen ja früher oder später rauskommen.
Ja, irgendwann wird das sicherlich kommen, das stimmt schon. Ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf, auf die Third-Party-Sachen. Ich habe jetzt hier die blaue Alu-Uhr, also ich war in 42 mm, ich war halt ein bisschen zu geizig, wollte halt auch so ein bisschen, naja, wer weiß, ob ich es nachher benutze, und ich habe es erstmal als so Development-Investition gesehen. Also ich will halt dieses User-Interface-Paradigma testen und gucken, was das ermöglicht und was ich glaube, was es ermöglicht, und das ist relativ egal, ob ich das auf einer Alu oder ist total egal, ob ich das auf einer Alu oder auf einer Stahluhr mache, und darum habe ich das Geld gespart. Ich finde, ein Kollege von mir hat sich die Stahluhr geholt oder ein paar Kollegen haben das gemacht, und sie ist macht schon mit deutlich mehr her.
Hat sich jemand eine Edition geholt?
Bisher habe ich noch keine Edition in Natur gesehen.
Okay.
Auf Instagram sind ja ein paar gepostet worden. Karl Lagerfeld zum Beispiel hat ja
Eddie auch Perry.
Ja, genau. Ein paar Leute haben ja welche gekriegt und haben die dann gepostet, diese Golduhr.
Reich müsste man sein, dann müsste man für seine Uhr nichts bezahlen. Deshalb sind die wahrscheinlich auch so reich, die Leute, weil die so viel sparen.
Genau, das ist der Grund. Karl Lagerfeld ist, wenn du Karl Lagerfeld fragst, wie bist du so reich geworden, dann durch eiserne Sparsamkeit und dadurch, dass ich...
aber als ich dich dann gestern ausprobiert habe, deine Uhr, was mir gleich aufgefallen ist, wo ich ein bisschen enttäuscht war, ich habe neulich, das MacBook erst herausgekommen, das neue, das von mir lang ersehnte Retina Air quasi, das ich mir wahrscheinlich doch nicht holen werde, da können wir ja später noch drüber reden. Aber ein Freund von mir hat sich jetzt das neue 13-Zoll MacBook Pro geholt.
Ja.
Mit Force Touch. Und dann habe ich das zum ersten Mal ausprobiert, Force Touch. Und war total geflasht. Also
dieses Clicky.
Ja, ja. Wenn ich es nicht gewusst hätte, hätte ich es echt nicht gemerkt.
Ja. Also ich hab bewusst an den Rand und gleichzeitig geklickt, ich bilde mir ein, dass es auch so ein bisschen nachgegeben hat.
Und diese Illusion ist schon sehr gut. Und man muss echt loslachen, weil ich echt beeindruckt war. Und dann halt auch mit diesem Durchdrücken.
Aber auf der Uhr fand ich das, das Force Touch, das ist ja, glaube ich, eine andere technische Umsetzung, aber immerhin noch der gleiche Name der für das die Technologie, hat mich nicht so umgehauen. Also war ich ein bisschen enttäuscht. Das fühlte sich doch ein bisschen schwammig an mit dem,
ja,
mit dem Force Touch.
Das stimmt. Und es kommt auch ein bisschen, also es ist, wenn man es macht, also wenn man sozusagen, also gerade beim Auswechseln dieses Ziffernblatts, da kommt es einfach zu spät. Also es müsste irgendwie schon etwas früher kommen, um vernünftig zu sein. Ja, das stimmt. Wobei in anderen Situationen ist es, also es gibt so Gesten, wenn man quasi überscrollt, dass er dann auch so ein bisschen so ein leichtes nach oben oder nach unten so anditschen. Das ist relativ realistisch. Und halt dieses Tapping, dieses ich tapp dich an, das
habe ich mir aber auch anders vorgestellt. Also weil sie halt meinten, es ist wie wenn jemand auf das Handgelenk irgendwie tippt.
Ja. Yeah.
Und so, ich finde so viel, dass ich nie, also es fühlt, ja, irgendwas tippt mir aufs Handgelenk, aber es fühlt mich an, als wäre es eine Person.
Ich fühlt sich für mich so an, so wie so ein, diese Kniereflex, also so dieses Hämmerchen, mit dem so die Reflexe getestet werden.
Okay.
So diese, und wo dann das Bein so ausschlägt. Und so ein bisschen so wie dieses Hämmerchen fühlt sich das an. Und weiß ich nicht, wie viele Leute sowas schon mal gehabt haben, aber es ist also so ein leichter Schlag. Man kann ihn auch verstärken lassen. Also es gibt aber man kann ihn sozusagen, es gibt irgendwie so, dass er so dreimal ankündigt, also das ist schon alles, das ist schon sehr schick, aber tatsächlich dieser Force Touch, ich finde auch, sie setzen dieses Force Touch, also ich hatte am Anfang Hölle Probleme damit, einfach Force Touch war für mich Long Press und ein Long Press funktioniert halt nicht mehr. Und du sitzt halt dann plötzlich an der Uhr und drückst halt lange auf dieses Display und es passiert einfach gar nichts. So bis dann, ich muss Dollar drücken und eigentlich musst du gar nicht so doll drücken. Also du musst, aber am Anfang ist es gewöhnungsbedürftig und dann halt, wenn du in dieser App-Auswahl-Screen bist und da die Icons umsortieren willst, dann musst du wiederum, dann musst du aber doch wieder einen Long Press machen. Und ein Force Press funktioniert da nicht. Was sie dabei geritten hat, warum das so ist, würde mich echt mal interessieren.
Ja, also wegen der Konsistenz mit dem iPhone. Das ist halt auch die Sache. Also iPhone mit Force Touch, das wäre schon ziemlich geil.
Ich wette, das kommt.
Ja, muss ja.
Also es ist.
Ja. Also wenn sie sich sogar die Mühe gemacht haben, da eine API draus zu stricken für den Mac, dann wird das kommen.
Und definitiv,
ja. Das ist auch ziemlich nice. Also
das ist Und das ist halt auch so ein bisschen das Spannende hier daran, so zu sehen. Also damals, als das iPhone kam, da war ja sozusagen, da wirkte ja der Mac plötzlich so ein bisschen alt, weil halt dieses neue User-Interface-Paradigma da war. Mit Touch und halt auch eine Menge modernen Elementen, die sie nicht einfach so auf den Desktop übertragen konnten. Das Gleiche, würde ich sagen, ist jetzt nochmal sicherlich nicht ganz so ausgeprägt, aber mit der Uhr der Fall. Also diese Uhr hat einfach so Sachen drinne, die das Telefon durchaus ein bisschen alt aussehen lassen. Also was mir tatsächlich passiert ist, also dieses ich drehe die Uhr so in Richtung hin, dass ich sie ablesen will und dann leuchtet sie einfach auf. Das funktioniert leider nicht in 100% aller Fälle.
Ja.
Aber es funktioniert oft genug, um tatsächlich so einfach wow, wie machen die das? Also so ein gewisses magisches Element zu haben. Und da ist es mir neulich tatsächlich passiert, ich habe es auch auf Facebook geschrieben, dass ich das Telefon aus der Tasche holte, es so in der Hand hielt und wartete, wann geht denn das Display an?
Auf sein Spiegelbild im schwarzen Glas.
Und dann fiel mir erst ein, da muss man ja einen Knopf drücken, damit da was passiert. Und
jetzt ist meins gerade gecrashed. Ach nee, es war noch Hearthstone.
Und jetzt ist es, und bei der Uhr ist es, und halt dann halt diese Geste zum Beispiel, dass wenn du das Display komplett abdrückst, dass es dann einfach ausgeht, also dass dann das Display ausgeht, beziehungsweise wenn du angerufen wirst, dass es dann leise wird und so, also.
Na, vor allen Dingen, Force Touch auf dem iPhone ist jetzt auch nicht so ein weltbewegendes Ding, aber es wäre halt auch ein gutes, sag ich mal, Talk-Gimmick für ein 6 Plus S oder wie auch
immer. Ja, definitiv, also das ist so ein. Und als Entwickler bist du wieder gezwungen, es zu kaufen, weil...
Genau.
Haben wir wieder ein gutes Argument, warum wir es unbedingt kaufen müssen, weil...
Naja, ich brauche hier unbedingt...
Ja, wir müssen ja auf dem Tand... Aber auch dieses Force Touch, also wenn das ein bisschen, also wenn dieser Motor ein bisschen programmierbar ist, da gibt es echt ein paar schöne Elemente, also was ich zum Beispiel...
Na, Tastatur wäre schon, das Feedback für die Tastatur wäre schon...
Ein vernünftiges super. Feedback
in der Tastatur. Auf dem iPad auch, holla.
Das könnte ziemlich geil sein, ja. Ich habe so, was ich jetzt von der Uhr habe, also... Ach so, genau, kann ich ja nochmal so meinen. Also ich finde, für ein 1.0 ist es weitaus besser, als ich gedacht hätte. Es ist schon so relativ ohne Apps, finde ich, erstaunlich nützlich, ein nützliches Gerät. So ein es gibt Anwendungen wie zum Beispiel einen Timer, der auf dem, also so einen Timer nutze ich, ich habe Siri sehr häufig, also oder das Einzige, wofür ich Siri genutzt habe, ist, um den Timer zu stellen. Mhm. Und es ist halt ein großer Unterschied, ob man jetzt an der Uhr Siri benutzt und damit den Timer stellt oder ob man es auf ein Telefon aus der Tasche holt. Und dieses Gefühl, oh, jetzt muss ich mein Telefon aus der Tasche holen, extra, ist ungefähr so plötzlich wie so jetzt gerade so das Gefühl, wenn man irgendwas am Telefon macht und extra an seinen Rechner latschen muss. Also so dieses Dinge mal eben rasch auf dem Armgelenk machen, das hat schon was. Aber es müssen immer Sachen sein, die man schnell machen kann, weil, also was mir aufgefallen ist, dass diese Handhaltung, also diese übliche auf die Uhr guck Armhaltung, dass die eigentlich sehr unangenehm ist für den Arm.
Musst du einen Knopf drücken für Siri? Oder kannst du jetzt einfach?
Man kann sagen, hey Siri. Also man kann es quasi in diese Position bringen. Hey Siri. Wie spät ist es? Gucken, ob sie reagiert. Nö, hat sich jetzt beschlossen, das zu ignorieren. Ansonsten, was deutlich besser funktioniert, ist einfach den Digital Crown, also die digitale Krone. Die digitale Krone der Schöpfung.
Nennt man das im Deutschen Krone? Ne? An der Seite einer Uhr.
Krone.
Ich habe von Horologie auch gar keine Ahnung.
Brauchst du jetzt auch nicht mehr.
Nee, ich mache lieber Hortologie. Das ist Gartenkunde.
Ah, gibt es auch ein Expertenstudium in die Namen von möglichst vielen Expertenfächern auswendig zu kennen? Weil darin wärst du gut.
Etymologie. Nee, das ist die Lehre der Wortherkunft. Ja. Nicht zu wechseln mit Entomologie, das ist für Insekten oder Heuschrecken oder so. Mykologie ist dann die Pilze. Max hat nämlich Pilze in der Badewanne. Und da meinte ich heute schon zum Frühstück, wo die besagte Pilze nicht serviert wurden, dass ich, wenn ich Ahnung von Pilzen hätte, dann könnte ich die jetzt einbringen. Aber habe ich nicht.
Genau, also wir haben nicht in der Badewanne, leider nicht, weil da konnte man sie einfach wegmachen. Aber im Bad wachsen bei uns Pilze jetzt.
Genau.
Ich glaube, jetzt bitte nicht über die Pilze, die sonst wo bei uns hier im Intimbereich wachsen. Genau, und aber um noch mal ein bisschen kurz über die Uhr zu reden, bitte. Ich finde sie für so ein 1.0-Produkt relativ gut. Die Apps, die es gibt, sind meistens für den falschen Anwendungsfall gemacht im Augenblick, nämlich für längeres Rumtappen. Mhm. Und ich find's lustig, welche Apps es überhaupt gibt. Also die ganze deutsche Medienlandschaft ist ja so Bild und Spiegel und sowas sind alle auf der FAZ, sind alle auf der Uhr vertreten. Die Deutsche Bahn hat am Tag 1 für das neue Apple-Gadget eine App draußen.
Die haben nicht mal Passbook, oder?
Ich glaube, die haben nicht mal Passbook, ja, das stimmt.
Also für so Airlines und Bahn, dieses ganze Eincheck-QR-Code-Ding, das finde ich halt schon, macht schon Sinn. Aber ansonsten fällt mir jetzt von den Apps, die ich sonst so gesehen habe, fällt mir eigentlich nichts ein, wo ich sagen würde, das bräuchte ich jetzt unbedingt.
Apple Pay ist toll.
Gut, das geht, also ja, aber es ist ja auch keine, also ich meine jetzt so Third-Party-Apps.
Ja, also und was für mich ein totaler No-Brainer gewesen wäre Swarm. Also Swarm-App finde ich total naheliegend, so zum Einchecken.
Ja.
Gibt's nicht. Es gibt eine Foursquare-App, um rauszusuchen. Uber hat eine App, Lyft hat leider keine bisher. Also das, finde ich, macht auch Sinn. Also gerade wenn du hast ja quasi zwei Interaktionen.
Aber das sind auch immer so Sachen, da denke ich mir, da wäre halt auch, wenn das über Siri ginge.
Ja.
Also das habe ich mir ja vor der Uhr immer so gedacht, dass die ganzen Sachen, die mir so eingefallen sind, hätte ich eigentlich viel lieber über Audio. Und wenn ich einfach Siri sagen könnte, Siri, call me in Uber, das wäre ja auch geil.
Also man hat ja mal zwei Interaktionen. Die zum Bestellen finde ich gar nicht schlimm. Mhm. Ich finde, die Interaktion würde ich mir gerne einsparen, wenn ich aussteige und wenn ich dann sozusagen diese Notification kriege, ja, du bist jetzt ausgestiegen.
Ach nee.
Rate doch deinen Fahrer kurz.
Musst du die raten?
Ich weiß nicht, ob man die raten muss, aber ich sehe halt gerne, also die Information, wie viel hat das Ganze jetzt gekostet und auch dieses Gefühl zu haben, okay, der fährt, ich weiß nicht so hundertprozentig, wie Lyft funktioniert und ob die da auch meine Position checken während der Fahrt, aber ich weiß nicht, ob der Fahrer einfach, wenn der vergisst, also entweder wirklich vergisst oder böswillig vergisst, den entsprechenden Button zu drücken, dass ich ausgestiegen bin, ob ich dann einfach, ob der jetzt quasi noch weiterfahren kann auf meine Kosten oder sowas, oder beziehungsweise, dass ich das dann bezahlen muss oder sowas und darum finde ich dieses, dass ich da nochmal die Benachrichtigung, hey, danke fürs Fahren, ich habe es bisher immer problemlos bekommen, wahrscheinlich gewöhnt man sich irgendwann auch dran und akzeptiert es einfach und weiß das wieder, dein mich bescheißen, finde ich ganz angenehm. Und sozusagen dieses, okay, ich habe jetzt den Fahrvorgang für mich abgeschlossen, das finde ich auf der Uhr ganz angenehm. Könnte man ja, glaube ich, auch durch diese Notifications, diese neuen haben, also die haben ja diese, gibt ja, drei Interact-Apps, die du bauen kannst. Du kannst Watch-Apps bauen, du kannst diese Glances bauen und diese Rich Notifications, und das wäre dafür ja wie gemacht.
Ja.
Es ist angenehm für ja so kürzere, also iMessages, also Notifications zu sehen, dafür ist es wirklich gut.
Mhm. Obwohl, das würde ich mir auch so sehr wünschen übers über halt Akustik.
Also kannst du auch mit Siri haben. Du kannst die letzten Nachrichten einfach vorlesen.
Ja, du kannst jetzt Siri fragen, ja, lies mir mal die letzten Nachrichten vor. Aber was ich halt gerne hätte, ist, ich höre Musik, bin unterwegs und jetzt kriege ich halt so eine das muss ich irgendwie was falsch eingestellt haben. Was mir oft passiert ist, dass die Musik runtergeht und duckt,
ja,
aber ich kann keinen Sound höre. Also entweder geht der halt einfach unter.
Okay.
Aber manchmal die Musik wird kurz leiser. Okay, ich habe scheinbar was bekommen, aber ich habe da kein Bingen gehört. Vielleicht liegt das aber auch nur an meinen zigtausend Messengers, mit denen ich rumplage, wo ich einen falsch konfiguriert habe. Nichtsdestotrotz würde ich mir an der Stelle einfach wünschen, weil meistens ist es dann halt so, okay. Das ist also meistens so eine Nachricht, okay, die ich dann bekommen habe, oder aha, oder boff, oder weißt du, was für einsilbige Kommentare meine Freunde so absetzen. Da wäre das Vorlesen schneller gegangen, als den Sound abzuspielen. Und
okay,
das würde ich mir halt wünschen. Und wenn wir jetzt sowieso schon, also auf der Uhr ist es ja eh auch so, dass du quasi eine von, dass immer diese vorgegebenen Antworten halt,
ja,
errät. Und beim Keyboard hast du das ja auch. Das könnte man ja vielleicht auch über den Kopf, also wenn ich dann einfach, der sagt mir was und dann habe ich irgendwie so ein Window, wo ich einfach sagen kann, okay, ja, danke, tschüss, beim nächsten Mal.
Das stimmt. Also wenn du einen Kopfhörer drinne hast, dass du dann so Sachen, dass du dann ja Nachrichten auch vorlesen lassen könntest, das wäre, also ich fänd's doof, wenn du halt irgendwo rumsitzt in einem Meeting, und ich find's schon nervig genug, wenn das Telefon kurz bingt, aber wenn es anfangen würde, die Nachricht vorzulesen,
ja,
das wäre mir echt, also das möchte ich nicht.
Aber dieses, dass ich einfach zum einen eine Kommunikation haben kann mit Siri, die halt, also ganz viele Sachen kann Siri ja auch einfach nicht. Und es ist auch für mich nie ersichtlich, was geht und was nicht.
Das stimmt, das finde ich an Sprachinterface
also generell problematisch.
Du kannst halt
turn on VoiceOver. So, VoiceOver kann man anmachen. Invert the screen. So, Screen Inversion geht dann nicht. Turn off VoiceOver.
Das habe ich mit der Uhr geschafft. Ich habe VoiceOver eingeschaltet auf der Uhr.
Wie läuft denn das?
Accessibility. Das läuft quasi genauso wie auf dem iPhone. Mhm. Ich würde sagen, fast noch ein bisschen. Du kannst halt mit bestimmten Wischgesten dann oder so, kannst du dann verschiedene Elemente auswählen. Dann
auch durch Doppeltap.
Auch mit der Crown? Wahrscheinlich auch mit der Crown. Das habe ich jetzt nicht ausprobiert. Es gibt sogar, und den habe ich dann eingeschaltet, und das war mein Fehler, es gibt dann einen Vorhangmodus, wo das Display einfach gar nicht mehr eingeschaltet wird.
Ja.
Wo du, was für blinde Leute total geil sein muss.
Weil du halt Strom sparen.
Nicht nur Strom sparen, sondern du hast halt, du lebst halt auch, wenn du Kopfhörer auf hast, du hast halt totale Privacy. Du kannst auf dem Gerät theoretisch Pornonachrichten lesen, ohne dass irgendjemand das mitbekommt oder sowas.
Ja, ich höre den Playboy auch immer nur wegen der Artikel.
Genau. Und das ist was für mich dann, und ich war total lost sofort. Also ich wusste nicht mal, in welchem Screen ich bin.
Auf dem Telefon ist es, glaube ich, dreimal mit drei Fingern tippen, ist Screen Curtain on und off.
Ah, okay, das ist...
Wenn Accessibility an ist,
also
wenn
VoiceOver an ist. Ich weiß nicht mal, ob ich hier mit drei
Fingern überhaupt draufkomme.
Und dann habe ich Siri genommen, um VoiceOver wieder auszuschalten, und Gott sei Dank musste ich das Gerät nicht resetten.
Genau, aber dann... Und bei Siri geht ja zum Beispiel auch, du kannst Siri fragen, irgendwie, was sind deine ungelesenen Nachrichten, aber deine letzten Nachrichten gehen dann wieder nicht. Und halt, also wie gesagt, ich habe einen Ordner... Chat-Apps auf meinem Telefon. Da ist Messenger nicht drin. Und der
hat,
weil der halt direkt auf dem Homescreen.
Ach so, Gott sei Dank.
Keine Sorge.
Puh.
über mein Homescreen Layout, da zerbreche ich mir sowieso viel zu viele Köpfe drüber. aber da sind jetzt HipChat, also Facebook Messenger, Signal, das ich überhaupt nicht benutze, weil ich keine Freunde habe, die hardcore genug sind.
Ja.
Slack Beta, Telegram und WhatsApp.
Mhm.
Wirklich benutzen davon tue ich eigentlich nur Slack, Telegram, HipChat und Messages. Aber es sind halt auch immer disjunkte Personengruppen. Also Telegram sind halt alle meine Freunde, also es ist halt so ein Netzwerk von Freunden, wo ein Großteil halt kein iPhone hat, die Arschgeigen. Soll mal klarkommen, bitte. Dann WhatsApp muss ich halt haben für Leute, die versuchen, mich darüber zu kontaktieren, aber da sende ich niemals eine Nachricht ab. Und dann Slack ist halt beruflich und HipChat ist beruflich, aber so ansonsten ist alles halt Messenger. Und wenn ich jetzt, klar, wenn Siri könnte mir halt meine letzten Messenger, also Messages, Nachrichten vorlesen, aber halt Telegram wäre weg, Slack wäre weg. Jetzt mit diesen Watch-Notifications, mit diesen Rich-Notifications, wird es ja schon semantisch annotiert. Also du kannst ja, oder auch generell mit den Notifications auf dem iPhone, kann ich ja schon sagen, okay, hier ist der Text. Und das sind die Actions, mit denen man replyen kann. Ich weiß gar nicht, wie das in der API heißt. Und das ist jetzt ja nicht mehr, also da fehlt jetzt ja nicht mehr so viel semantischer Kontext, dass man mir das einfach gleich vorlesen könnte.
Das stimmt. Also ich gehe auch fest davon aus, dass die Notifications mit iOS 9 auf so ein ähnliches Level geholt werden, wie sie jetzt hier bei der Watch schon jetzt sind. Das ist, also man sieht nämlich, die Notifications sind deutlich länger, habe ich das Gefühl. Mhm. Ich habe auch öfters mal gesehen, wenn eine Notification kommt, Leute, die dann so runterziehen, dann kann man sie eher direkt mit ihnen interagieren und dann komplett durchlesen, also nicht nur so die ersten drei Zeilen, sondern tatsächlich, dann kann man die da runterziehen, dann hat man ja wirklich halbe E-Mails da drin. Ja,
Bilder können da, glaube ich, rein mittlerweile.
Bilder können auch mittlerweile.
Ja, ich glaube, wenn du mir ein Bild schickst, dann kommt es auch oben in der Push-Notification mit an, wenn ich dann runterziehe.
Aber wenn ich das per iMessage schicke?
Ja, ja.
Okay, ja.
Ja, okay.
Über was willst du mir sonst ein Bild schicken?
Messenger?
Oder WhatsApp oder halt über Third-Party-Sachen.
Ah, das weiß ich nicht. Dafür benutze ich es zu selten.
Also Bilder geht schon ewig. MMS ging immer. Das war der einzige Grund, ein MMS zu schicken. Dann konntest du das Bild direkt sehen. Dann war es auch im Lockscreen und sowas. Also die Funktion ist prinzipiell schon seit Ewigkeiten da. Aber für Third-Party steht es halt offensichtlich noch nicht offen. Also da hoffe ich auch mal drauf. Also da sind auch wirklich ein paar hübsche Notifications dabei. Mhm. Also hier die Messages-Notifications, da sieht man dann zum Beispiel auch schon, während man in einem Gespräch ist, sieht man, wenn die andere Person anfängt zu tippen und sowas. Das sieht dann halt aus wie auf dem iPhone. Es gibt, was gibt's denn noch so an guten Notifications mit dem?
Diese Emojis, diese hässlichen.
Diese Emojis, die sind wirklich zum Schreien. Also das ist.
Haben Sie alle Emojis abgedeckt?
Also du hast die klassischen Emojis. Lustigerweise, wahrscheinlich ist es einfach vor iOS 8.3 gebrancht worden. Das Watch-Emoji ist nicht wie unter iOS eine Apple Watch, sondern ist halt so eine klassische Armbanduhr.
Aber es sind aber die gleichen Icons?
Das sind die gleichen Icons. Also kannst da beliebig durchscrollen. Das ruckelt auch noch ganz ordentlich. Also da ist es noch ein bisschen langsam. Dann gibt's halt diese Daumen, also diese abgehackte weiße Hand,
das sind dann diese großen animierten, oder?
Diese großen animierten, genau. Dann das Herz, was verschiedene so Zerbrechen und blablabla Sachen machen kann. Oder eben mit einem Pfeil durchschossen oder so. Und dann halt dieses Smiley-Gesicht, dieses was diese unfassbaren Gesichtsausdrücke macht. Das finde ich, also es sieht schon auf der Uhr irgendwie dämlich aus. Es sieht furchtbar aus, wenn du sie verschickst.
Ja, ja. Als jemand, der eins so bekommen hat von dir, sieht's grauenhaft aus.
Und es sieht irgendwie, klingt für mich so ein bisschen, als ob Apple Sticker hätte haben wollen, aber sich irgendwie für Sticker zu fein war und darum irgendwie was, wir wollen sowas wie Sticker, aber ausdrucksvoller, und dabei ist halt dieses Uncanny Valley.
Ja, es hat auch so eine ganz komische Ästhetik, dieser Daumen. Also der wirkt so ein bisschen wie aus so einem, weißt du, früher hattest du immer so, bei so Computerspielen, wenn die Ingame, also da war die Ingame-Grafik halt richtig grob und scheiße. Yeah. Und dann hattest du so Cutscenes, die auch scheiße aussahen, aber die hatten halt einen hohen Polygon-Count, und da wusstest du, die haben ewig gerendert, aber die hatten halt ganz viele Effekte, die man heutzutage halt aus Pixar-Filmen kennt, die hatten die halt nicht. Und die Landschaft war total karg,
schon
einen Baum, und der hatte keine Blätter und so. So sieht es halt so ein bisschen aus. Und da unendlich viel Renderzeit gehabt, aber keine irgendwie.
Es sieht Features.
So, genau, es sieht so aus, als ob irgendjemand ein 3D-Programm bedient hätte, der eigentlich kein 3D-Programm bedienen kann.
Ja, ja.
Und das ist keine schöne Lösung. Das könnte, was ich leider noch gar nicht testen konnte, weil Diana noch keine Watch hat.
Hast du den Heartbeat?
Dieses Heartbeat und dieses Scribbles schicken und sowas.
Das, kannst du nicht deinen Kollegen mal ein Heartbeat schicken, oder seid ihr nicht?
Das könnte ich tun, aber ich habe leider keine. Wir benutzen intern entweder Slack oder Messenger, und das funktioniert super. Und ich habe von nicht einem Kollegen die Telefonnummer und könnte mal kurz eine iMessage drüber schicken oder sowas. Aber ich werde es auf jeden Fall noch ausprobieren. Das ist.
Aber wenn jetzt jemand zuhört und Max iMessage E-Mail-Adresse raten kann, dann würde
genau,
dann wieder eine Heartbeat schicken.
Wir werden, ja. Das stimmt. Das wäre. Oh Gott, jetzt kriege ich irgendwann in den kommenden Tagen von bildfremden Leuten irgendwie Heartbeat zugeschickt.
Ja.
Merkwürdig. Ich weiß nicht, ob das schön ist, was du gerade.
Das ist was total genau was ist, was mir noch Ja, warum sie da nicht einfach Sticker nehmen und sowas? Also so ein bisschen so diese, aber ich glaube, es wird noch eine Form der Kommunikation geben auf dieser Uhr, die so wirklich, die auf dem Telefon nicht wirklich gut funktioniert, für die du diese Uhr brauchst. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es da also so Emoji-Kommunikation mit vielen Menschen oder sowas, dass das einfach gut funktioniert. Und
ja, ich weiß nicht, also diese Heartbeat geht ja auch in diese Richtung. Das ist halt ja. was du nur machen kannst, wenn beide Parteien halt Apple Watch haben. Da kannst du es ja auch nicht machen. Aber ich finde es schon irgendwie rückschrittig zu sagen, wir haben jetzt ein Kommunikationsmedium wieder eingeführt, das an ein Gerät gekoppelt ist. Und bei diesem Heartbeat-Ding, da ist es halt ganz süß.
Ja.
Aber es ist ja auch, also das ist ja sicherlich auch emotional wertvoll, aber es ist ja keine kritische Kommunikation, die darüber abgewickelt werden kann.
Also ich glaube nicht, dass es zwangsläufig eine Uhr braucht, aber ich glaube, es wird eine Kommunikationsform geben, die auf einem anderen Medium einfach keinen großen Sinn macht. Also ich zum Beispiel sowas wie Twitter finde ich ist nach wie vor der perfekte Dienst. Darum finde ich es eigentlich so dumm, irgendwie so fragwürdig, warum es Twitter so schwer fällt, Geld zu verdienen. Weil ich finde, es ist der perfekte Dienst für ein mobiles Gerät. Es sind relativ kurze Nachrichten, es sind kurze Informationshäppchen, die sich relativ schnell schreiben und noch schneller lesen lassen. Und es sozusagen für diesen, ich guck nur mal kurz drauf, Lebensstil, den ein Mobiltelefon symbolisiert, eigentlich finde ich perfekt gemacht. Und es ist nach wie vor einer der großen Suchtfaktoren für mich, für Twitter. Und das kann ich mir halt vorstellen, dass es so eine Kommunikationsform gibt. Jetzt, was ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass du irgendwie einen Übersichtsscreen hast, wo du den Gemütszustand aller deiner Freunde irgendwie auf einen Blick siehst oder irgendwie sowas, was halt irgendwie auf einer Uhr Sinn macht, aber irgendwie auf einem Telefon nicht. Und das kann ich mir gut vorstellen, dass es in 2-3 Jahren werden wir irgendwas haben, was heute auf einem Telefon Sinn macht und auf einem Desktop keinen Sinn gemacht hat, dass man das Gleiche mit der Uhr haben wird. Relativ hardwareunabhängig und es wird es bestimmt auch zumindest am Anfang für Telefone geben, aber auf dem Telefon wird es einfach nicht so einschlagen.
Der Pebble, der hast du jetzt abgeschworen.
Der habe ich jetzt den Strom abgezogen. Also 2 Uhren tragen finde ich jetzt ein bisschen doof.
Klar, aber kann ja sein irgendwie. Findest du, es gibt was die Pebble besser gemacht hat? Mal von Batterielaufzeit vielleicht abgesehen?
Nee. Also tatsächlich nichts. Ich finde auch die Pebble, also ich mag die und ich finde diese neue Pebble Color, die finde ich Pebble Time, genau, also diese mit dem Farbdisplay und diese Timeline-Darstellung und so. Ich finde, sie haben da so das Maximale, was man aus ihrer Position draus machen kann, haben sie rausgeholt und ich glaube, das ist ein schönes Produkt und aber für mich in meiner speziellen Situation, die Uhr ist halt wesentlich mächtiger. Zur Batterielaufzeit kann ich mal sagen, bei mir hält die absolut problemlos einen Tag durch. Also ich habe gestern Abend war die noch über 60% voll, als ich zum Laden gepackt habe. Ansonsten so war sie eigentlich so immer um die 40%, wenn ich sie den ganzen Tag getragen habe. Also diese 18 Stunden, ich glaube, damit die Uhr nur diese Zeit reicht, muss man wirklich schon, vielleicht das kleinere Modell, das kleinere Modell hat ja einen kleineren Akku, dass das dann weniger hält, aber hier die 42 Millimeter hält für mich problemlos den ganzen Tag durch und ist bestimmt, wenn man irgendwie vielleicht, wenn ich dann so ein Jogging mache, 2 Stunden lang oder sowas, aber selbst wenn ich hier irgendwie, also ich mache halt bessere Spaziergänge, hin und wieder mal, dass ich hier einmal den Berg hochrenne und dann wieder runter und das dauert irgendwie so 30 Minuten oder sowas. Selbst wenn ich das mache, merke ich keinen nennenswerten Einfluss auf die Uhr dabei, also auf die Batterielaufzeit. Da bin ich sehr, sehr positiv von überrascht. Also das haben sie auch. Und am ersten Abend hatte ich sie bis auf 20% runter, aber das war ich auch nie nur nah dran seitdem. Mal gucken, wenn die ein bisschen altert und sowas, dann wird das sicherlich noch sich ändern, aber...
Ja, das ist auch eine Frage, wo ich mal gespannt bin. Also bei dem iPad sehen wir ja, dass die... Also da wissen wir ja quasi immer noch nicht, wie jetzt der Upgrade-Cycle aussieht bei einem iPad. Also die Verkäufe sind ja rückläufig.
Ja.
Und beim iPhone ist es halt super. Alle 2 Jahre werden die ausgetauscht bei den meisten Leuten. Und beim iPad halten die ja ewig. Also wir benutzen immer noch regelmäßig unser iPad 2, obwohl wir ein iPad Air 2 haben. Aber für das haben wir keine Hülle, deshalb können wir es nicht aufstellen. Deshalb können wir darauf... keine Sendung gucken am Frühstückstisch und deshalb benutzen wir das iPad 2 an der Stelle. Und das tut seinen Dienst halt auch tadellos.
Das iPad 2, das war einfach ein gutes Gerät.
Das iPad 2 ist auch das iPad, an das sich die Leute erinnern werden. Also das iPad 1 war kacke. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum ich mir keine Uhr gekauft habe, weil ich, also man sagt es ja, ja oft so bei Apple, dass man die erste Generation gerne überspringen kann. Und das iPad ist halt auch, also das iPad 2 war dem iPad 1 in jeder Hinsicht sowas von überlegen. Und
das iPad 2 wird ja jetzt quasi noch verkauft. Als, es wird, aber das Retina, das kleine Mini.
Das nicht Retina Mini.
Das nicht Retina Mini ist ja nach wie vor im Wesentlichen ein iPad 2 ein bisschen geschrumpft.
Stimmt schon. Genau, und beim iPad ist halt die Frage, also wenn iPad Apps sind ja auch so eine Sache, also es gibt ja kaum eine App, die iPad exklusiv ist. Mir fällt keine ein. Und schon gar keine, mit, von der irgendjemand leben könnte. Und die beim, also ich würde jetzt auch, wenn ich jetzt eine App machen würde, die einen guten iPad Use Case hat, also sagen wir mal vielleicht irgendwie so ein Kochbuch oder irgendwie ein Spiel, wo ich den Platz brauchen würde, ich würde auf alle Fälle auch ein Telefon machen. Würde ich niemals drüber nachdenken, auch nur einen Moment, und nur iPad exklusiv zu launchen. Nichtsdestotrotz, weil ich halt auch weiß, naja, iPad ist halt einfach nicht so ein krasser Markt. Und ich vermute mal, ein Grund dafür, dass halt da nicht so viel abgegradet wird, ist halt, du hast halt viele Leute, die benutzen das halt für drei Sachen. E-Mail, ein bisschen Facebook vielleicht und halt Filme gucken. Für was anderes wird unser iPad 2 auch nicht verwendet. Und dafür reicht es halt wahrscheinlich auch noch in einem Jahr oder in zwei Jahren.
Ja.
Und ich bin mal gespannt, wie bei der Uhr dann die Upgrade-Cycle aussehen.
Das stimmt.
Und entweder können sie halt sagen, sie statten jetzt halt die neuen Geräte mit irgendwie Features aus, die das Sinn machen, aber dann hast du halt wieder so eine Fragmentierungsgeschichte, was ich aber eher nicht glaube. Also ich glaube eher, dass sich die Uhr relativ langsam entwickeln wird. Also wenn wir, also wir werden höchstwahrscheinlich ein Upgrade sehen in einem Jahr, aber ich würde erst, jetzt würde ich vermuten, das hat halt mehr Laufzeit, vielleicht noch irgendwie ein bisschen größeres Display im Verhältnis zum Rand zumindest, vielleicht ein bisschen dünner. Aber ich sehe jetzt nicht, dass es irgendwelche Hardware-Features hat, wo man sagen würde, wenn man eine hat, mit der man zufrieden ist, dafür upgrade ich jetzt. Weil die Funktionalität kommt ja schon primär extern durch die Software.
Also was ich mir vorstellen kann, dass mehr Sensorik kommt. Also dass so Sachen kommen wie, also was ja wohl jetzt schon drin ist, was sie aber gar nicht beworben haben, dass sie den Blut-Sauerstoffgehalt messen können, theoretisch.
Okay.
Und dass du halt, ich habe keine Ahnung, was da an Sensorik noch denkbar ist, aber dass viel mehr Sensorik reingesteckt wird, sozusagen, um diesen Gesundheitsaspekt noch hervorzuheben. Weil das ist eigentlich schon eine spannende Sache, weil ich meine, ich bin übergewichtiger, weißer Mitteleuropäer, der zu wenig Sport treibt. Mit anderen Worten, ich werde mit ziemlicher Sicherheit irgendwann in meinem Leben Herzprobleme bekommen. Und ich habe plötzlich jetzt ein Gerät, was die ganze Zeit meinen, das ist der Puls, nicht der Blutdruck, sondern ja, der Puls, was rund um die Uhr meinen Puls, oder nicht rund um die Uhr, aber tagsüber die ganze Zeit meinen Puls überwacht. Und das ist schon krass in dieser Health-App, das zu sehen. Auch durchaus, wie man irgendwie, ich habe neulich mit meiner Tante ein etwas aufbrausenderes Skype-Telefonat gehabt.
Okay.
Wie man tatsächlich seinen Puls hochgehen sieht im Nachhinein in
der entsprechenden App.
Und es ging nicht ums Thema Impfen. Es ging nicht ums Thema Impfen. Es ging ums Thema, nee. Und das ist einfach, also das ist, glaube ich, schon, also dieses ganze Medizinthema wird sehr, sehr spannend werden und wird, glaube ich, riesig werden. Und da wird eine Menge Sensorik, ich glaube, sie wird tatsächlich dünner werden.
Aber das wäre zum Beispiel auch nichts, wo man sagen würde, als Entwickler, ja, jetzt hast du halt eine Uhr, die hat mehr Sensorik, da landen halt mehr Daten in HealthKit.
Genau.
Aber da gibt es keinen Unterschied, dass man irgendwie...
Aus Developer-Perspektive.
Genau, aus Developer-Perspektive.
Ach so, ja, klar.
Und ob man dann wegen sowas upgradet, ist halt dann auch...
Was ich glaube, aus Developer-Perspektive spannend wird, ich weiß ehrlich gesagt, ich dachte, sie machen sowieso schon eine Mischung aus WLAN und Bluetooth, um die ganzen Daten rüberzubringen.
Machen sie nicht?
Ich weiß nicht, wie das genau läuft. Aber ich habe mehrfach jetzt gelesen, dass es Bluetooth sei. Und Bluetooth, wobei ich das auch, also spätestens wenn du Grafiken hast, dann brauchst du dafür einfach irgendwie auch ein schnelleres Übertragungsmedium. Also da werden sie eine Menge hoffentlich noch über bessere Systemsoftware hinkriegen.
Ich meine, bei so einem System, wo sie wirklich beide Endpunkte herstellen, müssen sie ja auch kein standardisiertes Verfahren machen. Also ich kenne mich da jetzt zu wenig aus, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man, also das ist ja der klassische Apple-Move zu sagen, wir halten uns nicht an irgendwelche Standards, weil wir halt beide Endpunkte kontrollieren und dass man einfach bei Bluetooth könnte man sicherlich schon irgendwie sagen, wir machen jetzt hier ein bisschen mehr, weil wir halt hochqualitative Komponenten verbauen, von denen wir wissen, dass sie das aushalten.
Okay, ja.
So eine Sachen.
Also ich glaube, dass sie einen eigenen, komplett eigenen Funkchip bauen, nur um mit der Uhr zu kommunizieren. Dafür werden sie auf absehbare Zeit zu wenige Uhren verkaufen, um diesen Chip im Telefon zu rechtfertigen.
Ja.
Aber dass sie, ich glaube, Bluetooth, ist das Bluetooth 3 oder Bluetooth 4? Das ist ja direkt im Standard drin, dass, hey, wir machen die Kommunikation eigentlich die ganze Zeit total langsam über Bluetooth und sobald wir was ernsthaft Daten übertragen wollen, nehmen wir den WLAN-Chip, der sowieso auf jedem Gerät heutzutage vorhanden ist.
Okay.
Und ich dachte, dass sie das hier nutzen würden, aber auf jeden Fall, also diese Bandbreite zwischen den beiden Geräten zu erhöhen, das könnte auf jeden Fall, falls wenn das, was nicht über Software geht, das über Hardware zu machen, wäre sicherlich ein lohnendes Ziel. Ich weiß nicht, wie es aussieht mit Apps direkt auf der Uhr, die dann irgendwann mal kommen werden würden vielleicht.
Ja, ich, wie gesagt, da ist auch diese, von den Apps, die du jetzt erwähnt hast, klar, du hast halt... Die
brauchen alle...
Nee, aber ich meine, da war jetzt auch nichts, wo, also zum Beispiel die Overcast-App, die du hattest, was die jetzt, wofür es die überhaupt gibt, verstehe ich schon nicht. Weil ich meine, du hast doch dieses Media-Center-mäßige Vorwärts-Rückwärts Artwork-Anzeigen schon.
Also die Overcast-App, die ist gut, um halt dir eine Liste deiner Podcasts, die du hast, anzuzeigen. Also wenn ich einen Kopfhörer aufhabe und das Telefon steckt in der Tasche und dann kann ich halt, dafür ist es praktisch, das ist echt gut, das ist der Grund, warum ich auf Overcast umgestiegen bin. Jetzt gerade vorher habe ich mal Castro verwendet, dass ich jetzt hier halt die Overcast-App starten kann und dann habe ich eine, die braucht zwar eine Weile, um zu starten, aber du kannst halt, das funktioniert halt, ist halt nochmal ein neuer Anwendungsfall, der überhaupt nicht mit dem Telefon funktioniert. Das ist, die Wartezeiten sind gar nicht so schlimm, weil das ist nicht so, dass ich deswegen stehen bleibe und warte, bis die App geladen ist, sondern man stellt sich halt drauf ein, das braucht halt einen Moment. Also ich starte kurz im Laufen die App, bam, nehme den Arm wieder runter, lasse 5 Sekunden vergehen, gucke nochmal drauf, sehe, was läuft jetzt gerade und dann kann ich halt sehen, aha, das sind die Podcast-Folgen, die ich habe, tap, tap und dann spielt er ab. Okay. Das ist ein schöner Anwendungsfall tatsächlich. Und gerade für Podcast-App kann ich mir eine Uhr-App fantastisch vorstellen. Ich kann mir vorstellen, also das Coverbildchen anzuzeigen ist jetzt, finde ich, das harmloseste. Ich finde, man könnte darüber, also für mich wäre es der Grund, vielleicht Kapitelmarken mal zu verwenden, weil du hättest halt, könntest wirklich ein besseres Interface machen, um auf Podcasts zuzugreifen. Ich finde, Markierungen setzen, hier ist eine Stelle, die ich gerade spannend finde, da wird irgendwas erwähnt, was weiß ich was, irgendein Produkt oder irgendein Framework oder irgendwas, was.
Aber du hast bei diesem, wie heißt denn das, Media Center Interface?
Ja.
Da hast du schon die Möglichkeit, ich habe noch nie jemandes benutzen sehen, aber da gibt die API das her zu sagen, du hast noch so andere Aktionen, die man machen kann. Also okay. Du kannst, glaube ich, sowohl, du hast Raten von 1 bis 5 Sternen eingebaut.
Okay.
Und du hast so eine, ich habe da manchmal rumgespielt, du hast dann irgendwie irgendwelche Aktionen, die du übergeben kannst und wenn du das anmachst, dann wird aus statt des Zurückknopfs, hast du dann da so ein Hamburger-Menü.
Okay.
Und dann kannst du da draufdrücken und dann kommt halt so ein Action-Sheet reingefahren und dann kannst du halt irgendwas auswählen. Und dann, das ist ja auch wieder diese Nummer mit dieser semantischen Annotation. Also das sind ja, was da im Prinzip über den Draht geht, mal davon, also das Podcast auswählen ist wahrscheinlich noch das Overcast-spezifischste, aber das andere ist ja einfach nur, mach eine billige Aktion, die ich einfach hier abfeuere. Also markiere hier, geh zum nächsten Ding, das sind alles Sachen, die kriegt man über einen Kanal, dass sie generisch sein könnten. Und an der Stelle bräuchte ich dann eigentlich...
Also ich finde, eigene Interfaces dafür zu bauen, ist schon eine spannende Sache auf jeden Fall. Also das kann durchaus Sinn machen und ich glaube, es gibt viele Anwendungen, also wenn du irgendwie für Sponsoren in so Apps, also vielleicht könnte man Arco Armin damit überreden, doch Kapitelmarken einzubauen in Apps, nämlich man könnte Kapitelmarken für die Sponsoren setzen und halt direkt zum Beispiel, also in Overcast und erwähnt irgendein Produkt in seiner Sendung und du kannst halt den Barcode hier direkt nur einen Tab interagieren und du siehst nochmal den Namen des Herstellers und dann kriegst du automatisch eine Mail zugeschickt, wo doch hier ist dein Account eingerichtet oder okay. Irgendwie sowas. Kann ich mir gut vorstellen. Wie gesagt,
Fans.
Markierung zu setzen für irgendwas und vielleicht Tags zu setzen oder sowas, kann ich mir gut vorstellen. Sowohl für sich selber als sozusagen als Teil des Publishing-Prozesses, so ich höre mir das nochmal durch, warum soll ich das eigentlich alles am Rechner machen? und nicht nebenbei, während ich irgendwas anderes mache und Kapitelmarken dabei zum Beispiel reinhämmern. Mhm. Oder eben, um Kommentare an Stellen reinzugeben, also für Soundcloud zum Beispiel, dass du eben parallel dazu auch Kommentare auf der Uhr lesen könntest, fände ich einen durchaus reizvollen Anwendungsfall.
Ja, also ich glaube, die Kommentare bei Soundcloud, die sind halt schon, werden halt schon de-emphasized, so.
Okay, das ist natürlich klar, das ist immer Geschmackssache, oder das hängt immer von der Qualität, klar.
Ja, aber klar, du kannst auf alle Fälle schon so kontextmäßigen Kram nehmen.
Genau, man könnte hier direkt, diese Stelle ist jetzt so geil, ich möchte, das finde ich ja immer was nach wie vor bei Podcasts, also zumindest so wie wir den machen, stundenlang irgendwo reinquatschen und eine Sendung mit durchaus Höhen und Tiefen zu haben.
Also überwiegend Tiefen, aber...
Ja, aber die meinetwegen sogar das, aber die paar Höhen, ich glaube, dass man viele Podcasts könnte man problemlos von 3 Stunden auf 20 Minuten runterdampfen. Mhm. Und das wäre eigentlich ein Prozess, den ich gerne auslagern würde an die Hörer sozusagen. Hey, hier habe ich eine besonders geile Stelle gehört, das packe ich jetzt auf Twitter oder auf Facebook und dann. Also,
wie spät ist jetzt in Deutschland? Ihr habt ja offensichtlich nichts Besseres zu tun, die beiden Leute, die jetzt zuhören. Hallo Chris.
22.30 Uhr. Das kann mir die Uhr auch anzeigen.
Mein Handy sagt mir, es wäre 13.30 Uhr. Aber das ist hier die Ortszeit.
Genau, hier ist es 13.30 Uhr. Ich muss lernen, die analoge Uhr wieder zu lesen. Das ist so, ich stehe immer davor und es ist nicht so, dass ich nur darauf warte, dass alle mitkriegen, dass ich eine Apple Watch habe, sondern es ist wirklich der große Zeiger.
Wie war das doch
gleich? Und ich würde ja, es gibt ja auch eine rein die Modularuhr, die so wirklich aussieht wie so ein Kommandozentrum mit mittendrin großer Kalender und sowas. Und das ist was ich würde sie ja nehmen, aber ich finde diese Animation, wenn man von diesem Lounge Screen kommt, okay, jetzt ist hier bei dem Zifferblatt ist er halt nicht da, ja,
aber bei den anderen mit der
aber bei allen, die rund sind, ist halt so eine Animation da,
die also man für so die Leute, die das jetzt nicht sehen können, wenn man auf den, das heißt nicht Lounge Screen, oder wie heißt denn das,
also das, was auf dem iPhone das Springboard ist,
genau, quasi da, wo die ganzen Apps sind, wenn man da, ist immer die Uhr im Mittelpunkt,
genau, und
wenn man dann mit der Digital Crown reinzoomt, dann ändert sich das Icon quasi on the fly zu dem.
Das passiert auch, wenn du einfach nur drauf tippst, dann ist es halt, dann kannst du halt die Geschwindigkeit nicht kontrollieren.
Genau, aber es morpht halt quasi automatisch in das Watchface, das
man. Genau, also es geht nicht einfach eine App auf, sondern sie baut sich so langsam auf. Und es ist eine sehr schöne Animation. Also die habe ich schon länger angestarrt, als mir lieb ist.
Apropos Icons, an dieser Stelle möchte ich mich nochmal darüber beschweren, und dass Steve Jobs wäre es ja nicht passiert. Das Icon für die Apple Watch auf dem Telefon, wo ist denn mein Ordner mit den ganzen Apple-Scheiß?
Dinge, die man nicht löschen kann.
Dinge, die man nicht löschen kann. Die Apple Watch, die sieht man da von der Seite.
Ja.
Und das ist, finde ich, total leblos. Also du hast ja eine. Gut, bei mir könnte man sagen, magst du, aber dass das nicht wenigstens das Modell ist, das du hast, das enttäuscht mich schon ein bisschen. Und es wäre jetzt ja nicht zu viel verlangt zu sagen, da steht, ist vielleicht noch die Uhrzeit, die aktuelle, weil den Code haben sie ja schon von der anderen App. Mm. Das brauchen wir nur noch reinkopieren. Nicht, weil irgendjemand darauf die Zeit ablesen will, aber weil es halt geht.
Ja, ach, oh, bin ich ehrlich ganz froh, dass sie das nicht gemacht haben. Also es ist noch eine Menge Zeug notwendig, was einfach noch fehlt.
Aber es sind ja auch andere Teams. Also die Zeit,
stimmt schon.
Also hoffe ich. Die Zeit, dass die da reingegangen wäre, das Icon ein bisschen hübscher und interessanter zu machen, wäre jetzt nicht von irgendwie dein Watchface ist abgegangen.
Das stimmt. Also was worüber ich eines Tages nochmal einen langen Artikel lesen möchte über das Thema, ist das Setup-Screen. Also und zwar ist es ja, man kriegt diese Uhr, mhm, und der gesamte Setup-Prozess ist eine Kombination aus wow, wie geil, oh, und oh mein Gott, warum ist das so scheiße?
Höhen und Tiefen.
Also es sind so Sachen wie, also bei mir zum Beispiel hat sich durch einen dummen Fehler meinerseits, aber der halt viel zu leicht passiert, hatte ich die Uhr wieder entkoppelt, nachdem sie einmal, und der Setup-Prozess, also dieses einmal alle Apps rüber kopieren und so, das dauert ein paar Minuten. Und in der Zeit kannst du halt, ich weiß nicht, wie lange es dauert, weil ich hatte keine Uhr, die mir anzeigen konnte, wie lange es dauert, aber es dauert eine ganze Weile. Es dauert zu lange. Und dann habe ich es halt irgendwie geschafft, versehentlich den Knopf zu drücken fürs Entkoppeln, und dann kommt halt auch keine Rückfrage mehr. Okay. Und dann wird die komplette Uhr wieder resettet und startet neu, und dann ist sie wieder in dem Blank State.
Kommt das Ding mit mehreren Uhren klar?
Die
also ein Telefon, mehrere Uhren?
Glaube ich nicht. Nee, ich glaube, im Augenblick ist es 1:1.
Aber ich meine, also ich habe jetzt schon meine Daywatch und meine Nightwatch bestellt. Eine in Gold, eine in Rosé. Also ich weiß nicht, wie ihr das macht. Das ist ja, also gut, ich habe zum Glück auch einen Dayphone und einen Nightphone, aber...
Ja, das ist dann wahrscheinlich das...
Ich will ja kombinieren, wie ich will. Naja, mal gucken.
Aber was ich da... Und es gibt halt einen Teil davon, also zum einen, ich habe... Es ist, das finde ich ein süßes Detail. Es gibt, man hat sie halt im Linkshänder-Modus. Also man kann, ich konnte sagen, okay, ich trage die Uhr am rechten Band und ich habe das Interface einmal komplett gedreht. Ich habe überlegt, ob ich einfach sage, ich trage ab jetzt meine Uhr wie normale Rechtshänder, weil es gibt eigentlich keinen guten Grund, warum Linkshänder ihre Uhr am rechten Arm tragen. Wahrscheinlich machen das sehr viele auch einfach nicht. Ich habe das halt irgendwann so gelernt, habe es mir halt so angewöhnt und jede Uhr, die ich bisher hatte, war eigentlich eine Rechtshänder-Uhr mit dem so, man kommt mit klar und es ist jetzt kein Weltuntergang. Mhm. Aber jetzt die erste Uhr zu haben, bei der ich's kann, finde ich schon angenehm und darum mache ich es jetzt auch erstmal. Die ganze Animation, also du hast, wenn du die Uhr startest, dann hast du so ein auf dem Screen so ein hochauflösendes Bild, so wo so draufsteht, was ist das denn für eine Uhr und so diese ganzen, die man normalerweise auf der Rückseite, ich glaube, ist sogar auf der Rückseite eingeprägt, eine gewisse genau, man hat so auf der Rückseite hat man auch so diese Informationen hier. 42 mm Apple Watch, das hat man dann vorher. Und wenn man die halt von Rechtshänder auf Linkshänder stellt, dann ist nicht so, dass das Interface einmal, wie es bei einem Microsoft-Produkt halt einmal komplett, sondern es dreht sich halt. Also du hast so dieses Icon sozusagen, es dreht sich einmal.
Ich nehme mal kurz hier das Band raus.
Genau, mach das mal. Die Setup-Animation, also der Setup-Prozess ist, du fotografierst mit deinem Telefon das Bild auf deiner Watch-App. Auf deiner Watch-App. Mhm. Nicht App, sondern App. Und machst davon ein Foto.
Never gonna give you app. Never gonna give you
app. Okay, ich glaube, das muss ich merken als Sendungstest.
Das ist schon, ja, ist schon weg?
Ist schon geklaut, aber
okay.
Kannst du ruhig machen, krieg keiner mit die Referenz. Und da hätte es ein billiger QR-Code getan. Also mehr ist das nicht.
Ja, aber QR-Code kannst du ja nicht machen.
QR-Code kannst du nicht machen. Und es ist eine kleine Animation. Also es sind so einzelne Fäden, die so rumwabern sozusagen. Und dann machst du damit ein Foto. Also du hältst das drüber und sobald es das erkannt hat. Und in dem Moment, in dem die sich erkannt hat, siehst du die Fäden sozusagen auf beiden Displays und dann synchronisieren sie sich so nach und nach.
Also geben die dann irgendwie ein Bild, die Fäden?
Nein, aber dann ist sozusagen, dann, also du siehst, wie sich die Uhr sozusagen mit dem Telefon verbindet und wie sie in einer Synchronisation schwimmen
plötzlich. Willst du deinen Code ansagen?
Nein, auf gar keinen Fall. Und da sind man Jahre reingegangen, würde ich sagen, in diese Animation und diesen Setup-Prozess und sowas. Das ist, und absolut zu Recht. Und genau, was ich auch ein sehr schönes Detail finde, ist dieses, also die Uhr ist halt per Code gesichert. Man kann sie aber auch, ist eine Option, dass man morgens, wenn man die Uhr anlegt, sobald man sich dann quasi an seinem Telefon das erste Mal einloggt mit Touch-ID, wird automatisch auch die Uhr freigeschaltet. Das funktioniert, das ist, also man muss den Code auf dem Display eigentlich nie eingeben, außer Rob will einem, klaut einem die Uhr und
ja, man kann hier auch so lange rauszoomen, bis die ganzen Icons in einen Punkt verschwinden.
Geht das mit einem Punkt?
Ja, wenn man immer wieder kurbelt, dann verschwinden. Also ich zoome hier gerade aus seinem quasi Springboard raus. Und so lang, ich mache das gerne bei so einer Scrollview. So lange scrollen, bis man halt den ganzen Content weggescrollt hat gegen das Rubberband. Und hier mache ich das gerade mit den Punkten. Jetzt ist der Screen quasi leer.
Ich dachte am Anfang, als ich die Uhr hatte, dass sie auch mitkriegen, wenn man die Digital Crown einfach nur berührt. Dass sie sozusagen, dass er im Scroll-Modus bleibt, solange man die Digital Crown berührt. Das ist aber leider nicht der Fall. Also so.
Ich stelle gerade fest, wenn man hier in so ein Icon reinzoomt, wie ist denn das, wenn ich hier mache? Genau, man kann, wenn man auf diesem quasi Springboard ist, wie auch immer es heißt, kann man ein Icon in die Mitte wählen und dann kann man,
wenn man reinzoomt, dann wird diese App gestartet.
Genau, aber wenn man das hält, quasi, dann sieht man, also man sieht es schon pixelig. Icon? Ja, also die anderen Icons vor allen Dingen. Aber Tippkalk. Ja, ich habe die jetzt halt gerade mal vom Band befreit hier und stell mir vor, wie das als, jetzt hat sich schon wieder gelockt, naja, scheiß drauf, wie das als Taschenuhr funktionieren würde.
Gar nicht.
Aber man kann die auch nicht, man kann nicht sagen, lock nicht, oder?
Doch, das kann man machen. Ich weiß gar nicht, ob es bei uns, ich glaube, bei mir lässt es die Firmenpolicy nicht zu. dass das geht. Ich glaube, wir müssen auf unseren Telefon und damit auch auf unseren Uhren, achso, soll ich nochmal?
Gut so.
Müssen wir irgendwelche Touchcodes dran haben. Aber dieser Lock-Mechanismus funktioniert halt darüber, solange sie einen Puls messen, gehen sie aus, dass du deine Uhr trägst und verlangen den Code nicht mehr.
Das heißt, wenn man erschossen wird mit der Uhr.
Na, wenn man erschossen wird und sie es schaffen, den Puls noch am Leben zu erhalten, dann ist.
Das wäre doch mal was für so eine Spionagesendung, dass sie den dann künstlich am Leben halten, damit die Uhr nicht lockt.
Wäre das nicht was für die nächste Panorama-Sendung, um einfach nochmal ein bisschen Panik vor der Uhr in Deutschland zu machen?
Wir sind nicht bei WMR.
Ich finde,
der Panorama-Podcast der Deutschen.
Panik-Podcast,
der Panik.
Ich mag das Armband erstaunlich gerne. Also es ist, ich habe eine Pebble und da hatte ich auch so ein Plaster-Armband und da habe ich furchtbar drunter geschwitzt, so sehr, dass ich mir dann irgendwann ein alternatives Armband gekauft habe.
Dieses Material wirkt schon sehr hochwertig, das muss ich schon sagen.
Es ist, also man schwitzt trotzdem ein bisschen drunter, aber es ist viel, viel besser, als ich befürchtet hatte.
Ich muss sagen, es fühlt sich so ein bisschen wie Kaugummi. Also es wirkt, ich will nicht sagen essbar, dafür ist der Farbton ein bisschen abschreckend, aber
je nachdem, wie alt deine Kinder sind, ist das wahrscheinlich. Ja.
Aber es hat halt, also sieht nicht nach billigem Gummi oder
weiß ja was aus, dieses.
Also es ist schon
Fluorelastomer. Also sie haben es geschafft, dass diesen Schritt hinzukriegen, dass die Alu-Uhr deutlich billiger aussieht als die teureren Uhren, aber dass sie trotzdem nicht irgendwie, also sieht nicht, ich finde, sie sieht nicht überhaupt nicht scheiße aus. Ich mag sie, ich mag sie sehr gerne, soweit vom Design her. Was auch eine tolle Anwendung ist, wie ich finde, ist Fuß-zu-Fuß-Navigation. Das ist echt liebevoll gemacht. Funktioniert leider, ich meine, hier in San Francisco hat Google den gigantischen Vorteil, dass sie dich um Berge drumherum routen können, wenn du mit Fahrrad oder mit zu Fuß unterwegs bist. Mhm. Wohingegen Apple dich halt stur über jeden Berg schickt, wenn man damit bloß 20
Was
Meter
ist denn
sparen
kann. Gangreserve?
Oh Gott, ja, das heißt, wie Akkufüllstand. Ach nee, Gangreserve ist, du kannst in einen Modus wechseln, dass alles abgeschaltet wird, außer der Uhrfunktion.
Also Gangreserve macht so einen Eindruck, okay, wir haben so und so viele Pixel auf der Uhr für ein deutsches Wort und dann haben sie irgendwie so ein Diktionär von 1832 ausgegraben, wo das Wort Gangreserve, ich habe das Wort noch nie gehört.
Ich habe es auch noch nie gehört. Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser Versuch, sich bei Uhren anzuschleimen, bei klassischen.
Aber ist es Energiesparmodus oder
was? Das ist quasi Energiesparmodus, genau.
Ich mach das mal eben.
Oh, da muss die Uhr nachbooten.
Ah, okay. Ich muss auch sagen, hier der...
Mach aber ruhig,
Das hat gerade ein bisschen gestockt hier, also ich swipe hier gerade so ein Slide-Regler. Das ist auch wirklich nicht Podcast geeignet. Und das hat ein bisschen gestockt. Naja, jetzt mache ich mal die Gangreserve, bin ich mal gespannt. Okay, jetzt wird nur noch die Zeit angezeigt.
Und dann muss das...
Ist jetzt quasi eine Watch ohne Apple.
Genau.
Und vor allem das Watchface, das sie da ausgewählt haben, ist halt auch eine komische... Ist einfach nur so...
Grün die Uhrzeit.
Ja, in... Was ist das, Helvetica?
Oder war das San Francisco
vielleicht? Ist das San Francisco?
Ich weiß es nicht.
Ich dachte, das war ein bisschen enger. Ach, ich kenne mich auch nicht aus. Naja.
So, und jetzt ist... Hast du jetzt schon, muss ich jetzt neu starten?
Das ist die Gangreserve jetzt. Weißt du geil, was ich da gemacht habe?
Na toll. Ah, jetzt passiert wieder was. Wahrscheinlich muss ich jetzt lange die Taste gedrückt halten, was mir angeht. Vielleicht auch nicht. Mal gucken.
Und das ist die Geschichte, wie Max Uhr gebrickt wurde.
Also wenn, dann stehe ich noch heute im Apple Store und lass mir eine neue geben. Das haben sie dann hoffentlich. Meine Uhr ist kaputt. Also ich dachte ja schon, dass sie es mit dieser Siri-Aktion, da mit dieser Accessibility-Aktion geprägt hat.
Achso, Screen Curtain. Müssen wir mal rausfinden, wie viele Leute aus Versehen. Aber es passiert wahrscheinlich nicht so häufig. Kann man den Screen Curtain? Turn on the Screen Curtain. I don't understand. Turn on the Screen Curtain. Ach, Siri. Was für eine Enttäuschung. Es gibt aber noch andere neue Apple-Produkte.
Es gibt auch noch, stimmt. Kurz so für mich so als Fazit, wird eine schöne Uhr werden, die zweite Generation wird bestimmt anders werden. Die Sorgen, die sich alle machen, oh Gott, wie wird das denn mit der nächsten, baut man dann einfach ein neues Gehäuse? Ich glaube, Apple wird das einfach für seine sehr, sehr reichen Kunden, die sich ernsthaft um sowas Gedanken machen, wird es einfach sagen, hey, wir nehmen die alte Uhr zurück, geben dir ein bisschen Preis, schmelzen das Gold ein, hier hast du eine neue Uhr, viel Spaß. Total billig eigentlich, viel zu naheliegend als das, also ich glaube nicht, dass die da intern irgendwas austauschen.
Ja, also davon würden sie sich doch auch nicht, also von den paar, also es ist ja nicht viele Leute, davon kann man ja ausgehen.
Ja, und Leute, die mehr Geld als Verstand haben, also denen das auch.
Ja, aber zu sagen, wir lassen uns in unseren zukünftigen Designentscheidungen jetzt schon davon einschränken, dass es irgendwie Upgrade-Paths geben soll, hatte ich für absoluten Käse. Ja. Das ist echt nicht Apple, also.
Ich glaube, dass so die Anwendungen, die kommen werden, dass sie eher so eben Swarm-App und sowas, also ganz kurze Interaktion, wirklich im paar Sekunden-Bereich sein werden. Dass das auch das Einzige, weil, wie gesagt, ansonsten so diese Armhaltung ist nicht angenehm für beide Arme. Also es ist auch für den touchenden Arm sozusagen, der ist einfach, das geht auf einem Telefon 1000-mal besser, als es so geht. Und ich habe am Anfang, nach 2 Tagen hatte ich sogar ein bisschen Schmerzen im Arm, einfach so von dieser merkwürdigen, obwohl ich gar nicht so viel draufgestarrt habe. Akku hält lange. Entwicklung dafür ist im Augenblick noch ziemlich schmerzhaft.
Stimmt, ich wollte gerade fragen, was machst du denn dafür?
Also was ich gerade baue, es gibt ja hier diesen, also für so eine Shuttle-App, mit der ich gucken kann, wann fährt der nächste Shuttle, finde ich, ist eine sehr naheliegende Anwendung dafür.
Ja.
Ich kann es sehr gut im Simulator testen. Also das funktioniert ganz einwandfrei. Aber der Prozess, es auf die Uhr drauf zu kriegen, ist im Augenblick einfach noch, erstens braucht er ziemlich lange und zweitens ist er ziemlich kaputt.
Also, weil geht es direkt von Computer auf Uhr oder geht es zwischendurch durchs Telefon?
Es geht alles durchs Telefon durch.
Okay.
Also das ist quasi, im Augenblick ist, das läuft auch gar nicht auf der Uhr. Also es ist, die App läuft auf, also das, ich glaube.
Ach ja, stimmt.
Das ist eine Extension technisch, die einfach im Hintergrund gelauncht wird, ohne Interface und die dann einfach rüber schickt, das XIP.
Ja.
Du musst ja auch Storyboards verwenden. Und die dann einfach nur die Views updatet quasi und die Informationen für den jeweiligen View. Ich glaube, das ist auch ein Bereich, in dem native Applikationen, also wenn du eine richtig schnelle Interaktion, also darum ist das Interface im Augenblick auch noch sehr limitiert. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht gar keine nativen Apps für die Uhr machen, aber was als Zwischenschritt, dass sie sozusagen, dass du für einzelne Screens sagen kannst, okay, die Interaktion, also du hast einen Gesture Recognizer und so diese ganzen Sachen und du kannst halt nativ auf dem Screen malen. Und das Ergebnis deiner Ein- und Ausgaben kannst du dann quasi wieder rüberschicken. Also, dass du etwas mehr nativen Code auf der Uhr hast. Das ist so, das halte ich für wichtiger als dass die Apps komplett auf der Uhr laufen.
Ja, also, wie gesagt, da habe ich jetzt auch noch nichts gesehen, wo ich sagen würde, das brauche ich unbedingt auf der Uhr. Und ich glaube, von der Zukunft, wo du nur die Uhr hast und kein Telefon, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob es das jemals geben wird, aber auf alle Fälle nicht bald. Vielleicht, dass du halt ein bisschen, also ich habe so ein Foto gesehen, das jemand getwittert hat, wo er irgendwie mit so einer fancy GPS-mäßigen Sportuhr rumgelaufen ist und der Apple Watch.
Okay.
Um dann zu vergleichen, und ohne Telefon natürlich, um dann zu vergleichen, wie genau so die Messungen sind. Und der ist irgendwie 11,3 Kilometer gelaufen oder so, laut seiner GPS-Uhr und laut der Apple-Uhr waren es 11,3 Kilometer. Und im Prinzip stimmte alles komplett überein. Und was halt auch ganz süß war, dass diese GPS-Uhr, die er da hatte, hatte zum einen so ein relativ mieses LCD-Display, schwarz-weiß, und war halt auch, hatte halt ein rundes Display. Und dann hat er halt quasi die beiden Uhren halt nebeneinander gezeigt und auch mit den gleichen Daten immer. Und da hat man natürlich dann die Hälfte nicht lesen können auf der runden Uhr, weil es halt eine quadratische Liste war, die halt durch einen Kreis betrachtet hat. Das heißt, die Daten, die am unteren Ende des aktuellen Bildausschnitts waren, waren halt links und rechts abgeschnitten.
What?
Weil es halt ein Kreis ist. Da muss halt man runterscrollen, damit es in die Mitte kommt.
Ja, war das irgendeine Android-Uhr oder warum war das so?
Nee, ich glaube, das war gar keine Smartwatch in dem Sinne, sondern einfach speziell fürs Laufen gemacht.
Okay, da hätte ich ja gedacht, dass sie dann das Interface perfekt auf dieses runde Display anpassen oder so.
Naja, das Display war, glaube ich, also ich will nichts falsch erzählen, ich erinnere mich nur sporadisch dran, aber ich glaube, die Uhr war halt auch sehr niedrig aufgelöst. Also du hättest gar nicht die Auflösung gehabt, um den Text jetzt quasi so gekrümmt anzuzeigen.
Okay.
Weil einfach du so eine pixelige Font hast und so und du musst schon dann mit rechten Winkeln arbeiten. Ist wahrscheinlich dann an der Stelle auch nicht so wichtig. Also wenn du das wirkt halt mehr wie so eine Art Tauchcomputer oder weißt du was, wo du dann halt das benutzt, wenn du läufst und sonst halt nicht und dann züngst du die Daten irgendwo hin und dass du es dann dir unterwegs mal angucken kannst, dafür ist es gut genug. Klar hätte man auch einfach einen rechteckigen Bildschirm nehmen können. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es was ist, womit Leute halt normal rumlaufen. Und ästhetische Anforderungen schienen da so ein bisschen. Aber ich fand es halt gut, interessant zu sehen, wie genau die Uhr ist, auch ohne GPS und ohne Telefon nebenbei. Ich hatte mich halt vorher gefragt, bevor die rausgekommen ist, ob sie vielleicht sowas machen, wie sie, dass sie die WLANs unterwegs mitschneiden, die sie sehen und dann, wenn sie das nächste Mal irgendwie eine Datenverbindung haben, dass sie dann versuchen, daraus eine, mit Roadfitting und hast nicht gesehen, eine Route zu berechnen. Kannst ja mal versuchen, wie das, kannst du eine Route dir anzeigen lassen, die du gelaufen bist in deinem Workout?
Hast du
gerade abgestürzt?
Nee, ich hab's jetzt geschafft, die Gangreserve zu beenden, offensichtlich gerade.
Gangreserve?
Jetzt bootet sie gerade. Also das ist jetzt der übliche Apfel zu sehen.
Übliche Apfel.
Und kann man sich die Route anzeigen? Ich glaube nicht. Ich weiß es nicht. Warte mal. Ich habe diese Aktivitäts-App. Diese Aktivitäts-App, die nervt im Augenblick noch sehr.
Habe ich die auch? Ist das auch so eine App, die mir aufgezwungen wurde?
Nee, die sieht man wohl tatsächlich erst, wenn man sie, wenn man die Uhr gesetupt hat. Aber ich glaube, Moment, kann ich das hier überhaupt sehen? Ah ja, hier sehe ich jetzt die Trainieren. Also diese Information ist noch sehr, 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 sehr dünn. Das ist halt, also im Wesentlichen sehe ich da in der Statistik sehe ich halt so eine Leiste drinne.
Also ich muss sagen, auf dem Telefon kommen die Farben aber nicht so schön.
Ja, ne, das ist schon echt ein krasser Unterschied.
Ach so, übrigens, du brauchst ein neues Telefon.
Ja, brauche ich. Wie, warum hast du mein Telefon kaputt gemacht? Das erste Mal ist mir passiert jetzt, dass das Telefon runtergefallen ist.
Du benutzt metrisch, Imperial Measurements?
Nee, das kann man nicht einstellen. Also ich vermute mal, dass es, ich weiß nicht, woran es hängt. Also mein Telefon ist ja auf Deutsch.
Ah, du hattest 6 Stunden mit Stehphasen. Und 0 Stunden ohne Stehphasen. Ja. Da lernt man ganz neue Worte. Gangreserve, Stehphase.
Also die Übersetzung ist...
Ach, es gibt Achievements auch noch. Holla, die Waldfee.
Die finde ich sehr, sehr süß, diese kleinen. Also die kannst du auch noch rein. Warte mal, es gibt einen eigenen Screen dafür.
Hier. Ach, Erfolge.
Und da kannst du halt in... Und das ist halt, es sieht irgendwie so aus wie so ein, ich würde sagen, 70er Jahre Sowjet.
ja, auf alle Fälle. Ja, irgendwie Sport, Jugendspiele
ja,
der DDR.
Aber ich finde es schick. Also das finde ich tatsächlich, das finde ich sehr schön gemacht. Und es ist auch, also du kriegst jetzt nicht die Animation, die ich auf der Uhr kriege, wenn ich eine bekommen habe. Weil wenn du eine bekommst, dann ist das am Anfang so an der Seite und dann wird das so langsam so reingedreht. Also es ist wirklich so, und hier hast du ja so eine relativ langweilige, hier, ich animiere sie dir halt irgendwie rein.
Aber du hast noch nicht alles freigespielt hier.
Ja, das wird auch, also da sind auch einige Sachen, die kriegst du erst, wenn du 1000 Tage lang täglich...
Perfekter Monat. Sie erhalten diese Auszeichnung, wenn sie ihr Bewegungsziel an jedem Tag in einem Monat erreicht haben. Vom ersten bis zum letzten Tag. Naja, musst du erstmal den Februar abwarten. und dann deine Erfolge richtig, deine Anforderungen richtig runterstellen. Und dann wird es auch was. Neuer Rekord. Sie erhalten diese Auszeichnung, wenn sie nach den ersten 10 Tagen einen neuen persönlichen Rekord für die meisten Trainingsminuten an einem Tag aufstellen. Mann.
Also es kommt halt irgendwie in den dämlichsten Situationen kommt das. Also zum Beispiel dieses Bewegungsziel erreicht, das kommt bei mir üblicherweise, wenn ich abends aus dem Shuttle aussteige. Also weil offensichtlich hat da eine neue Stunde angefangen und dann hat er halt irgendwie beschlossen, dass ich und dann laufe ich irgendwie so gerade seit 20 Metern und dann kriege ich plötzlich eine Notification rein. Und man hat ja auch immer das Gefühl, man gibt dem ja immer irgendwie, also ich habe mein Telefon so weit runtergedreht, dass ich wirklich nur für relativ wichtige Sachen Notifications kriege. Und wenn mir dann halt meine Uhr sagt, herzlichen Glückwunsch, du hast erfolgreich 12 Stunden an diesem Tag, 12-mal, in 12 Stunden an diesem Tag für mindestens 1 Minute gestanden, dann denke ich mir, ach ja, diese Information hättet ihr mir auch durchaus zu einem entspannteren Zeitpunkt mitteilen können oder sowas. Also das ist... Ja, und mir ist das Telefon ist abgestürzt, also das Display ist kaputt. Am Mittwoch ist es passiert, ich habe immer noch kein neues Telefon, also ich krieg jetzt ein neues Telefon netterweise.
Ich würde mir Sorgen machen, wo du da arbeitest.
Ja.
Hast du bei Fabricator keinen Task erstellt für dein Telefon?
Nicht bei Fabricator machen wir, das ist ja ein eigenes Task-Tool, was wir dafür haben. Doch, dafür habe ich da einen Task erstellt, klar. Das ist ja bei allem, was man macht, macht man dafür einen Task. Ich habe sogar 2. Ich habe 1 beim Instagram-Tech-Typen. Der dafür zuständig ist und 1 bei Facebook. Und jetzt bei Facebook hatten wir gesagt...
In der Hoffnung, 2 Telefone zu kriegen?
Nee, also es war zuerst habe ich das halt über dieses allgemeine Task-Tool eingestellt. Und dann hat mir aber jemand gesagt, hey, wir haben hier jemand bei Instagram, da wird's ein bisschen schneller. Mhm. Dann habe ich mich an den gewandt, hat er gesagt, okay, ich besorge dir ein neues Telefon. Und dann haben die mir vom dann gesagt, hey, wir haben hier gerade ein Telefon rumliegen, das kannst du haben. Und dann habe ich den anderen Typen wieder Bescheid gesagt, so, hey, ich habe hier mit ziemlicher Sicherheit schon ein Telefon, danke, aber brauchst. Und dann haben die, ach nee, das ist noch gar nicht da. Ah. Und das, aber bis morgen haben wir es. Und dann hatten sie das morgen auch nicht. Und jetzt hoffe ich, dass ich jetzt war schon am Freitag, als ich da, ja, aber Montag könnten wir es durchaus haben. Gestern wart ihr euch noch sicher, dass ihr es eigentlich schon da habt und jetzt ist. Naja, egal.
Naja, ich meine, es geht ja auch noch.
Ich werde es auch mal ein paar Tage mit diesem Telefon aushalten. Was ich dann halt beschlossen habe, dass ich mir an einen dieser Facebook-Automaten gleich noch eine Hülle gezogen habe. Mhm. Und so auch mit Gedanken, dass man ja eventuell dass demnächst ja ein Kind hier in diesem Haus, dass wir ja noch eine Lärmquelle in diesem Haus installieren werden, dass wir demnächst ein Kind haben werden und man will sich ja im Zweifelsfall dann doch nicht, also ich glaube, die Fallrate von Telefonen erhöht sich dramatisch und darum will ich jetzt so eine, aber diese Hülle, die ich jetzt habe, die finde ich so unfassbar hässlich. Also es ist halt außen so ein Gummirahmen, so ein schwarzer. Die Buttons sind verdeckt, die sind halt nur so, das steht halt nur an der Höhe, wo die Buttons sind, muss man dann halt deutlich stärker drücken als vorher. Die Rückseite ist so furchtbares, transparentes Plastik. Und ich habe mir jetzt irgendwie so ein selbstbedrucktes Ding bestellt dafür, wo dann einfach so, also habe ich gedacht, wenn ich mir schon eine Hülle bestelle, dann soll es wenigstens was wirklich Schönes sein. Also
du hast die, wann ist der rechnete Termin? In ein paar Wochen? Da lässt du dir jetzt noch eine Hülle bedrucken.
Na, die ist schon unterwegs, die wird schon geschickt.
Ja, du musst doch dann überall dein Kind draufdrucken.
Ach so, das kann ich. Dafür gibt's auch, ich habe neulich so eine App entdeckt, die war, man musste dann, zuerst wollte ich mich bestellen lassen, da kann man Fotos hoch. Perfekte Anwendung. Fotos hochladen und dann kannst du dir entweder T-Shirts mitmachen lassen oder eben iPhone-Hüllen und sowas. Und dann kannst du direkt aus der App heraus bestellen. Kostet weniger, als ich jetzt für diese Hülle da ist jetzt nicht mit eigenem Fotomotiv, sondern da sind irgendwelche Künstler, die halt ihre Bilder hochladen. Mhm. Und dann kann man mit den Motiven dann auch Telefonhüllen und sowas bestellen. Finde ich auch, also habe ich ein schönes Motiv für mich entdeckt. Und ich habe mir alle möglichen Höhlen, also ich wollte, habe gedacht, naja, wenn dann ist, also klar, Metall ist es nicht. Ich glaube, es gibt so eine iPhone 6 Hülle, die so quasi so ein Metallgestell ist und so ein Skeleton ist und im Wesentlichen hast du noch das Gerät und sowas. Aber so dieses, ich meine, dann kann ich mir auch ein Samsung kaufen, wenn ich, wenn man so diese Plastehüllen hat. Und diese Lederhüllen, die sind dann aber meistens so, dass man sie so aufklappen muss und dann haben sie noch ein Fach für die Kreditkarte und sowas. Das fühlt sich für mich irgendwie so zu sehr nach, ich hol mal mein Smartphone und gehe damit ins Internet an.
Was ich überhaupt nicht mag, wo ich mir immer denke, mein Gott, sind diese Hüllen, und ich verstehe, warum das so ist, die das iPhone komplett einkleiden, aber dann so eine kreisförmige Aussparung haben, wo der Apfel hinter ist, damit man halt, die dürfen natürlich keinen Apfel da drauf drücken.
Ja, klar.
Und die Leute wollen natürlich, ach, guck mal hier, habe ich hier so ein iPhone mir geholt. Voll geil. Nee, das finde ich, also ein bisschen Understatement kann man, glaube ich, schon wahren. Und gut, wir sind ja auch die geschulten Augen, wir erkennen halt,
wir sehen, was ein iPhone
ist. Ja, ich finde das auch immer so süß, wenn man irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen eine Fernsehsendung guckt, wo sie dann irgendwie den Apfel immer überkleben oder rausshoppen oder so.
Ja.
Auf einem MacBook.
Aber bei ZDF heute machen sie es, glaube ich, oder? Die haben ja mittlerweile alle MacBooks da. Mhm. Und da wird das dann auch.
Ja, dann sollen sie bei Colorware welche bestellen, wo dann ZDF reingemacht ist. Aber dafür haben sie dann wieder nicht.
Aber das wäre ja Verschwendung von unseren öffentlich-rechtlichen Geldern.
Naja, da würde ich 5 Grad sein lassen.
Ja, du. Meinst du, die Bild würde das auch machen?
Colorway ist ja auch so ein Ding, wo ich immer drüber nachdenke, aber dann bin ich nicht dekadent genug, das zu machen.
Das stimmt.
Aber es wäre schon verlockend. Also einfach irgendwie gerade jetzt, also neues MacBook ist ja raus.
Ja.
Und ich habe jetzt ein MacBook Air, das glaube ich mit 2012. Das musste ich dringend ersetzen, nachdem ich den Vorgänger in Bier ersoffen habe, musste ich das dringend ersetzen und kurz danach, irgendwie 2 Monate später, gab es halt eine Revision und die war halt auch relativ geil.
Ja.
Das war dann das 2013er und das hat es, glaube ich, das war der Sprung mit der Batterielaufzeit.
Ja, das war so eine krasse Batterielaufzeit, ja.
Da habe ich halt ausgesessen und jetzt ist, und ich habe halt immer gesagt, ja, ich will halt unbedingt Retina. Ich kaufe mir nicht nochmal was ohne Retina. Und damals habe ich mich jetzt schon geärgert, so, naja, was, wenn jetzt das Retina Air kommt und so, ärgerlich. Dann hat es doch deutlich länger gedauert als gedacht. Und jetzt war ich natürlich auch heiß auf das neue MacBook.
Ja.
Und leider ist halt der Core M schon sehr langsam für eine kontemporäre CPU. Und im Prinzip ist es halt genauso schnell, was so Benchmarks und Feedback von Freunden angeht, wie das, was ich jetzt habe.
Und du willst schon halt einen Geschwindigkeitssprung.
Ja, also gerade mit Swift ist halt CPU, also ich hab da mal wieder Objective-C gemacht, nachdem ich dabei nur so Swift-Bullshit zusammengehackt habe und war überrascht, wie schnell Xcode sein kann. Dinge, die ich nie gedacht habe, dass ich immer denke. Also gerade so was so Texteingabe, bis es auf dem Screen erscheint.
Okay.
Autocompletion.
Das so schlimm noch?
Ja, ja. Also Swift ist, der Compiler ist halt wahrscheinlich super nicht optimiert, gibt andere Probleme. Und ich habe halt ein relativ langsame Computer, ist halt eine schlechte Kombination. Und jetzt denke ich mir halt, naja, wie gesagt, ein Freund hat sich das neue MacBook Pro geholt, nachdem er auch erstmal auf das Air abgewartet hat.
Und jetzt
also ist nicht Air.
Genau, also man wusste...
Das Retina MacBook.
Genau, es war ja geleakt, dass es kommt, man wusste halt noch nicht, wie es heißt.
Und ich muss aber schon ganz ehrlich sagen, so ein Space Grays Laptop wäre natürlich auch ganz schön.
Also ich finde, ich hab's mir auch angeguckt und es ist schon geil. Also es ist, ich finde so, also ich mag dieses taktische Trackpad. Mhm. Die Tastatur habe ich ja viel so drüber gelesen.
Taktisches Trackpad.
Ja, also dieses
Tactile.
Whatever, ja.
Taptic.
Dieses ganze, die Tastatur, glaube ich, dass die sehr gewöhnungsbedürftig ist, das ist tatsächlich eher wie auf Glas tippen als auf einer klassischen Tastatur. Also das ist, es wird, aber es ist, diese Größe ist, also es ist eher ein iPad als ein MacBook. Das ist, und zwar auf eine gute Art. Also auch zu dieses Aufklappen, wenn du es aufklappst, das ist eher so, als wenn du, ich weiß nicht, womit man es, also es hat halt so dieser Scharnierwiderstand ist überhaupt nicht da, sondern es ist einfach so ein, klar, muss man sehen, wie lange das durchhält, und wenn dann der erste Dreck dran ist, vielleicht ist es dann nicht mehr ganz so schön. Aber es hat halt genau den richtigen, dass es, also du machst dir die ganze Zeit Sorgen, dass du es eigentlich den, wenn du nur den Deckel hebst, ohne den unteren Teil festzuhalten, dass es eigentlich jederzeit vom Tisch aufgehen müsste, hochklappen müsste, aber es gerade so, dass es nicht passiert und sowas. Also da haben sie, wie ist das eigentlich, wie kriegt man eigentlich so ein MacBook im Weltraum auf? Weil da hast du, also eigentlich...
Ist nicht zertifiziert, die haben nur IBMs. Aber gibt's die nicht mehr? Ich glaube nicht, dass sie sich chinesische Hardware dahin holen.
So schöne Lenovos.
Da gab's da nicht auch mal diese Nummer, dass die Viren hatten auf der ISS? Dass die irgendwie sich...
What?
Mir war so, dass die sich mal irgendwas angefangen hatten.
Porno-Downloader oder was?
Ja, ich weiß, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, war so, aber.
Du würdest mich nicht.
Ja, wir sind ja jetzt wirklich in so einer Zeit angekommen, wo man teilweise so eine Science-Fiction nicht mehr von der Wirklichkeit unterscheiden kann.
Das wäre doch mal ein schöner Film, irgendwie so, wie so die ISS von einem Virus übernommen wird und dann.
Ich glaube, da so eine Filme gab es schon, die waren noch nicht besonders gut.
okay.
Aber jetzt denke ich mir halt, na gut, jetzt. Das ist halt einfach immer ein Problem. Ich komme nie dazu, mir ein MacBook zu kaufen, weil immer irgendwie...
immer irgendwas.
Irgendwas ist ja immer so. Und jetzt ist natürlich so, okay, wenn ich könnte mir jetzt das 13 Zoll holen.
Ja. Yeah.
Das habe ich auch gesehen bei meinem Kumpel. Der meinte halt aber auch schon, naja, hier, wenn man da mal scrollt und so, dann merkt man schon, dass da die CPU fehlt.
Mhm.
Und das war schon das 13 Zoll MacBook Pro ausgemaxt. Yeah. Und das beim 15er hat sich halt wurde halt nicht refreshed. Das heißt, da kommt jetzt demnächst irgendwas.
Mhm.
Das werde ich auf alle Fälle abwarten.
Ja.
Und jetzt ist natürlich auch wieder so, naja, vorher habe ich halt gesagt, naja, ich hole mir kein MacBook mehr ohne Retina.
Mhm.
Die Zeiten sind vorbei. Theoretisch müsste ich das gleich jetzt auch von USB-C sagen.
Mhm.
Und ja, die Pros haben noch kein USB-C.
Mhm.
Und auf dem 13er wird es wahrscheinlich dieses Jahr nichts mehr. Oder wenn dann erst echt ganz spät im Jahr. Da nochmal eine Revision nachzuschieben mit USB-C. Und wenn es jetzt, ja, kommen einfach zu nichts.
USB-C, das ist... Wenn dann auch mal ein neues Display kommt langsam.
Eben, das ist halt auch die Sache. Also ich kriege an, wenn ich mir das neue MacBook holen würde, ich habe jetzt ein Thunderbolt-Display, das ich relativ wenig benutze.
Ja.
Und das ist mit gar nichts kompatibel. Also egal, was ich mir jetzt, also zumindest mit dem neuen MacBook gibt es erstmal keinen Adapter.
Mhm.
Und dann habe ich endlich ein Retina, Laptop, auf das ich so lange gewartet habe, und gucke dann wieder auf meinen nicht Retina Thunderbolt-Bildschirm. Aber es gibt kein externes Thunderbolt-Display. Das MacBook Air kann wohl auch, das neue MacBook kann wohl auch nur 4K.
Mhm.
Also es wäre auch gar nicht in der Lage, und ich gehe nicht auf ein 4K-Display. Also logische Pixelanzahl ist mir da zu gering. Man könnte halt wieder in so einem
skalierten Modus. Wie viele Zahlen hat das denn
dann? Das ist 1080p mal 2 quasi.
Ah, okay.
Also ich finde das auch mal, ich stelle mir das immer lieber in 1080p Retina, nicht Retina vor, als 3000 irgendwas mal.
Mhm.
Darunter kann man sich immer, das ist schwieriger was vorstellen, finde ich. Und klar, du hast diesen skalierten Modus. Das wäre auch sicherlich auf dem, also es wäre halt denkbar, dass sie ein, naja, obwohl sie haben das Panel ja schon im 5K iMac eigentlich. Nee, das macht keinen Sinn. Also wenn sie ein externes Display machen würden, wäre das ja genau das gleiche wie jetzt. Du hast quasi den 5K iMac ohne den iMac da drin.
Ja.
Und da gibt's momentan, weiß ich nicht, ob das, vielleicht das 15 Zoll MacBook Pro könnte das halt anpowern, höchstens.
Mhm.
Aber das 13 Zoll glaube ich nicht, weil es keine interne Grafikkarte hat, und das MacBook auch nicht. Und die Airs auch nicht. Und das ist natürlich dann auch wieder Käse. Und ja, ich weiß nicht. Also ich habe vorhin, also ich habe eher das Gefühl, jetzt irgendwie in das Falsche zu investieren.
Ja.
Das ist
nervig. Also ich habe im Büro, je nachdem, wo ich mich hinsetze, entweder zwei oder ein Thunderbolt-Display.
Mhm.
Ich überlege mir hier für zu Hause ein Display zu kaufen. Ich bin mir sicher, dass ich mir kein Thunderbolt-Display hole. Weil erstens ist das also mittlerweile so lange auf dem Markt,
ja, klar,
ist nicht im Preis gesenkt worden und sowas. Und zum Zweiten, ich habe so das Gefühl, dass diese Thunderbolt-Display echt scheiße sind. Also ich habe, wir haben regelmäßig, und das sind bekannte Probleme, dass irgendwie nach einer gewissen Zeit geht USB nicht mehr. Da muss man USB einmal powern, also muss man das Display einmal Strom ab und Strom wieder ran, also Hard Reset machen, dann geht USB wieder vernünftig. Ich hatte eins bekommen, also man bekommt auch bei Facebook nicht zwangsläufig immer neue Geräte, sondern das war halt schon benutzt, und das eine ging halt einfach nicht. Und dann habe ich da Bescheid gesagt, und dann kam da ein Techniker an, und was der dann halt gemacht hat, also was ging, also es konnte noch problemlos meinen Rechner laden, aber ich hatte halt kein Bild drauf gekriegt.
Mhm.
Und der Fehler, der dann ist, dass das Thunderbolt-Kabel kaputt ist. Und das ist hart mit dem Gerät verbaut, dieses Thunderbolt-Kabel. Das kannst du also nicht reparieren.
Mhm.
Was dann allerdings geht, ist, also falls ihr irgendwie mal auf eBay eins kauft, einfach genau, alternatives Thunderbolt-Kabel dran, an den, was man quasi ansonsten als externen Port nehmen würde, und das dann halt benutzen. Und so habe ich halt im Augenblick zwei Thunderbolt-Displays daisy-chained. Aber, also dass das mit welcher Selbstverständlichkeit dem Techniker klar war, ja, das ist der und der Fehlerfall, den haben wir hier quasi ständig. Hier, ja, ich habe ein Thunderbolt-Kabel mitgebracht. Für ein 1000-Euro-Gerät, wo du das cheap Knockoff-Product wahrscheinlich mittlerweile für $300 bekommst, finde ich dann doch. Also ich überlege mir hier für zu Hause einfach ein 4K-Display zu holen. Hohe Auflösung ist mir dann nicht so super wichtig, aber Retina hätte ich gerne und halt ein bisschen höhere Auflösung, als ich mit dem MacBook habe. Das wäre schön angenehm. Und dann könnte man ja immer noch das interne Display weiter parallel dazu benutzen. Also MacBook aufklappen und das quasi als externes Display und dann halt ein 4K-Display. Also.
Aber was, glaube ich, nicht geht, wenn du ein Retina und nicht Retina-Display hast, also nicht extern, dann kannst du, glaube ich, keine Apps haben, die darüber spannen, oder? Über den Gap. Also nicht, dass man das unbedingt machen würde.
Also ich habe, das geht ja mit iOS, im Standardmodus geht es ja mit Yosemite sowieso nicht mehr. Ist ja ein Fenster immer nur noch auf einen Bildschirm.
Stimmt, wenn du dieses zwei Status-Bar-Ding machst.
Genau, oder? was ich anhabe. Ein Retina-Display an einem Nicht-Retina, ein Retina-Mac an einem Nicht-Retina-Display habe ich quasi als Dauerzustand halt mit meinem MacBook.
Mhm.
Und das ist so, dass je nachdem, wie die Apps damit klarkommen, kannst du es dann halt rüberschieben aufs andere Display und dann funktioniert, also und dann ändert sich die Auflösung. Meistens siehst du es dann nochmal kurz flackern sozusagen in einer neuen Auflösung. Einige Apps kriegen es hin, andere kriegen es nicht hin.
Mhm.
Messages zum Beispiel hat einen ganz lustigen Fehler. Offensichtlich machen sie im Retina-Modus, dass sie dann halt quasi einen halben logischen Pixel irgendwie das das Texteingabefenster auf einen halben Pixel legen, was du auf dem Retina-Display überhaupt nicht siehst. Klar. Und dann schiebst du es rüber auf Thunderbolt-Display.
Und der ist blurry.
Und plötzlich ist dein Cursor blurry. Und der ganze Text dahinter halt und sowas. Und das Einzige, was dagegen hilft, ist, Messages neu zu starten. Also Fenster resizen hilft da irgendwie nicht, sondern dann bleibt er auf dem halben Pixel hängen und sowas. Also selbst Apple-Sachen sind, was sehr lustig ist, die Facebook-Seite, die läuft in Retina auf einem Retina-Display. Mhm. Aber die kriegt halt nicht mit, wenn du nicht auf einem Retina, dann lädst du halt nicht in Retina. Dann werden die Assets halt in kleinerer Auflösung geladen. Mhm. Und dann musst du halt einen Reload machen, wenn du es auf einem entsprechenden anderen Display machst und sowas. Also es ist, du kannst durchaus parallel Retina und nicht Retina-Displays betreiben. Das geht ganz okay.
Ja, ich meine, also wie gesagt, dieses Spannen, eine App haben, die eine Bildschirmgrenze überspannt. Das hatte ich halt früher mal auf Windows oder als ich da früher Dual Screen gemacht habe.
Okay.
Weil halt da hatte ich halt mehrere identische Monitore und so ein Kram.
Ja. Yeah.
Das ist jetzt auch kein Problem mehr für mich, aber
ich kann mir vorstellen, so für Photoshop oder sowas, weißt du, das ist so ein Palettenmonitor, das ist ja regelrecht üblich und dann halt ein Hochaus.
Genau, aber ich glaube, das ist mehr so ein Window, das über die Grenze geht. Weil entweder müsstest du dann das ganze Window in hochauflösend machen und dann die eine Hälfte runter rendern und dann, was auch sicherlich gehen würde, aber man kennt ja, also man weiß ja, wie bei Apple so eine Sachen teilweise funktionieren, mit so Edge Cases. Mhm. Aber apropos Facebook-Webseite,
ja.
Ich habe heute was Open Sourced.
Hast du dieses Facebook nachgeschrieben?
Ich bin
arbeitslos.
Ist ganz einfach eigentlich.
Das ist ja nur PHP.
Eben. Ich weiß gar nicht, was die Leute immer haben. Aber ich habe ja in meinem Leben nichts Besseres zu tun, als immer die gleichen Probleme wieder und wieder zu lösen.
Ah.
Zum Glück werde ich dafür bezahlt. Und eins dieser Probleme, wo ich mir dachte, warum macht man das eigentlich noch, ist halt so Layout-Sachen. Mhm. Also ich habe ja schon so eine Open-Source-Library, die auch kläglich erfolgreich ist. Zumindest was so Vanity-Metriken angeht, wie GitHub-Stars.
Ja. Yeah.
Cartography heißt die. Und ist einfach nur eine DSL, mit der man halt Auto-Layout-Constraints in Swift schreiben kann.
Ja, eine sehr schöne, wie ich fand.
Und genau, also für Leute, die da mit dem Elend nicht vertraut sind, Auto-Layout ist eigentlich eine gute Idee. Also zumindest für einige
Anwendungsfälle.
Genau, für einige Anwendungsfälle. Also die Idee ist im Prinzip zu sagen, man sagt nicht, ich rechne erstmal aus, wie breit ist diese View und dann das sind 200 Pixel, das heißt, die View, die rechts daneben ist, ist also 200 Pixel vom linken Rand plus nochmal der Abstand plus bla bla bla. Dieses ganze Rumgerechne erspart man sich, man macht es einfach deklarativ. Man sagt, okay, die Breite dieser View ist der, oder die X-Position dieser View ist die der rechte Rand jeder anderen View und je nachdem, wie breit die dann ist, verschiebt sich das und dann ergibt sich quasi so ein Gleichungssystem, so ein lineares, das von dem Constraint-Server halt gelöst wird und am Ende fällt halt das Layout raus, das man sich wünscht. Und in der Theorie ist es eigentlich ein sehr guter Ansatz. Es funktioniert zum einen leider nicht für so bestimmte Probleme.
Es ist null erweiterbar. Ich hab neulich eine meiner wenigen Stack Overflow-Fragen gestellt und zwar war das, ich wollte in Auto-Layout das Problem lösen. Ich hatte so ein Page-View, der diese Dots unten anzeigt. Und daneben stand die Information in einem Label, wie viele Seiten hat das ganze Ding denn?
Genau.
Und es konnte jetzt zu dem Fall kommen, dass es zu viele Dots werden und auf einem Hochformat-Display, dass quasi dieser Text nicht mehr vollständig hinpasst. Und ich wollte, nein, der Text soll nicht concatenated werden, sondern sobald nicht mehr genügend Platz da ist, um den vollständig anzuzeigen, blende das Label komplett aus.
Ja.
Und es ist mir nicht gelungen, eine Regel dafür zu definieren.
Es geht auch meines Erachtens nicht. Semantisch das in Auto-Layout unterzubringen, weil du müsstest ja so eine konditionelle Bedingung haben. Wenn irgendwas geringer ist als so, dann schaltet das ein oder aus.
Aber ich dachte, dass das so ein Highlight von Auto-Layout wäre, dass du zum Beispiel Buttons, dass die je nachdem ihre Breite halt, entweder sie zeigen Text und Icon an und dann, wenn sie zu schmal werden, dann zeigen sie nur noch den Text an und wenn sie noch schmaler werden, dann zeigen sie nur noch das Icon an und so. Also ich dachte, dass sie intern massenhaft solche Regeln hätten.
Na, was du halt machen kannst, du kannst eine View machen, die, wenn sie gesagt wird, dir stehen 100 Pixel zur Verfügung und die kommt damit nicht klar, dass sie dann nichts anzeigt.
Genau.
Das kannst du machen. Du kannst einen Button machen, der, wenn er den Platz nicht hat für sein Icon oder für seinen Text und sein Icon, dass er eins von beiden dann unter den Tisch fallen lässt. Das ist kein Problem. Aber zu sagen, ich habe eine View und die kann 50 Pixel breit sein oder 200 Pixel, aber nicht dazwischen. Mhm. Das lässt sich halt in so, das ist kein lineares Constraint mehr.
Okay.
Und dementsprechend, also wie gesagt, wenn du das jetzt unbedingt mit Auto-Layout machen wollen würdest, würde ich halt sagen, naja, mach dir eine Label-Subklasse, die einfach nichts anzeigt, wenn sie nicht genug Platz hat.
Genau. Also es war, der Grund dafür war, dass ich so, dass es dafür nicht eine einfache, elegante Lösung gibt, ist für mich so ein.
Aber das ist, also das sind auch meistens so die Painpoints. Also was man ja, Auto-Layout ist ja relativ generisch, aber wenn man sich die Layouts anguckt, die man so schreibt den lieben langen Tag, naja, dann sehen die alle, hast halt links oben ein Avatar oder meint rechts oben, wenn wir irgendwie auf Arabisch sind und Right-to-Left-Languages haben, wo Auto-Layout auch sehr hilfreich ist, ehrlich gesagt. Also einfach, bei Auto-Layout ist es halt kein Mehraufwand, das Right-to-Left-Compatible zu machen, weil man einfach andere Constraints verwendet. Und das ist sehr löblich von so einer Internationalisierungsperspektive her. Was aber nichtsdestotrotz nichts daran ändert, dass wir immer wieder die gleichen Sachen schreiben. Also hier, ich habe einen Haufen Views, mach die mal bitte alle gleich lang, gleich breit, pack die untereinander, der Abstand zwischen den Views soll 10 betragen, der Außenabstand soll auch 10 betragen. So,
ja.
10.000 Mal. Und gerade, also der klassische Fall, wenn man so ein Design, da sind ein Haufen Knöpfe untereinander, ja, und dann greift man halt zur Table View. Nicht, weil das semantischen Sinn ergibt, sondern weil das halt ein einfacher Weg ist, einen Haufen Views untereinander zu packen.
Genau.
Und
ja, das ist wirklich irgendwie, dass wir immer noch im Jahr 2014.
Und Android ist da einiges besser, soweit ich weiß. Also die haben halt so.
Was ist da einiges besser?
Android.
Ja. Ja.
Und auch selbst.
Was?
Ja, ja. Das ist wie dieses Tizen, habe ich gehört. Und was halt auch überhaupt, also erst, das geht mit Auto-Layout noch, ist halt ein Haufen Schreibarbeit. Und in Interface-Bilder ist es halt 10 Millionen kleine rote Linien, die immer wieder verschwinden, wenn man der Maus versucht drüber zu fahren. aber es ist im Bereich des Machbaren und wir hätten einen Haufen scheißen Code. Was halt richtig nervig ist, ist, du hast, sagen wir mal, du bist jetzt bei so einem Social Network und da kann man irgendwie, oder hast du so einen Bildershare-Dienst und dann hast du vielleicht eine Liste von Tags, die du unter ein Bild knallen möchtest. Und das soll halt einfach linksbündig sein, möchtest du die ganzen Text untereinander ausrichten. Und das in Auto-Layer zu machen, geht halt einfach, also du kannst, klar kann man hinschreiben, aber was du hier möchtest ist, du hast drei Tags und dann kommt ein neuer Tag, der zu breit ist, nicht mehr auf die gleiche Zeile passt, also musst du die Zeile darunter. Um das mit Auto-Layer zu machen, musst du halt erstmal ausrechnen, wie viele Tags passen dann auf eine Zeile, weil du ja im, und wenn du das gemacht hast, naja, dann brauchst du auch kein Auto-Layer mehr, weil dann hast du gerade schon ausgerechnet, wie breit die Sachen sind. Wo das Problem aber schon gelöst ist und auch schon seit einer ganzen Weile ist halt im Web. Mhm. Also das ist ja auch, früher bei SoundCloud hatten wir das auch, da hatten wir halt irgendwelche Views, wo halt jede Menge User-Generated Content mit optional zusammenkam. Ja. Also Text ganz viele und dann vielleicht eine Description und da konnte auch wieder Bold und Text und Kursivtext sein und so. Und so eine Sachen macht man dann halt oft mit einer Webview, die ihren ganzen eigenen Problemkram mitbringt, aber für diese Layout-Probleme, die sind halt im Web trivial, da denkst du gar nicht mehr drüber nach. Und
Bilder in Text zu platzieren.
Also Bilder in Text zu platzieren, genau. Und was jetzt die klugen Leute im React-Native-Team, glaube ich, gemacht haben, ist, die haben halt Flexbox, das ist einer dieser Layout-Algorithmen, die es im HTML-Bereich gibt, die haben den nachimplementiert.
Okay.
Und zwar in JavaScript und das haben sie, glaube ich, nach C kompiliert, wenn ich das richtig verstanden habe. Und was ich heute gemacht habe oder was ich zumindest heute open sourced habe, ist im Prinzip eine UI-View, die Flexbox benutzt, um das Layouting ihrer Subviews zu betreiben.
Mhm.
Und dann kann ich einfach sagen, hier habe ich meine 20 Tags.
Wie funktioniert Flexbox?
Flexbox ist im Prinzip so, du hast eine Hauptrichtung, vertikal oder horizontal, oder in HTML-Parlance ist es Column oder Row, also Column ist vertikal und Row ist horizontal. Und dann kannst du sagen, du tust deine Views da rein und dann tut er die erstmal nebeneinander. Also entweder untereinander oder von links nach rechts nebeneinander. Eigentlich gibt es auch noch von rechts nach links und von unten nach oben, aber es hat Flexbox von, also die Implementierung von Facebook noch nicht. Und dann kannst du noch sagen, wenn die Breite des Containers nicht ausreicht, also wenn die quasi in den rechten Rand stoßen würden, dann kannst du einen Umbruch anschalten. Das heißt, dann hast du im Prinzip das, was du bei deinen Tag-Views erwarten wirst, dass sie sich einfach untereinander sammeln. Du kannst auch noch so Sachen machen wie, und da kommt der Flex-Anteil rein. Der Flex bedeutet, dass wenn, sagen wir mal, du hast jetzt drei Views, die du nebeneinander anzeigen möchtest, so eine Spalte, sagen wir mal, in so einem klassischen Web-Layout. Sagen wir mal, der Container kann 500 Pixel Content fassen in der horizontalen. Und deine Content, die Views brauchen aber mindestens 100 jeweils. Das heißt, du hast noch 200 Pixel zur Verfügung. Und dann hast du die Flex-Property und dann kannst du sagen, damit kannst du das Verhältnis beschreiben, mit dem die Views den Vergleich, den restlichen Platz unter sich aufteilen sollen. Also klassisches HTML-Layout, zumindest früher, war ja immer links eine Spalte, rechts eine Spalte, in der Mitte eine breite Spalte mit dem ganzen Content drin. Und dann würdest du einfach sagen, die linke Spalte hat Flex 0, die rechte Spalte hat Flex 0, die mittlere hat Flex 1, das heißt, die kriegt den ganzen Platz.
Okay.
Und die wird dann halt so breit, wie geht.
Und das kannst dann quasi in Prozent definieren, sozusagen.
Du machst es halt in Verhältnissen. Also wenn es 2:3 ist, dann teilen sich halt 2:3 das auf. Und dann kannst du noch so Spirenzchen machen, wie du kannst den restlichen Platz auch einfach mit Platz füllen, quasi, dass entweder ein Abstand zwischen denen bleibt und die links aligned sind, oder du kannst sie auch die Breite aufeinander, den Platz so aufteilen, dass sie alle quasi, wie sagt man, Block, wie ein Blocksatz quasi, also die linke View ist ganz rechts, die linke View ist ganz links, die rechte ist ganz rechts und die mittlere ist in der Mitte. So eine Spirenzchen kann man da halt super trivial machen und das löst halt einfach mal so viele von diesen 0815 Layout-Problemen, das geht auf gar keine Kuhhaut.
Ja.
Und genau, das kann man sich jetzt angucken, liegt auf GitHub rum, github.com/rob/flxview. Kann man sich das angucken. Ist noch nicht super dokumentiert, aber es gibt einen Playground. Also komplett in Objective-C geschrieben. Wrapped halt, wie gesagt, die Implementierung von Facebook, die ganze ernsthafte Arbeit macht. Und da gibt es halt einen Playground, da kann man sich das die API angucken. Und das ist halt das Layout, das ich da gemacht habe. Ist halt so ein fake Wikipedia-Artikel, den man sich da angucken kann.
Okay.
Und da kriegt man so viele Sachen für umsonst. Also der eigentliche Layout-Code ist halt trivial. Da sage ich immer nur, ja, das ist jetzt eine Spalte. Super easy.
Gucken wir das mal an.
Und es gibt schon so einen ähnlichen, also bin ich der Erste, der auf die Idee gekommen ist, da mal was zu machen. Josh Abernathy, der bei GitHub arbeitet, hat das auch schon mal gerappt, allerdings in Swift. Und der hat es halt für so ein React-Native-inspiriertes Framework verwandt.
Okay.
Und was der halt gemacht hat, er hat es in Swift gerappt und ich habe es halt komplett in Objective-C geschrieben. Nicht zuletzt, weil ich ja mit einer C-API integriere und da sowieso mit Objective-C handhaben muss, weil man nach jetzigem Kenntnisstand zumindest keinen C-Pointer auf eine Swift-Funktion kriegen kann. Und es gibt zwar einen C-Pointer-Type in Swift, aber damit kann man halt nur
Datentypen.
Ja, du kannst halt nur, also es gibt auch einen C-Function-Pointer. Function-Pointer, darum geht's eigentlich. Also ich habe eine Funktion und die muss ich quasi per Pointer da reingeben, damit Flexbox rausfinden kann, wie groß die View dann sein möchte. Und das mit, das geht in Swift halt nicht. Also diesen C-Function-Pointer-Type kann man eigentlich nur verwenden, um halt Views von einer C-API an eine andere durchzugreichen.
Ja, okay.
Aber eine Funktion in Swift zu schreiben und die dann per C-Function-Pointer zu exposen, das geht halt leider nicht. Und ist auch unwahrscheinlich, dass es kommt. Und von daher hätte ich sowieso ein bisschen Objective-C machen müssen und dann ich hätte eigentlich keinen Benefit davon gehabt, von Swift zu benutzen, weil ich auch noch eine API haben möchte, die auch aus Objective-C verwenden ist und dann halt drei interne Klassen in Swift zu schreiben davon, das hätte mir überhaupt nichts gebracht. Aber also wie gesagt, Josh hat da viel mehr eigentlich geleistet in der Hinsicht als meine Wichtigkeit.
Da bin ich mal gespannt, was da mit iOS 9 kommt, weil mit der Uhr hat man jetzt ja auch die, muss man ja alles in Storyboards bauen und die Views, dann schreibt man keinen Layouting-Code und dann macht man auch keine Auto-Layout, weil das wahrscheinlich für so eine Uhr einfach deutlich zu langsam wäre.
Ja.
Sondern man hat die WK, also WatchKit Interface Groups, die relativ exakt an dem dran sind, was du gerade beschrieben hast. Nämlich man hat eine Box, sagt der, okay, du bist tendenziell horizontal oder vertikal
ja.
und schmeißt dann seinen Content rein. Das habe ich jetzt dafür benutzt. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch total abused. Was ich auch noch genutzt habe, ist dann sozusagen, dass ich habe, also bei diesem Shuttle, bei dieser Shuttle-App gibt es halt zwei Zustände, in denen er dir den kommenden Shuttle zeigt, nämlich wenn es noch länger als eine Stunde hin ist, dann zeigt er dir die absolute Uhrzeit an, mhm, und dann irgendwann fängt er halt an, dir zu sagen, wie viele Minuten sind es dann noch, bis er da sind.
Ja.
Und dafür habe ich zwei unabhängige Interface Groups definiert und je nachdem, welche ich gerade brauche, blende ich die eine ein oder die andere.
Genau.
Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
Mhm.
Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie diese ganzen Zeilenumbruchsachen und sowas, aber es war relativ flexibel, was sie da hatten.
Also ich habe mir das auch mal angeguckt. Es geht halt nur in Interface-Bilder.
Ja.
Und mit Interface-Bilder stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ein Unterschied auf alle Fälle ist, dass ich momentan, kannst du halt sagen, size to fit.
Mhm.
Das ist Default-Behavior für die meisten Views. Dann kannst du sagen, hab immer eine feste Größe,
mhm,
für deine View. Und du kannst sagen, relativ zu deinem Parent. Also klassischer Fall, ich habe hier irgendwie, ich möchte vier Knöpfe nebeneinander haben.
Also jeder 25% breit.
Genau, jeder 25% breit. Und das sieht man auch alles in dem Example Playground. Und im Interface-Bilder für die Watch geht das, soweit ich weiß, aber unabhängig für Höhe und Breite.
Ah.
Und das kann ich noch nicht, weiß noch nicht, ob ich das nachreiche. Der Nachteil ist, momentan ist meine API halt auch nicht deklarativ. Also ich hätte wahrscheinlich, also nicht rein deklarativ, weil man halt die relative Größe gibt man nicht irgendwie in so einer Metrik an,
mhm,
sondern man gibt halt einfach einen Block rein, der eine Funktion von Size nach Size abbildet. Und da kann man halt das ausrechnen, wie man lustig ist. Wenn ich das noch machen würde, dann könnte ich es auch so machen, dass man meinen Kram halt in Interface-Bilder verwenden könnte.
Mhm.
Und dann würde er ja mit IB Designable und dem ganzen Mumpitz,
ah,
würde das auch da dann direkt machen. Zumindest in der Theorie. Und
wenn es nicht gerade crasht.
Das werde ich auf alle Fälle dann noch ausprobieren. Weil auch in Interface-Bilder würde es ja helfen. Also dynamische Views in Interface-Bilder mit Auto-Layout kannst du ja komplett in Jahre schmieren. Also sobald du irgendwie nicht sagen kannst, wie viele Subviews hier sein werden, weil die irgendwie Content-Driven sind, dann musst du ja eh an Code greifen. Und das ist halt auch mal mein Problem mit Interface-Bilder, dass ich mir denke, also ich habe halt kein Interesse an Interface-Bilder, wenn es nur 80% Solution ist. Weil dann habe ich halt immer diesen kognitiven Overhead von, naja, wo ist denn das jetzt definiert? Okay,
ja,
mache ich alles, was ich kann, Interface-Bilder, und dann muss ich immer noch gucken, was ist im Code und wie ist das Zusammenspiel dieser beiden Sachen?
Ich finde ja Interface-Bilder, also ich finde es irgendwie schade, dass wir nach wie vor in einer Welt leben, in der, ich möchte nicht in einer Welt leben, ich fange schon mit diesem Silicon Valley-Speech an, aber ich finde dieses, oder ich fange nochmal anders an. Ich habe Brett Victor, den kennst du ja auch, also nicht persönlich, sondern den, was ist der, Vordenker,
ja, Visionär,
Software Development Philosoph, würde ich fast sagen, ja, und Visionär, und der, also es ist, ich habe wirklich, ich glaube, jeder Vortrag von ihm lohnt sich. Einer, mit dem ich eingestiegen bin, der mich total weggeflasht hat, war es, also falls ihr das mal googeln wollt. Siehst du, dafür wäre jetzt so eine Markerposition in einer App, wo ich jetzt sagen könnte, so, jetzt erwähnt er einen Namen, was spannend ist, gleich, darum drücke ich jetzt schon mal die Erinnere mich danach Taste und dann kann ich direkt an die Stelle zurückspringen. Stop Drawing Dead Fish heißt die.
Ja, super.
Sind sowieso alle super Detox.
Genau, und der ist halt so wie man Softwareentwicklung und der hat relativ stark diesen Ansatz, so dieses, dass wir Interfaces tippen, dass wir Farben tippen, dass wir Sounds tippen, dass wir Interaktionen tippen, ist das ziemlich bekloppteste, was du machen kannst.
Ja.
Und das ist, es bringt so viel kognitives Gewicht rein. Und, aber trotzdem, solange ich denken kann, kommen wir dem Ganzen eigentlich nicht wirklich näher, weil irgendwie die getippten also irgendwie sind sie mächtiger und irgendwie haben Programmierer auch immer so dieses wenn man es nicht tippen kann, dann ist es nichts Richtiges.
Ja, ja.
Und es muss halt immer noch in Versionskontrollsysteme passen. Das ist,
genau,
glaube ich, so eine Krankheit.
Also das ist ja auch gerade bei Interface-Bildern ein Problem, du willst einen Diff sehen können.
Genau.
Und das sind alles Sachen, die man lösen kann, aber man muss sie halt ganzheitlich lösen.
Genau. Also man hat so dieses Textinterface bringt halt so unfassbar viel an gewachsener Historie mit, die einfach da ist, die diesen neuen Sachen fehlt, weswegen sie immer einen Nachteil haben, was eigentlich total grauenerregend ist, weil Interfaces, also Layouts in Code zu beschreiben, ist eigentlich eine Sache, die man nicht haben möchte. Eigentlich möchte ich hätte es am liebsten, dass ich was einen guten Interface-Builder hätte, der, was auch immer das jetzt bedeutet, und dass ich dem Designer sagen kann, hier, viel Spaß.
So, ich habe irgendwo UI-Views hingepackt. Du willst das 10 Pixel weiter nach rechts haben? Schieb's 10 Pixel weiter nach rechts und nerv mich nicht. Und das ist sowas, was, dass das nach wie vor nicht vernünftig funktioniert, ist eigentlich tragisch. Und irgendwie, und dieser Brad Victor, der hat ja auch lange bei Apple gearbeitet und Playgrounds in Swift gehen ja so ein bisschen wenigstens in die Richtung.
Die Menschen, wie sagt man auf Deutsch, die benennen ihn ja auch explizit als Inspiration für Playgrounds.
Ah, okay.
Und also leider sind die Playgrounds performancemäßig noch lange nicht da, wo wir sie gerne hätten, aber ja, und das habe ich auch hier bei der FLX-View, Entschuldigung, Florian, das ist ja sein privates Präfix, bei der FLX-View gemerkt, dass so ein Playground ist auch super für eine README. Also ich habe einfach ein Beispiel gemacht, wo jeder Case mal abgefrühstückt wird, und da kann ich jetzt noch ein paar Kommentare reinhauen zu gegebener Zeit, mit denen man halt das besser, ein bisschen besser erklären kann, was da passiert. Mhm. Aber die Interaktivität zu haben, ist pures Gold wert.
Ja.
Und ja, also wie gesagt, Brad Victor, alle seine Talks, richtig gut. Mein Lieblingstalk ist ja dieser, wo er 1974.
Ja, der ist super.
Und das ist halt auch immer richtig traurig, weil, also ohne da jetzt zu viel zu spoilern, ist die Quintessenz halt, dass wir eigentlich, also wenn man jetzt mal eine radikal neue Idee auf den Markt bringen möchte mit einem Softwareprodukt, dann guckt man einfach, was die Leute sich in den 70er Jahren so überlegt haben und macht das. Und dann sind die Leute geflasht. Also
5 bis 15 Jahre vor eurer Geburt, wenn ihr euch das anguckt und das heute macht.
Da habe ich ja auch, so ein, wie sagt man, eine Axt zu schärfen. Mit der, also ist ja mehr so ein englischer
Ausdruck. Ja, ich wollte gerade.
I have an axe to grind. Mit der Objective-C-Szene. Weil gerade jetzt mit dieser Swift-Transition,
oh ja,
gibt's ja, also es gibt ja gute Gründe, Swift nicht zu mögen, aber Generics sind keiner. Und also, dass es Leute gibt, die einem erzählen wollen, dass Generics irgendwie unnötig sind und dass man da irgendwie mehr Arbeit machen muss und dass es überhaupt nichts bringt. Und ich weiß doch, was in dem Array ist. Also bitte, was soll denn das?
Also das ist
und Generics, also ich glaube, das Konzept ist von 1974.
Das stimmt. Also das vermisse ich. Generics vermisse ich, wenn man einmal, also ich komme ja aus den Skriptsprachen, und bei Skriptsprachen ist ja Typisierung so ein bisschen verpönt, und dann irgendwann, weil am Anfang, wenn man anfängt zu programmieren, ist es halt erstmal mehr Arbeit, sich Gedanken um einen Type zu machen. Und so ein Int problemlos, also so in den ganzen Sprachen ist das ja auch nicht, dass du einfach ein Int dann in einen String packst und alles ist gut, sondern du musst halt immer noch Arbeit investieren. So, das ist jetzt bei modernen Sprachen überhaupt nicht mehr so. Und jetzt bei Swift, da kannst du ja in vielen Fällen auch den Type komplett weglassen und sowas. Aber je länger ich in diesem Bereich tätig bin, desto mehr gehe ich in die Richtung, macht alles type-safe, was geht.
Ja.
Und im Zweifelsfall die Flexibilität, die man vermisst, man erwartet, also definiert sie über Protokolle oder wie auch immer. Also ja. Das ist was mich Objective-C immer mehr gelernt habe, immer mehr lieben gelernt hat, sind Protocols, oder wie heißen die in Java, heißen die Interfaces?
Interface.
Genau, und dann wahrscheinlich auch in den meisten anderen Sprachen. So dieses, hey, ich brauche ein Subset an Funktionalität, das ist halt das, was ich brauche, und das hast du entweder zu unterstützen oder du hast hier nichts verloren, so nach dem Motto. Und gerade wenn man irgendwie, was ich jetzt ständig mache, eine bestehende Codebase, von der man bei weitem nicht alle Seiteneffekte verstanden hat, refactoren will, dann weiß man nämlich nicht, was in so einem Array dran ist.
Ja,
man weiß nicht, wo der überall verwendet wird. Wenn man dann einfach eine Sprache hat, hey, du hast hier was reingeschmissen, was der da hinten nicht verarbeiten kannst, dann weißt du wenigstens, was dein Problem ist.
Also jetzt, und da ist ja in Objective-C eigentlich auch noch viel rauszuholen. Also es ist ja nicht undenkbar, also Objective-C ist, da findet ja die Typsicherheit eigentlich nur zur Compile-Zeit statt. Also alle Zusicherungen, die du da machst, kannst du ja immer überschreiben, kannst ja alles casten nach allem, und solange es zur Laufzeit die gleichen Methoden implementiert, passiert auch nichts, was dir halt auch sehr viele Möglichkeiten erlaubt.
Ja.
Und ich finde eigentlich, das ist eine sehr schöne Mischung. Also du hast, ist quasi so eine Art Opt-in-Type-Safety, und wenn du halt nicht magst, oder wenn es halt, manchmal weiß man es halt auch besser, aber dann geht,
ja.
Aber also ich finde, in Objective-C hat man da halt viel Freiheit zu sagen, man möchte mehr oder weniger Typsicherheit haben, aber man stößt halt an so Grenzen wie Generics. Aber es wäre nicht unvorstellbar, da eine Extension zu machen, die einfach halt Object at Index dann halt den Typ austauscht. Ja. So ähnlich hat man das ja schon mit Instance Type. Also wenn du eine Klassenmethode hast, deren Typ Instance Type ist und eine Subklasse die Klassenmethode erbt, was ja zum Beispiel in Java auch gar nicht so funktioniert, dann weiß der Compiler, aha, die Subklasse gibt dann sich selber, also da hat der Methode dann den Typ der Subklasse und nicht den Typ der Superklasse. Und Generics könnte man ja auf ähnliche Weise lösen. Jetzt gibt's ja diese neuen Nullability Annotations oder Attributes, weil das Problem ja im Prinzip ist, wenn Objective-C mit Swift interagiert, dann
ist erstmal alles in Optional.
Genau, weil der in Objective-C kann ja, wenn etwas nil ist, kann man dem eine Nachricht schicken und nichts passiert. In Swift geht das ja nicht mehr. Was auch gut ist, aber wenn jetzt Objective-C auf Swift-Code trifft, dann muss der Compiler konservativ erstmal davon ausgehen, dass alles nil sein könnte und muss es dementsprechend in Optional verpacken. Oder in Optional, ja, nicht Maybe. Maybe ist Haskell. Aber gleiche Monad. Und das M-Wort. Und jetzt gibt's halt für Objective-C neue Annotations, mit denen man halt sagen kann, diese Property ist niemals nil. Diese Property kann nil sein. Oder sehr subtil, wenn du diese Property nil setzt, dann wird der ursprüngliche Default-Wert wiederhergestellt. Also zum Beispiel Tint-Color.
Ich nicht, okay.
Tint-Color, wenn du den auf einer View foo.tint-color aufrufst oder mit ja, Properties macht man mit Punkt, dann gibt er dir ja die Tint-Color der Superview zurück, wenn auf dem Objekt keine gesetzt ist. Das heißt, solange das, und das Window hat wahrscheinlich immer eine Tint-Color, das heißt, wenn ich jetzt eine View habe, da setze ich die Tint-Color auf nil und gette sie danach, kriege ich trotzdem nicht nil zurück.
Also set nil only, ohne dass es
das quasi. Und das erlaubt dem natürlich auch quasi, du musst den Default-Wert nicht kennen, der ist quasi dann implizit über nil. Ob das eine super gute Idee ist, kann man sich streiten, aber faktisch existiert halt so ein Objective-C.
Also muss es auch in Swift funktionieren.
Genau, und wird dann halt über dieses nil resettable auch abgebildet. Und das ist zum Beispiel super. Also ich habe ja so ein bisschen an Open-Source-Libraries mit den Leuten von GitHub zusammengearbeitet und dementsprechend halten sie sich an die GitHub Objective-C-Conventions und die sagen halt immer ganz explizit, man soll, wenn was nicht nil sein darf, dann soll man das halt auch dahin schreiben in die Kommentare. Und das ist natürlich überhaupt nicht mehr notwendig, wenn man halt einfach eine Annotation hat, die sowohl der Compiler in Objective-C versteht, also wenn du, der hat nicht so viel Inference, wie man sich wünschen würde, aber wenn du eine Funktion oder eine Methode hast, die halt non-null Attribute, Parameter hat, und du räufst die direkt mit nil auf, dann beschwert sich der auch Compiler auch mit einer Warning. Und das kann und hat auch schon bei mir halt Defekte gefunden.
Ja, das ist was ich jetzt auch gerne einführen möchte bei uns in der Codebase. Das dauert immer ein bisschen länger, aber
klar, also ich habe das jetzt für ein Projekt, das ich betreue, nachträglich nochmal drüber gemacht. Und das ist schon Arbeit. Also weil teilweise, da merkt man halt auch, dass man sich gar nicht so genau Gedanken drüber gemacht hat. Oder man halt bereit war, nil zu akzeptieren, weil es halt schon irgendwie durchfällt und das ist, ist ja auch eigentlich ein ganz, wenn man das Verhalten in Objective-C verstanden hat, aber wenn man dann sich quasi explizit mit einer Annotation entscheiden muss, dann denkt man sich dann schon, naja, semantisch richtig wäre es ja schon,
wenn das nicht ginge.
Wenn es nicht ginge. Also gerade so Collections, also vom reinen Behavior in der Regel macht es ja wenig Unterschied, ob eine Collection leer ist oder nil.
Genau, das ist was ich in Swift jetzt auch das erste Mal hatte. Also ich bin nach wie vor hin und her gerissen. Also der Grund war, genau, ich gebe ein Array zurück und das erste war, dieser Array ist nicht optional, sondern ich gebe halt einen leeren Array zurück, wenn ich nichts habe. Dann habe ich aber die ganze if-let-Syntax, bin ich dann flöten. Da muss ich nämlich explizit sozusagen, wenn ich drauf checken will, habe ich was zurückbekommen oder nicht aus dieser Methode, muss ich explizit den Count checken. Und ich kann halt nicht sagen, if let meine Elemente gleich.
Aber warum solltest du, also ich finde semantisch ist es schon okay. Also gut, du kannst immer sagen, es macht semantischen Unterschied, ob ich eine leere Menge habe oder nil.
Ja.
Weil, also, oder none in dem Fall ist es ja in optional, sum und none. Weil das sum könnte ja zum Beispiel ein Error repräsentieren, none könnte ein Error repräsentieren, auch wenn man da jetzt andere Monaden nehmen könnte, bla bla bla. Aber generell würde ich schon eher sagen, leer ist das Richtige.
Eine leere Menge. Würde ich auch tun.
Und also klar, jetzt hat man dieses, jetzt willst du wissen, was ist die leer oder nicht. Aber eine Möglichkeit, weil du willst ja was damit machen.
Genau.
So, aber du könntest jetzt auch sagen, ich pack die Transformation, die ich dann machen will. Also sagen wir mal, du kriegst irgendwie eine Liste von Usern und jetzt möchtest du den allen followen. Das kannst du ja einfach in eine Map-Operation zum Beispiel machen. Oder
in dem Fall war der Grund, warum ich das nicht machen wollte, weil ich halt ein explizit anderes, genau, es ist jetzt auch wieder bei dieser Shuttle-App gewesen. Es gibt, die Busse fahren morgens hin und abends wieder zurück und ich probiere das so zu bauen, dass ich möglichst wenig Wissen darüber haben muss, wann, zu welcher Zeit die, oder beziehungsweise gar kein Wissen. Das heißt, ich gucke nach, okay, für die heutige Uhrzeit die nächsten Shuttle-Busse, guck mal erstmal in die Richtung. Und das funktioniert dann. If let upcoming shuttles gleich zum Campus, zum Facebook-Campus. Wenn ich da welche zurückkriege, dann sind das meine Ergebnisse. Else if let Busse, die vom Campus zurückfahren, also quasi die Abendstunden. Und das hätte ich, hätte ich diese if-let-Syntax verloren.
Ach so, das heißt, also wenn es einen Bus gibt, der jetzt noch fährt,
dann zeige ich nur genau diesen einen Bus an, weil das ist dann für mich erstmal die relevante Information. Wenn es aber keinen gibt, dann ist dieses komplette Datenset für mich total egal und irrelevant, sondern dann zeige ich halt stattdessen das.
Also ich würde es, glaube ich, schon über den Count machen. Es geht ja, du sagst ja wirklich, wenn noch null Busse losfahren, dann zeigt die Ankommenden an.
Wie gesagt, von der Logik her finde ich, hast du absolut recht. Die Syntax wäre, also diese drei Zeilen Code oder die vier Zeilen Code, die es im Augenblick sind dafür, wären allerdings deutlich komplexer, wenn ich so gebaut hätte.
Mal davon abgesehen, du kannst, also wie gesagt, ich bin immer noch der Meinung, du solltest es nicht mit einem Optional machen, aber du kannst es dann sogar noch besser machen, weil du kannst einfach incoming, ? Outgoing, ? Gar keine. Weil das ist ja quasi der Nil Coalescing Operator
Stimmt, das hätte ich auch machen können.
Siehste. Nichtsdestotrotz würde ich dir aber ans Herz legen, die simplere Variante zu wählen.
Ja.
Und halt explizit zu checken, if halt zero oder empty. Wäre noch besser. Dann das, ansonsten das.
Was man natürlich auch machen könnte, man könnte einfach eine Extension auf ein Array bauen, die dir im Zweifelsfall halt, wenn dieser Array keine Elemente hat, gib nil zurück. Das wäre ja für manche Situationen vielleicht, also er gibt dich selber zurück, wenn er
ja, Elemente enthält. Oder du hast es ja schon, das ist ja first. Also du kannst.
Der Grund war, dass ich den gesamten Array brauche. Also gib mir,
du kannst ja machen if let an Unterstrich für unbenutzte Variable.
Ja.
Ist gleich incoming first, dann in dem if-Block kannst du ja trotzdem die ganze Liste verwenden.
Ich hab incoming in dem Moment noch gar nicht, sondern ich rufe eine Methode, also ich wollte if let Busse gleich Methodenaufruf.
Ah, okay.
Und ich wollte die Methode nicht ein zweites Mal aufrufen. Aber plötzlich fängt man an, sich um solche, genau das, was du sagen wolltest, um solche Sachen Gedanken zu machen, weil es auch, und nicht nur, weil es ein Nerdsport ist, sondern auch, weil es in vielen Situationen einfach wirklich viel Sinn macht, sich darum Gedanken zu machen. Das ist auch sowas, je länger ich Swift mache, also ich habe schon vorher gehasst, aber warum ein Array oder ein Dictionary keine Nil-Elemente enthalten kann. Ich weiß, dass da im Objective-C irgendein total
tollen... C-Gründe.
Das sind wirklich nur C-Gründe?
Naja, du müsstest ja... natürlich ist es schon vorstellbar.
Ich find's unlogisch, weil Objective-C ist eigentlich eine Sprache, die so... Wie du auch schon gesagt hast, die ist dir so leicht verzeiht, wenn ein Objekt nil ist. Du kannst halt Messages hinschicken und sowas und das ist alles total egal und du wirst eigentlich kognitiv drauf trainiert, den Nil-Fall zu ignorieren, außer bei einer Sache, die nun wirklich in jeder anderen Sprache geht, nämlich, hey, ich habe hier ein Array mit einem Element, das nil ist.
Ja, also warum sollte man kein Array schreiben können, das es abhandeln kann?
Genau, dass die Default-Implementation nicht kann, meinetwegen, aber dass es keinen Weg dran vorbei gibt und dass es dann halt immer crasht, also dass ich nicht die Möglichkeit habe, man kann eine Extension schreiben, die sozusagen save add to array oder sowas, die dann meinetwegen eine Assertion schmeißt oder sowas, solange ich noch im Development-Prozess bin. Aber wenn es in Production passiert, bitte um Himmels Willen, ignoriere den Fall einfach und lass nicht gleich die ganze App sterben. Hm. Weil, machen wir uns nichts vor, ich bin ein großer Freund von fail early, fail hard, aber nur solange ich entwickle. In Produktion bin ich im Zweifelsfall
ja, also in dem Fall, okay. Aber im Allgemeinen ist es halt schon, also du weißt ja nicht, was dann alles daraus passieren kann.
Also das stimmt. Also es können natürlich schlimme Dinge dadurch passieren.
Oder du hast einfach einen Bug, der sich halt, oder der Crash manifestiert sich dann ganz woanders.
Ja, ja, klar. Also es kann natürlich auch zu ganz eigenen Problemen, aber also diese Möglichkeit nicht zu haben, ein Array zu haben, der Nil-Elemente und dann dieses, was Apple dann ja macht, dieses NS-Null, oh mein Gott, also bitte, lasst es. Also das ist, warum nicht einfach das? Und das geht ja in Swift Gott sei Dank auch. Und das ist sowas.
Genau, also in Swift ist es halt auch ein ganz anderer, also ist halt ein ganz anderer Typ. Das eine ist halt ein genau. Array von X und das andere ist ein Array von optional von X.
Und je länger ich bei, also es ist beeindruckend, welche Zahl von Crashes wir jeden Tag haben, wegen solchen relativ billigen Sachen, so ich, klar. Jemand hat probiert, ein Nil-Element in ein Array einzufügen, weil er vergessen hat, if Nil, dann ignoriere den Fall davor zu schreiben. Und ich fange langsam, oder ich bin jetzt dabei, ich werde quasi da sehr viel konservativer, was dieses Coden angeht. Weil selbst wenn ein Bug selten, also ein Bug, den man wir beim Testen quasi nie sehen, tritt problemlos draußen 10.000 Mal pro Tag auf oder sowas. Klar. Und das will man nicht.
Scale wenn's, halt.
Wenn es irgendwie geht. Und das sind immer solche relativ, also die großen Probleme sind total selten dabei, aber sowas Nil in Dictionary einfügen. Standardfall. Selector an eine Methode, an ein Objekt schicken, weil es plötzlich einen anderen Type hat, als man eigentlich erwartet hat. Standard. Das sind so die Sachen, die ständig auftreten. Hm. Das ist, und die sind mit Swift weg.
Ja. Und also, gerade bei einer Codebase, die halt sehr organisch gewachsen ist, klar, das sind alles Sachen, die kann man mit, wie sagt man auf Deutsch? Rigor, mit Fleiß quasi ausmerzen, aber man, und mit Genauigkeit und Penibilität. Aber das sind halt auch billige Sachen und dafür haben wir halt Computer.
Genau. Und wenn man kann auch mit Swift shitty Code schreiben, das bestreitet ja niemand.
Klar, aber der ist wenigstens typsicher.
Der ist wenigstens typsicher. Und du musst es, also in Objective-C musst du wirklich, braucht es im Zweifelsfall viel Erfahrung, um die shitty Stelle zu erkennen. Und in Swift, zumindest nach den bisherigen Versuchen, probieren sie es hinzukriegen, dass du wirklich schon ziemlich Klimmzüge machen musst, um shitty Code
zu schreiben. Und also jetzt ist ja auch, also der Compiler ist ja noch sehr jung von Swift. Aber umso mehr semantisches Verständnis, und da sind wir dann wieder, der Computer von dem hat, was da passiert, umso bessere Fehlermeldung kann er dir auch geben.
Umso besser kann er auch optimieren den Code.
Davon mal ganz abgesehen. Obwohl ich doch sagen muss, dass das eigentlich, finde ich, die beste Kritik an Swift ist, dass dadurch, dass, also Swift ist ja Static Dispatch, also das heißt bei Objective-C, wenn du ein Objekt, eine Methode aufrufst, dann kann es zur Laufzeit natürlich jeder beliebige Typ sein. Mhm. Und was dann passiert ist, es wird halt geguckt, naja, was ist denn für eine Klasse? Aha, was ist denn die Methodentabelle von besagter Klasse? Mhm. Gehen wir mal dahin, rufen es mal auf. Das ist natürlich nicht so performant, weil du musst permanent irgendwelche Sachen nachschlagen. Aber es ist halt schnell genug. Also ich glaube,
die meisten Anwendungsfälle.
Der Fast Path mit Warm Caches auf Objective-C ist jetzt sowas wie 6 Instruktionen.
Okay.
Und wenn es wieder erwarten dein Problem ist, also wenn du jetzt irgendwie, du hast einen Rendering-Loop und den hast du aus unerfindlichen Gründen in Objective-C geschrieben, dann kannst du dir halt auch so Sachen machen, wie du kannst halt dir die Implementation holen von dem Selector als C-Funktion aufrufen und dann hast du das nicht.
Ah, okay.
Also es gibt, aber das ist halt wirklich der absolute Extremfall. Also ich habe das noch nie gemacht. Und in Swift ist halt das Standardverhalten. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass wenn du du hast ein Struct und Struct unterstützt keine Inheritance und das Struct hat eine Methode, die irgendwas macht. Scheiß drauf, die addiert zwei Sachen zusammen. Und die ist, dann weiß der Compiler, da wird immer diese Methode ausgeführt, wenn ich eine Variable von dem besagten Typ habe. Das heißt, er kann den kompletten Inhalt besagter Methode auch einfach dahin kopieren. Genau. Den ganzen, und er kann, also hat das sogenannte Inlining. Und das ist natürlich unter Umständen massiver Performance-Gewinn. Mhm. Aber Swift macht halt an der Stelle das, was Objective-C, nicht was Objective-C, sondern was C++ macht. Das ist halt das Standardverhalten ist, dass wenn du Dynamic Dispatch möchtest, dann musst du halt das explizit sagen. So ist es, soweit ich weiß, auch in C++. Ich habe leider wenig Ahnung von C++, vielleicht irre ich mich da auch. Aber der Punkt ist, wir können davon ausgehen, dass die meisten Sachen, die in Swift geschrieben werden, die wir konsumieren, in Zukunft halt Static Dispatch verwenden. Mhm. Das bedeutet, sowas wie Swizzling funktioniert überhaupt nicht mehr. Mhm. Und ich persönlich würde kein UI-Kit benutzen wollen, in dem ich nicht swizzeln könnte, wenn ich müsste.
Ernsthaft?
Ja, also nicht, dass ich es unbedingt, dass ich sage, das ist irgendwie the way to go oder so, mhm. aber ich hatte schon mehrfach Situationen, wo die Möglichkeit, also wo die Alternative war, halt swizzeln oder selber schreiben. Mhm. Oder halt riesen Aufwand betreiben. Und das zeitmäßig halt einfach nicht möglich ist. Also man muss ja einfach nur mal Peter Steinberger auf Twitter
ja.
3 Tage hinterherlaufen und dann sieht man halt, was der, in was für Probleme der
ja, okay.
Gerät, wo er dann halt relativ hart ansetzen muss. Oder ich meine, selbst so Sachen wie Key-Value-Coding, wie Core-Data, mhm. UI-Appearance, das sind auch Sachen, die alles auf Swizzling aufbauen, unter, mhm. unter der, oder zumindest über, auf diesen dynamischen Mechanismen. Die wären alle gar nicht mehr möglich. Mhm. Oder, also klassischer Fall ist, du möchtest Logging einbauen in deine App. Und mhm. du hast jetzt so Sachen wie, das ist auch ein massives Problem für objektorientierte Programmierung, dass du jetzt sagst, ich habe jetzt auf einmal so ein Stück Code, das muss ich an ganz viele Sachen ranhängen. Mhm. So, aber du willst jetzt nicht auf einmal anfangen, all deine Business-Klassen nochmal zu Subklassen, nur
Logging ist ein spannendes Problem.
Um da Logging reinzuhängen. Ja. Weil das sind einfach Concerns, die halt orthogonal sind. Mhm. Und wenn du die jetzt kombinieren willst, dann hast du dann quasi auf einmal so eine Matrix, wo du überall nochmal eine Logging-Variante hast. Und mit Dynamic Dispatch kannst du halt einfach mit so aspect-orientiertem Programmieren halt sagen, naja gut, jedes Mal, wenn es hier aufgerufen wird, führt noch dieses Stück Code aus, aber du kannst es halt externalisieren. Ich habe sowas mal geschrieben für Appearance. Das war eine App, da wollte ich die halt in verschiedenen Farbschemata anbieten können. Und mit UI Appearance ging das nicht aus dummen UI-Appearance-Gründen und dann konnte ich halt einfach sagen, naja, ich weiß halt, was ich hier tue, ich kann relativ konservativ rangehen an die Nummer, ich kann auch, wenn sich da wieder warten, was ändern sollte mit iOS 9, habe ich genug Zeit zum Reagieren und kann halt sagen, na gut, dann swizzle ich mich halt in View did move to Super View, View did move to Window, View Controller did move to Parent View Controller, mhm. Führe da halt meinen Styling-Code aus, weil mein Problem war halt, ich möchte auch Views stylen können, die halt nicht meine Klassen sind. So. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Button, ich möchte eine normale Table-View-Cell verwenden von irgendwelchen Standardtypen, und wenn ich da jetzt aber meine eigene Font reinhauen will, müsste ich erstmal subclassen. Mhm. So, und dann schwuppdiwupp habe ich jede Komponente, die ich überhaupt mal brauche, gesubclassed.
Ja.
Und das war mir den Aufwand nicht wert. Und da konnte ich halt an der Stelle sagen, das ist ja im Prinzip so der Grundtenor von Objective-C, dass wir sind alles erwachsene Leute und wir können hier erwachsene Entscheidungen treffen. Mhm. Würde ich nicht, ist natürlich nicht der gute Herangehens, ein guter Herangehenssatz und es kann natürlich auch ein tierisch in die, also ist was halt immer ein Trade-off.
Programming Language for Gentlemen.
Genau. aber es ist halt eine Möglichkeit, die man mit Swift nicht mehr hat.
Ja.
Und das macht halt auch, also die Anforderung an ein Swift, an ein Swift UI-Kit äquivalent, mhm. sind dadurch wesentlich härter, weil mhm. auf einmal müssen sie halt, also gerade auf in UI-Kit gibt es ja echt viele Sachen, die einfach mal unter der Haube passieren, wo man halt nicht reingucken kann. Sowas wie UI-Appearance. Mhm. So, UI-Appearance funktioniert halt irgendwie so, dass wenn du eine Methode hast, die irgendwie set irgendwas heißt, mhm. Und diesen UI-Appearance-Dings da dran hat, dann wird die halt geswizzelt. Und wenn die noch nicht aufgerufen wurde, dann setzt er halt, geht er direkt an die IVA ran, soweit ich weiß, und setzt halt den Wert, den du per Appearance gesetzt hast. Und sobald die aufgerufen wurde, macht er das halt nicht. Da hast du quasi, du gibst ja nichts weiter als einen Default-Wert rein über mhm. die Appearance. So, das würde dann halt nicht mehr gehen. Du könntest...
Animationen wären wahrscheinlich auch Hölle kompliziert im Vergleich.
Ah, ja, und du könntest ja immer noch Key-Value
Also wenn KBO geht nach wie vor, dann würdest du es vielleicht hinkriegen. Wobei
du kannst, also jetzt funktioniert ja KBO meines Erachtens so, dass halt eine KBO-Subklasse zur Laufzeit generiert wird, die dann halt irgendwelche Sachen macht, wenn die Methoden aufgerufen werden und dann Supercode. Das haben die Leute halt auch schon gemacht. Du kannst halt eine Property im Prinzip in ihren eigenen Typen heben. Das heißt, du hast nicht mehr eine Variable in deinem Struct foo, sondern du hast eine Property vom Typ von foo, die meinetwegen foo heißt und die hat dann Value und dieses Konstrukt kann ja dann Sachen machen, wenn aufgerufen wird und so.
Klar, aber der View muss davon wissen, dass er eines Tages animiert werden wird.
Genau, also du diese Sachen müssen halt, die können halt nicht mehr so magisch mit der Haube funktionieren.
Das stimmt. Also das ist, ja.
Und dann müssen sie halt auch zuverlässiger sein, als sie es jetzt sind. Einfach mal. Also, wie gesagt, ich will gar nicht wissen, was für krude Hacks halt in der Facebook-App und in der Instagram-App passieren, um so eine Sachen zu machen. Oder um halt ein Verhalten zu erzeugen, das von dem Standardverhalten, das die Apple gibt, halt leicht abweicht, ohne dass es den komplett neu schreiben muss. Also ich habe ja mal ein kleines bisschen Android gemacht und ich habe mich möglicherweise falsch angestellt, aber ich wollte an so einem Button eine Änderung treffen. Was ist eigentlich egal, aber im Prinzip konnte ich mir den Quelltext angucken und sehen, warum es nicht geht. Aber ich konnte halt nicht einfach mal zur Laufzeit da reingehen und sagen, komm, ich schiebe jetzt hier mein Icon so hin, wie ich es will.
Das stimmt, das ist was...
Und das geht halt in Objective-C. Und da konnte ich habe mich dann halt irgendwie noch darum gewurschtelt, aber in Objective-C hätte ich einfach gesagt, ich schipp lieber. Und wenn mir das halt um die Ohren fliegt in 2 Wochen, dann ist es halt so.
Ja.
Aber ich habe halt die Möglichkeit, das zu machen.
Das stimmt. Also Objective-C ist eine unfassbar flexible Sprache und ermöglicht einem eine ganze Menge. Das Problem ist, das funktioniert, glaube ich, bei kleinen Teams, wo jeder weiß, was er tut, funktioniert das ganz, ganz hervorragend und du kannst damit unglaubliches Tempo erreichen. Ich glaube, was der Kontext, den ich jetzt halt stärker sehe plötzlich, sind halt gar nicht mal so irre große Teams, aber Teams, die eine relativ hohe Fluktuation an Mitarbeitern haben. Bei Facebook ist man halt nur, Leute kommen halt in die Projekte und gehen halt wieder raus. Ja. Und auch, also es ist jetzt nicht so, dass da jeder 4-5 Jahre Objective-C-Erfahrung hätte, sondern du hast halt irgendwelche Leute, die frisch von der Uni kommen, bisher nur JavaScript gemacht haben und jetzt gern ein bisschen Mobile machen wollen und denen willst du dann auch eine Chance geben und das soll ja auch alles funktionieren. Und das ist in dem Moment funktioniert dann, sofern diese brüchige, wir sind doch alle erwachsene Leute und wissen, was wir tun, ist dann plötzlich hinfällig.
Ja, aber also ich meine, Swift hat das ja auch, es ist halt einfach nur Opt-in. Mit dem Dynamic Keyword. Und du kannst ja auch, also es ist auch ein bisschen so eine didaktische Frage, wie führst du die Leute an deine Codebase ran? Aber wenn ich, ich glaube, es ist schon besser zu sagen, wir haben hier dieses Logging-Framework und das ist halt Magic und es hängt sich halt irgendwie da rein. Ist schon besser zu sagen, als jedem College-Newcomer,
das stimmt,
copy und paste mal hier diesen Code in jede Methode.
Das funktioniert so lange, wie man, diese ganzen Seiteneffekte, die man sich dadurch ein. Also ich meine, das ist der gute Fall davon, von dieser Power. Der negative Fall davon ist, wenn irgendjemand Informationen an ein anderes Modul reinschmeißt, indem er einmal die View-Controller-Hierarchie abläuft, sagt, ah, der sieht so aus wie mein View-Controller, weil der ist der 4. in der Reihenfolge, dann caste ich den mal auf meinen Wert und rufe mal direkt den Selector auf und setze da eine Property. Was Dinge sind, die ich gesehen habe und die in der Codebase existieren, die so lange gut laufen, solange jeder weiß, aha, sobald da sich die View-Controller-Hierarchie ändert, muss ich da auch was ändern. Aber in dem Moment mir einfach total um die Ohren fliegt oder halt sofort um die Ohren fliegt, was halt bei so einer Codebase quasi ständig passiert, sobald dein Anwendungsfall nicht mehr eintritt. Also, dass ich aus irgendwelchen Gründen doch die View-Controller-Hierarchie ändern kann. Und das sind dann auch Seiteneffekte, von denen man zweifelsfrei noch nie was gehört hat, wie wenn die App im Hintergrund und zu wenig Memory ist, dann springt der Navigation Controller gerne mal auf den Root View Controller zurück und schmeißt die vorher alle runter und sowas. Und das sind dann alles Seiteneffekte, an denen du Tage investierst.
Klar.
Und das ist sowas, was ich, wo ich im Augenblick sage, vielleicht, also ist natürlich die Chance hoch, dass man es eines Tages bereut, aber wo ich im Augenblick sage, ich gebe lieber einiges an Flexibilität auf und habe dafür ganze Klassen von Problemen nicht mehr.
Ja, aber also momentan sind wir halt, da fehlt halt, also wir haben jetzt auf der einen Seite Flexibilität verloren und es gibt ja Möglichkeiten, da das wieder zu, also mehr oder weniger wieder zu kriegen. Das wäre zum Beispiel, wenn wir gutes Metaprogramming hätten, kann man ja, wäre es ja nicht, wäre es ja denkbar, anstatt zu sagen, wir hängen uns zur Laufzeit in all unseren Code rein, um unsere Login-Calls zu machen, dass wir halt irgendwie ein Tool haben, das generiert halt den ganzen Code, subclassed alles, irgendwie injected das. Wäre zwar grauenhaft, aber wäre halt eine Alternative, die wir jetzt aber auch gar nicht haben. Ich denke aber schon, dass es besser ist, eine flexible Sprache zu haben, als eine, also ich will nicht sagen, als eine gute, aber ich glaube, ich habe lieber eine schlechte, flexible, als eine bisschen bessere, unflexible. Also du hast in JavaScript, everybody loves to hate JavaScript, aber du kannst halt, hättest gerne Klassen statt Prototypes, weil es eh nicht so viel besser ist, aber alle Leute in deiner Firma verstehen halt Klassen. Du brauchst ja deine eigenen Klassen, geht halt. Du hättest gerne, wie gesagt, Login-Calls in Objective-C, machst du halt. Du kriegst von Apple irgendwie, das hatte ich mal, du kriegst eine NS-Collection-View, die war damals noch richtig kacke. Einfach, du möchtest einfach ein paar Views in so einem Raster anzeigen. Und wenn die View geresized wird, dann wird das halt animiert. So. Und du kannst jetzt sagen, es gibt keine Public-Möglichkeit, diese Animation auszuschalten, aber du kannst halt mit der Runtime einfach.
Warum?
Sagen, ja. Kannst halt mit der Runtime einfach underscore Animation Duration auf 0 setzen. Geht halt, funktioniert, ist nie gecrashed. So, ist besser als das Ding halt neu zu schreiben.
Das stimmt.
Und klar, wenn man in einer Firma ist wie Facebook, die halt so nicht die Ressourcen hat, zu sagen, wir machen das richtig, also, aber das ist halt eine Möglichkeit, die haben nicht alle.
Also ich finde diesen, ja, ich finde, also ich habe viele Situationen erlebt, in denen ich diesen Zwang, es richtig gemacht zu hätten, dem schnellen Hack vorgezogen hätte mittlerweile. Aber das ist tatsächlich, your mileage may vary, oder wie das heißt. Also das ist, ich bin da, aber ja, I welcome our new Swift overloads.
Ja, ja, also overload. Swift ist auf alle Fälle ein Schritt in die richtige Richtung, aber aber die, also jetzt ist es auch noch kein Problem, aber ich mache mir ein bisschen Sorgen, dass was auch immer wir in Zukunft statt UIKit verwenden, uns massiv einschränken wird in der Hinsicht.
Das ist aber, was ich beim Swift-Coden, was mir dann doch halt auffällt, also was ich zum Beispiel jetzt auf die, also wie unfertig, also das gerade in der Zusammenarbeit mit UIKit noch ist. Das ist sowas, was, also ich habe ein, also das Erste, was ich ja nach wie vor immer mache, vielleicht sollte man sich langsam mal abgewöhnen, ist ja, wobei Storyboards, ich glaube, ich werde sie niemals mögen. Ich schmeiß als Erstes immer das Storyboard raus und baue mir halt meine eigene View-Controller-Hierarchie auf. Weil zwar habe ich gerade XIPs gerne, also bin ich nicht so eingefleischter Gegner davon wie viele andere, aber Storyboards, sorry, das ist mir zu sehr ein
das Tooling ist halt auch schlecht. Also versuch mal auf so einem MacBook Air oder auf einem MacBook mit Storyboards zu arbeiten für ein iPad, kannst du knicken.
Ja, also weil einfach, weil du nicht mal vernünftig rauszoomen kannst.
Ja.
Und so diese ganzen, also es hat einfach viel zu viele Kinderkrankheiten. Und darum habe ich halt in Swift, habe ich halt einen UI Table View Controller, so einen ganz klassischen, und der hat halt eine eigene Init-Methode, indem ich ihnen ein paar Controller reinschmeiße, die ich dann gerne mit Let setzen würde. Und dann rufe ich am Ende auf super init with style und gebe da meine Style rein, den ich hatte. In dem Fall war es zum Glück plain. Komm ich gleich dazu, warum zum Glück. Und dann ruft man das Ganze auf und dann crasht das Ganze zur Runtime und beschwert sich darüber, dass init with nip, dass ich die Methode nicht überladen hätte. Weil das ist nämlich der Designated Initializer eigentlich intern, obwohl es von UIKit Richtung aus so aussieht, als ob es eigentlich zwei Designated Initializers gäbe, aber das ist Swift halt sehr spezifisch. Und darum muss ich jetzt meine init mit nip selber implementieren. Kann ich aber nicht, weil ich in die initvisnip ja nicht meinen Controller reinschmeißen kann. Also ich könnte den dann nicht mehr als Konstante innerhalb der, wie heißt das, also mit let definieren.
Ja, ist eine Konstante.
Als Konstante definieren innerhalb meines Objekts, sondern ich müsste ihn als Variable definieren und das müsste ein Optional sein, weil ansonsten muss ich so und beziehungsweise mit Ausrufezeichen und all den Dreck, den man...
Ja, oder ein lazy könnte auch sein, ohne... Wenn er lazy wäre, müsste er, glaube ich, nicht optional sein. Aber lazy ist auch scheiße.
Ja, weil ich will ja das Objekt explizit reingeben.
Achso, von außen, ja, dann
geht's. Ich will's ja injecten. Und so, die Lösung für dieses Problem war in dem Fall, statt super init with style, super init with nip zu rufen. Mhm. Was erstmal nicht sonderlich offensichtlich war. Und zum zweiten hätte ich halt nicht den Plain Table Style haben wollen, sondern den Group Table Style. Dann hätte ich in dem Fall dann irgendwie noch ein XIP hinten dran hängen müssen, nur um der Tabelle zu sagen, dass sie jetzt einen anderen Style hat. Und das sind so Sachen, wo ich eigentlich dachte, okay, das sollte eigentlich ein gelöstes Problem sein.
Aber also das ist weniger ein Swift-Problem.
Das ist
halt ein UIKit-Problem, genau. Das sich halt in Swift jetzt richtig hart manifestiert.
Exakt.
Und aber auch, also UI Table View Controller ist sowieso grau. Das ist halt exemplarische Fall von halt Magic, die unter der Haube passiert. Weil UI Table View Controller, da ist die View, glaube ich, die Table View. Ich glaube, da ist nicht nochmal.
Ja, die View ist die.
Da ist nicht nochmal noch was dazwischen.
Du kannst nicht mal eben, wenn du weißt, dass du keine Ergebnisse hast, Table View ausblenden, irgendwas hinten auf den View klatschen.
Ja, aber genau. Aber du kannst, also du weißt halt auch nicht, also du Table View Controller ist ja auch Delegate und Data Source, also implementiert er zumindest, ist er aber nicht, glaube ich, von der Table View automatisch. Also die machen, weil du musst es nicht, der implementiert, also der deklariert sich, glaube ich, als zu den Protokoll konform. Aber da hatte ich auch irgendwie was, dass ich, wie war denn das? Ich glaube, der implementiert die Number, diese ganzen Zwangsmethoden, implementiert er, glaube ich, nicht, sondern er hat, glaube ich, und ich kann mich erinnern, er hat, glaube ich, so einen magischen Platzhalter-Delegate, den er setzt.
Ah, logisch, natürlich.
Und wenn du es dann überschreibst, weil du kannst auch, glaube ich, nicht Supercoin an der Stelle.
Natürlich.
Und das ist halt,
wie haben sie das eigentlich? Oh Gott, ja. Habe ich mir nie Gedanken drum gemacht. Aber ja, das klingt ja wirklich.
Oder wenn du, genau, und du brauchst es ja für den, also klassischer Fall für UI Table View Controller ist ja, du möchtest ein Refresh Control. Das ist ja eine Property auf dem Table View Controller, wenn ich mich recht entsinne.
Da musst du ein
Refresh Control. So, wenn du jetzt, aber du kannst ja auch ein Refresh Control normal in eine Table View kriegen. Wie machst du das? Naja, du setzt den einfach als Subview und dann funktioniert das magisch.
Das ist, Refresh Control sind, ja, das ist furchtbar.
Und so eine Sachen, weißt du, das ist mit Swift halt, also erstmal, wenn du Pech hast, geht's gar nicht mehr anders. Mhm. So, du musst, weil Static Dispatch hat es schon inline für dich und bla, hast du vielleicht Probleme. Du kannst auch nicht mehr so gut halt dekompilieren. Also das ist halt auch richtig gut bei Objective-C, dass es halt relativ lesbar ist. Zumindest so High Level, okay, welche Methoden werden gecodet, in welcher Reihenfolge, das ist ziemlich easy.
Ich muss mal ganz kurz hier alleine sitzen lassen, weil meine Blase explodiert gerade.
Okay. Max Blase explodiert.
Insofern red einfach weiter.
Und das ist natürlich Table View. Ja, Peter Steinberger hat da meines Erachtens auch einen Blogpost zu dem Thema veranstaltet, wo auf das ganze Debakel nochmal eingeht. Und ja. Ich hasse das, wenn der Max mich alleine lässt, weil ich bin ein ziemlich schlechter Alleinunterhalter, was so Podcasts angeht. Ich habe auch keine Sponsors, die ich vorlesen kann. Also würde ich das ja auch machen. Nee, ich kann aber die Gelegenheit nutzen, um darauf hinzuweisen, dass Max Nebenkosten mit dem Umzug nach San Francisco natürlich durch die Decke gegangen sind und dass hier demnächst auch noch ein weiteres Maul zu stopfen geht und dass ihr doch dementsprechend bitte die Gelegenheit jetzt nutzt, um diese Pause mit aktiven Flattern zu überbrücken. Damit Max hier sich demnächst auch noch den teuren importierten Waldmeister-Pudding von Dr. Oetker leisten kann. Und was er sonst noch vermisst aus der Heimat. Ja. Ansonsten, Ich fahre nicht zur also ich habe kein WWDC-Ticket, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, aber ich kann meinen Teil ja schon mal erzählen, Max weiß es eh schon. Ich bin wahrscheinlich zur WWDC hier in San Francisco, aber ich habe die Ticket-Lotterie gar nicht erst versucht, weil mir das das Geld nicht wert war. Und in den letzten Jahren hat man ja auch gesehen, wie schnell die Sessions kommen. Jetzt gibt es sogar schon Sessions live im Stream. Und da ich jetzt auch momentan keine Probleme habe, also ich habe Probleme, aber keine Probleme, bei denen mir so ein Lab großartig weiterhelfen würde. Und dementsprechend denke ich mir, kann ich mir die $1,500 auch als Ansparung für meine Apple Watch Edition aufheben und habe es gar nicht erst versucht. Max hat, glaube ich, auch kein Ticket. Aber jetzt kann er das selber erzählen. Ich habe gerade erzählt, dass deine Nebenkosten gestiegen sind und dass die Leute deshalb mal flattern sollen und bald weiter steigen. Gibt es eigentlich Kindergeld hier in Amerika?
Ich glaube, also mein Arbeitgeber ist relativ großzügig.
Dein Arbeitgeber ist großzügig.
Alles.
Ich habe auch gerade erzählt, dass ich nicht mich um ein WWDC-Ticket bemüht habe. Ah. Wie es bei dir aussieht, kannst du ja gleich mal erzählen.
Jetzt gehst du weg. Ich habe mich um ein WWDC-Ticket bemüht, weil mein Arbeitgeber mir gesagt hat, ich soll mich um ein WWDC-Ticket bemühen. Hab keins gekriegt, hab kein Glück gehabt in der Lotterie. Aber ich hätte wahrscheinlich auch sowieso nicht hingehen können, weil hier steht ein Geburtstermin an, der geplant ist auf den 3. Juni. Mit anderen Worten, ich bin relativ glücklich, wenn ich die Keynote mit mehreren Wochen Verzögerung noch sehen kann. Insofern ist das jetzt also WWDC, wenn ich es schaffe, mit irgendwie ein paar Leuten mal ein Bier trinken zu gehen, dann wäre das wirklich das allerhöchste der Gefühle. Ansonsten ist da jetzt gerade gar nichts drin. Ansonsten hoffe ich auf einen neuen Apple TV mal. Der wird ja langsam mal fällig. Insofern. Ja, aber das ist... Mist, jetzt hat er mich genau an so einer dummen Stelle. Ich habe mir schon eine blöde Frage überlegt, wenn ich wieder reinkomme. Aber ja. Ja, aber das ist... Also das muss ich mal sagen hier. Die Möglichkeiten, die wir haben jetzt, weil wir ein Kind kriegen, seitens der Firma, das ist sehr, sehr beeindruckend. Also ich freue mich auf einen sehr langen Urlaub mit meinem Kind schon, weil das wird, da gibt's eine ganze Menge. Möchte ich jetzt aber nicht zu sehr im Detail darauf eingehen, wie viel, weil ich glaub, könnte mir vorstellen, dass es confidential ist. Ansonsten, bei dir sind die Nebenkosten gestiegen.
Bei dir sind die Nebenkosten gestiegen.
Wegen Kind oder was? Oder?
Zum einen das, aber zum anderen auch, weil weißt du, was hier der Club Mate kostet?
Ein Glas Nutella kostet $8 oder sowas.
Ach du Scheiße.
Oder $7?
Ich esse keine Nutella.
Ich auch nicht.
Aber andererseits sparst du jetzt natürlich, was Avocados angeht.
Es gibt wenige Dinge, die hier billiger sind als in Deutschland. Also Benzin selbstverständlich.
Ich war mal hier und bin mischen. Hier mischen, was ist das, 16., wo die Badstation ist?
24. wahrscheinlich.
Nee, die andere.
Ach so, okay, dann.
Weißt du, geil.
Ja.
Auf alle Fälle war da so ein Gemüsehändler und der hat irgendwie gerade seinen Stand zugemacht und dann hat er den Avocado-Wagen irgendwie reingerollt und dann sind ihm in massivem Ausmaße Avocados runtergefallen. Er hat sich gar nicht mehr gebückt. Avocados hier sind wertlos.
Ich liebe Avocados. Also was hier, Spargel vermisse ich so ein bisschen, den
kann ich halt auch nicht schmuggeln.
Ja,
ich habe nichts gesagt, aber Einfuhr von Gemüse ist ja nicht erlaubt.
Abgepacktes Gemüse wäre erlaubt, aber ich glaube, abgepackter Spargel will man noch nicht. Also man kriegt hier natürlich grünen Spargel, das gibt's hier relativ problemlos.
Aber den geschmacklosen weißen Spargel,
ich finde ja, ich habe irgendwie, das ist sowas. So im Winter habe ich es überhaupt nicht vermisst, in Deutschland zu sein. Das war so euch alle zu sehen, wie ihr griesgrämig da
vor euch hin twittert
und
der S-Bahn fährt wieder nicht mehr.
Genau. Und dann kriegt man so plötzlich mit, wie so diese erste Sonnenstrahl kommt und wie so die Hoffnung wieder aufkeimt und dieser Lebenswille in den Menschen wieder aufsteigt, der bei uns gar nicht weg war. Mhm. Und dann ist so um dieses Gefühl jetzt, gerade um diese Zeit, so die ersten Maitage und sowas, wo es ja zumindest in Berlin dann auch langsam wirklich schön wird und sowas. Ja. Und das ist sowas, wo, ja, wir haben hier geiles Wetter, aber ja, wir haben auch geiles Wetter seit Januar. Also das ist, also so, so, man hat da halt nicht so wirklich was, wo man sich drauf freuen kann.
Ja, genau. Also die Höhen in Berlin sind umso höher.
Genau, das ist,
weil die Tiefen so tief
sind. Man muss auch ein wenig leiden, um wirklich genießen zu können.
Ja,
das
ja.
ist, das fällt hier so ein bisschen weg. Das wird ja hier ausgeglichen durch in Schlangen stehen vor Restaurants. Also das ist, ich habe manchmal immer in dieser Welt, in der alles immer verfügbar ist, ist es ja so dieses, also das ist ja klar, das wird in anderen Weltstädten, dass man da lange, aber oft kann man hier auch bei besseren Restaurants mittlerweile nicht mehr reservieren. Du musst halt in der Schlange stehen. Das wird dir halt sozusagen, du kannst nicht einfach 3 Tage vorher anrufen und sagen, hey, ich hätte gerne einen Tisch. Nein, du musst an dem Abend kommen und dann musst du da und dann wirst du nochmal weggeschickt, auch wenn da Plätze frei sind und dann musst du eine halbe Stunde später kommen. Aber es gibt auch ganz gute Restaurants, bei denen man das nicht muss. Das glücklicherweise. Und ansonsten Diana lernt gerade im Akkord Brot backen und ist darin langsam richtig gut, weil
Dem Thermomix sei Dank.
Es gibt bei hier, wie heißen die, dieser Hipster-Bioladen.
Byright,
genau. Da gibt's sehr, sehr leckeres Brot. So ein Leib kostet dann aber auch $6. Also das ist mindestens.
Und der ist ja der Leib Christi günstiger.
Der kostet nur 5,50. Das ist auch öko.
Ein Stück vom echten Kreuz. Haben Sie hier alles.
Ich
finde es ja immer, also, weil du gerade Hipster, das ist halt auch so die Sache hier. Also ich bin ja hier häufig, aber nicht lange.
Mhm.
Und ich merke dann immer, also ich habe auch einfach die Läden, wo ich immer hingehe. Aber hier gibt es halt auch immer so Tartine, ist halt auch so ein Ort.
Ja, weil
war ich noch nicht, habe ich mal versucht, hatte aber zu und ich habe mich da mit einem Freund getroffen.
Tartin, ist das der in der Valencia?
Ja, kann sein, ich habe es nicht so mit Straßennamen.
Ja.
Der ist zum Beispiel allein schon auf der Apple Watch immer, komm, wir treffen uns da, auf den ganzen Promo-Videos und so.
Ah, okay.
Auch bei der Keynote und da weiß er ja schon, was da für Leute hingehen.
Mhm.
Die Leute, die halt die Apple Watch Promo-Videos erstellen, gehen dahin. Und ich wollte mich da mit einem Freund treffen zum Frühstück, bevor ich abgefahren bin. Und der kam halt irgendwie 5 Minuten zu spät und der Laden hatte halt zu. Und ich stand dann da halt in der Ecke und habe gewartet. Und während ich da stand, sind halt gefühlt 20 Leute mit dem Auto vorgefahren, haben rausgeguckt und sind dann wieder abgezogen. Und waren ganz enttäuscht und ganz viele Leute. Und
da waren wir auch mal.
Und neulich bin ich da mal wieder vorbeigelaufen, hatten sie offen und ging halt die Schlange um den Block.
Du stehst da halt einfach eine halbe Stunde
an. Und was haben die? Die haben Toast mit Zimt? Sind die das? Oder ist das...
Die haben ziemlich, also das ist schon alles geil, was die haben. Also es ist jetzt nicht schlecht, aber du gibst im Endeffekt, wir haben $40 ausgegeben für zwei so getoastete Sandwiches und ein bisschen und vielleicht noch einen Kaffee und ein Stück Kuchen dazu oder sowas. Mhm. Also so, wir haben eine halbe Stunde drauf gewartet. Es war sehr, sehr lecker, aber es war nicht den Aufwand lecker.
Mhm.
Und das ist, also das ich weiß, was du meinst.
Futtern wie bei Muttern.
Es ist irgendwie ein Restaurant hier um die Ecke, die Straße runter, ist jetzt auch in der Facebook-Werbung aufgetaucht. Ich glaube, das war für einen Messenger oder sowas, war das ein Werbespot, wo das dann
wurde. Wer ist es?
Gute Frage. Wir waren noch nicht da. Ich muss mal gucken. Wir wollten mal hin, aber montags haben sie leider zu. Da wird man die
Wenn es im Facebook Messenger Werbespot erwähnt wurde, muss es ja gut sein.
Naja, ich glaube, das hat auch eine Menge damit zu tun, gar nicht so sehr, was glaubt das Apple-Management, wo die La Ciccia, ein italienisches Restaurant, was glauben die Manager, wo die, sondern wo leben die Designer, die Präsentation Klar. machen und welche Restaurants finden die toll? Das ist, glaube ich, so mehr der Punkt dahinter.
Ja,
zumindest aus dem Instagram-Team, ein Designer-Kollege, der wohnt hier auch gleich um die Ecke. Also wenn der die Präsentation gemacht hätte,
dann... Ich meine, ist ja auch schön.
Ja.
Also ist ja, wenn ich jetzt irgendwie eine App machen würde, mit Screenshots, ich bin ja auch immer jemand, der macht sich dann schon Gedanken, und
ja.
wie fake ich das und...
Ich finde es problematisch, wenn sich jemand keine Gedanken macht. Ich finde das immer so furchtbar, wenn du bei irgendeiner App irgendwelche Testgrafiken siehst oder sowas. Oder
ja.
Ja.
Aber also ich würde schon sagen, dass ich mir vielleicht zu viel Gedanken machen würde über sowas. Aber es ist halt dadurch, dass halt die meiste Software, die sich Werbespots leisten kann, halt hier gemacht wird.
Mhm.
Und die meisten Hipster halt hier im Carré wohnen, hast du halt immer die gleichen Läden. Und
genau.
Naja.
Das
aber
ist... Ist ja auch, also hier, ich nutze ja Castro als Podcast-Client, das ist ja hier, wahrscheinlich gibt es auch irgendwo eine App, die heißt Twin Peaks und so nach jeder dritten Straße ist schon irgendwie.
Ja, weil Valencia gibt es eine App. Okay. Es gibt nämlich so eine Open Source Software-Bude hier, die benennen ihre Apps halt explizit nach Straßen. Die haben auch, glaube ich, Shotwell ist irgendwie so eine eine Fotomanagement-App. Und die haben, glaube ich, auch eine Valencia-App und noch eine andere App. Frau von mir hat mir erzählt, irgendwie die Straßen hier sind teilweise so zu ihren Namen gekommen, dass irgendwie so ein Molkereibetreiber oder so sich irgendwann mal in so ein Namensgebungskomitee für Straßen reingemauschelt hat.
Die Story kenne ich nicht.
Das kann man irgendwie, also jemand, der sich hier in Stadtkultur besser auskennt, weiß es genau, kann man aber auch online nachlesen. Irgendwie die Octavia ist halt irgendwie seine Schwester und Goff ist irgendwie so ein Typ, den er mal kannte und
Das
sind halt alles seine Homies und nicht irgendwelche Leute, die sich Verdienst
gemacht haben. Ja, das ja sowieso. Ich meine, die Stadt ist relativ schnell gewachsen und brauchte Straßennamen und dementsprechend sind, glaube ich, hier sind auch einige nach ehemaligen, also die Cesar Chavez, die hier gleich um die Ecke ist, die hieß früher Army Street, die ist jetzt nach irgendeinem nach einem Gewerkschafter benannt, der sich hier offensichtlich Verdienste gemacht hat. Der Daily City, also das ist nach John Daly, der die berühmte Daily, nach dem, im Wesentlichen dem Typen, der das gegründet hat. Das ist ja sowieso relativ häufig. Also hier der Sutro Tower, der berühmte, der ist benannt
nach Sutro halt.
Nach Sutro, dem halt die Villa gehörte, also einem Typ, dem die Villa gehörte, die da auf dem Berg stand zufälligerweise und die dann irgendwann mal abgerissen worden ist.
Ja, aber das war ja, also der war ja ein krasser Magnat irgendwie in seiner Zeit. Also es gibt ja auch Sutro Baths da.
Ach so, die hat er gebaut oder gegründet sozusagen.
Das hat er irgendwie gebaut und das ist abgebrannt und also das ist der halt, kann das, weiß nicht, was er so gemacht hat, aber er ist halt schon, der war hier schon eine Persönlichkeit.
Aber der Tower heißt so, weil zufälligerweise auf seinem ehemaligen Grundstück der Turm halt gebaut worden ist. Okay. Und also das habe ich irgendwie mal auch die Geschichte von dem Ding durchgelesen. Natürlich, selbstverständlich gab es auch Bürgerinitiativen dagegen, um die zu verhindern, den Turm. Was man auch verstehen kann, der ist selbstverständlich eines der wichtigsten Wahrzeichen der Stadt.
Also der ist halt so ein bisschen so wie der Fernsehturm,
man sieht ihn wirklich.
Ja, also das ist ja beim... Ich denke nicht ans Brandenburger Tor. Und ich identifiziere mich nicht mit dem Brandenburger Tor. Aber wenn in Deutschland irgendwo Berlin karikiert werden muss, damit man auch weiß, wir sind auch in der Hauptstadt präsent, fahren Sie doch mal mit der Deutschen Bahn. Dann nehmen Sie halt immer das scheiß Brandenburger Tor.
Ja.
Aber wann ist man zu Hause, wenn man den Fernsehturm?
Genau.
Und hier ist es halt, wann ist man zu Hause, wenn man diese Pommesgabel da auf dem Berg stehen sieht?
Das ist so schön gesagt. Die Golden Gate Bridge ist eine tolle Brücke. Es gibt besonders, wenn man durchfährt, aus der anderen Seite kommt so ein der Highway hat da so einen Tunnel und du kommst aus diesem Tunnel raus und es ist das Idealbild. Es ist so die perfekte Anschnitt. Also dieser Tunnel, der muss so gelegt worden sein, damit man diesen perfekten Blick draus hat und sowas. Ist schon alles sehr, sehr geil, aber die Golden Gate sehe ich halt total selten. Sutro Tower sehe ich jeden Tag und das ist für mich viel, viel stärker, das Wahrzeichen. Aber eben benannt nach irgendeinem Typen, der da zufälligerweise mal gewohnt hat. Das ich glaube aber, so viele Sachen sind hier nach sowas benannt. Und das ist, ich finde ja auch so lustig, es gibt ja auch so wie in Spider-Man, so diese reichen Magnaten, die der Welt Gutes tun, aber sich dann zum Bösen kehren.
Elon Musk oder was?
Ja, oder?
da gibt es ja immer so die Witze, dass er einfach mal so eine Iron Man Suit announced und dann wegfliegt.
Ja. Hast du jetzt hier zu diesem Batteriespeicher, hast du das gesehen?
Ich habe es mitbekommen, aber ich habe es nicht gesehen.
Ich habe die Präsentation geguckt und ich war total geflasht. Also nicht so sehr wegen dem, was er sagt. Er hat ja sowas, was, glaube ich, in Deutschland auch nur eher nicht so gerne gesehen wird. Er will sehr, sehr reich damit werden, dass er was Gutes tut. Oder er ist, und eben er will die, sozusagen, ist seine Vision davon, wie man jetzt die Energiewende hinbekommt und dafür braucht man halt viele Ellen Tesla-Batterien. Die verkauft er ihm auch gerne. Also er verdient sehr gerne sehr viel Geld damit, dass er die Welt rettet. Man muss ja nicht uneigennützig die Welt retten. Aber ich fand den Präsentationsstil irgendwie ganz cool. Und zwar ist der, also von jedem anderen hätte man ihn wahrscheinlich gehasst, weil er eigentlich, also er lacht fast über seine eigenen Witze und sowas, also so wirklich so, und es wirkt alles furchtbar improvisiert. Ist es aber überhaupt nicht, was man deutlich daran sieht, wie professionell die Slides im Hintergrund. Aber er erzählt halt relativ frei, aber nicht frei geschliffen, sondern frei mit durchaus Nachdenken und Fehler machen und umformulieren und sowas. Aber das wirkt halt dadurch, dass das Produkt, was er so hat, so gut ist, und dadurch, dass man dieses Gefühl hat, da sitzt jetzt einer und der hat jetzt die Aufmerksamkeit der Welt und darum verhaspelt er sich und hat sich einfach nicht vernünftig vorbereitet, was es ja nun auch oft genug gibt. Es wirkte gut vorbereitet, aber es wirkte halt auch nicht so übertrieben geschliffen dadurch. Das war echt angenehm.
Da habe ich ich habe auf dem Flug hier habe ich so ein paar Talks von der GDC, der Game Develop Conference, mir angeguckt.
Ah, okay.
Und das ist ja mehr so eine egalitärere Veranstaltung als die WWDC. Bei WWDC kommt Apple und erzählt dir was. Drei Chinesen Kontrabass. Bei der GDC sind es halt Leute aus der Industrie, die halt, wie sagt man, Postmortems machen oder irgendwelche Sachen. Cool. Da gibt's auch einen Talk, den ich allen nur ans Herz legen kann. Der ist auch zum Runterladen verfügbar, von Brian Moriarty über Loom. Das ist so ein, die haben immer so ein Retro-Postmortem, heißt es, glaube ich, wo sie einen alten Spieleklassiker sich holen, also die Person, die dahinter steht, und der dann halt so ein bisschen davon erzählt, wie er das gemacht hat. Und bei Loom ist halt so ein klassisches LucasArts Point-and-Click-Adventure, und der erzählt dann die Geschichte, und sehr gut gemacht. Wie dem auch sei, da war ein so ein Talk, und der war halt so komplett auswendig gescriptet. Und das finde ich halt zum Kotzen. Also ich mag das überhaupt nicht, mir so einen Talk anzugucken. Es gibt Leute, die können das, so Schauspieler zum Beispiel, die können halt was erzählen und können das auswendig und du merkst es nicht. Mhm. Aber der guckt dann halt, also der benutzt dann halt so rhetorische Fragen, und so spricht halt kein normaler Mensch. Mhm. Und guckt halt aber auch alle 5 Minuten da auf den iPad. Und das fand ich halt ein bisschen wack. Und ich meine, wenn ich selber einen Vortrag mache, da zum einen habe ich nicht das Bedürfnis, mich so gut darauf vorzubereiten, weil es mir halt auch keinen Spaß macht. Aber ich versuche es eigentlich immer so zu machen, dass ich sage, dass ich halt gut improvisieren kann über das Thema. Und dann reicht mir das auch. Und es ist mehr so eine, wie so ein Jazz halt, dass du halt einfach weißt nicht genau, was du spielst.
Man hat sein Repertoire.
Genau, ich habe so ein paar Witze auf Halde so und weiß, was ich machen kann und bla. Aber ich will mir halt auch immer so ein bisschen halt Möglichkeit einräumen, aufs Publikum reagieren zu können und so. Und wenn du dann halt da dein Skript runterfährst und auf einmal kommt irgendwie eine Zwischenfrage, dann musst du halt auch da sein und reagieren können. Und wenn du dann aber mein Skript sagt...
Scheiße.
Naja.
Und Nancy, was sagst du denn dazu?
Aber ich habe gehört, er wäscht sauber, aber wäscht er auch rein?
Was ich noch einen Vortrag, den ich noch empfehlen kann, über Swift, und zwar von Andy Matuschak?
Matuschak. Also richtig würde es wahrscheinlich Matuschak ausgesprochen, so tschechische
Matuschak. Herkunft,
aber Matuschak.
Der hat, glaube ich, früher mal bei Apple auch gearbeitet.
Yeah, you like it.
Controlling Complexity in Swift or Making Friends with Value Types.
Ja, ja.
Hast du ihn gesehen?
Ja, klar.
Okay. Also es ist wirklich, es ist ein Aha-Erlebnis, für mich war es das zumindest. Er redet halt über Swift und über Values und wann soll man Structs verwenden und wann Objekte und wann, im Wesentlichen ist es halt ein Appell, doch öfters mal Enums und Struct zu verwenden.
Klar.
Und auch die Gründe dafür und das Erklären, warum das besser testbar ist, etc. pp. Aber es ist halt auch wirklich, es hilft einem auch weiter, wenn man noch relativ weit davon entfernt ist, jemals Swift programmieren zu können, weil es sozusagen auch das eigene Denken und diese Objekte genau da wieder, also das ist so diese perfekte Einschränkung der Flexibilität, um dafür aber bessere Vorhersagbarkeit zu haben. Genau. Und das ist ein fantastischer Vortrag, den ich jetzt jedem nochmal ins Herz legen möchte.
Auf alle Fälle. Mehr fliegen müsste man, er hätte mehr Zeit, um Vorträge zu gucken.
Siehst du, darum fahre ich jeden Tag mit dem Shuttle, lade ich mir vorher irgendwas runter. Und dann, also ich gucke mir schon relativ viele Vorträge tatsächlich auch im Bus an, wenn ich dann Zeit habe.
Zählt das als Arbeitszeit?
Also ich fülle eh keinen Stundenzettel aus.
Okay.
Und Insofern, solange ich meinen Job schaffe, sind alle glücklich und das ist, manchmal ist das zu meinem Nachteil, manchmal ist das zu meinem Vorteil. Und insofern, manchmal arbeite ich während der Busfahrt, manchmal mache ich eigenen Scheiß, je nachdem, wie es die Zeit gerade hergibt und wie kaputt ich am Ende des Tages bin. Ja, also das ist. Und so einen Vortrag gucken würde ich ja durchaus mit als Arbeitszeit zählen. Also warum? Also ich mache sowas gerne auch in der Freizeit und es macht mir großen Spaß, aber warum soll mir mein Job keinen Spaß machen?
Klar. Ich bin ja ganz auf deiner Seite.
Ja. Haben wir es, oder?
Ich schätze.
Haben wir es, okay.
Wir sehen uns ja dann wahrscheinlich im Juni.
Hoffentlich, wenn, je nachdem, wann das Kind schreit. Mhm. Also insofern, wir probieren dann im Juni nochmal einen Podcast hinzukriegen, auf jeden Fall.
Genau.
Vielleicht schaffen wir es ja dann auch mal einen mit Gast.
Obwohl, das wär's.
Dafür haben wir leider nicht die Hardware hier, die noch ein Dach.
Kann man alles overnighten.
So, jetzt, ich lerne ja langsam amerikanisch, da lernt man ja auch Marketing. Und zwar, man sagt halt nicht, bitte flattert uns, sondern viele von euch haben uns ja schon geflattert und vielen Dank dafür an dieser Stelle nochmal. Mhm. Falls ihr zu den wenigen gehören solltet, die uns noch nicht geflattert haben, dann flattert uns doch bitte jetzt. Es ist so ein bisschen so, nicht so dieses bitte mach doch, sondern so tun, als ob es eine riesengroße Gruppe ist, die, also, was? Du bist etwa der Letzte, der uns noch nicht geflattert hat?
Also ich sag mal, viele erfolgreiche iOS-Entwickler flattern uns.
Ja, genau.
Behaupte ich jetzt einfach mal.
Möchtest du?
Wenn es dazu führt, dass ich uns selber flattern muss.
Als ob ich erfolgreich werde.
Ja, gut.
Insofern flattert uns bitte, weil wir brauchen auch noch für dich ein Headset in Berlin und die entsprechende Aufnahmetechnik, weil dann können wir vielleicht auch mal remote so einen Podcast machen, vielleicht auch noch mit
Das ist auch deutlich günstiger als die ganzen Flatter. Genau.
Psst. Die wir auch immer vom Flattergeld finanzieren müssen.
Ja, ja. Ihr schuldet uns übrigens schon mehrere tausend Euro, also flattert mal
bitte. Ja, genau. Also insofern Bitte flattert uns dann. Wir haben ja auch durchaus hohe Ausgaben und
Max vor allen Dingen.
Das Leben in Kalifornien ist auch sehr, sehr
toll. Ist schön, aber nicht günstig.
Das ist mit nicht günstig ist sehr freundlich formuliert. Also insofern,
bis zum nächsten Mal.
Träumt von der Sonne, träumt von den billigen Mieten in Deutschland, egal wo. Und wir hören uns spätestens im Juni.
Tschüss.
Tschüss.